Ben Peck, Peters Großvater, hat eine Reihe von Erfindungen gemacht und jetzt will er eine davon in New York verkaufen. Aber er hat ständig Angst, dass man ihm sein geistiges Eigentum stiehlt. Da ist vor allem Ed Snabel. Was hat dieser Mann vor? Warum verfolgt er Ben Peck? Die drei Detektive erleben eine atemberaubende Jagd quer durch Amerika.
Wir haben Anfang Februar 2025 unsere traditionelle kleine Winterpause, die wir uns immer nach den anstrengenden Adventskalendern nehmen, ist hiermit offiziell beendet. Und ich kann, glaube ich, für uns alle drei sprechen. Wir haben euch sehr vermisst.
Sprechen wir für dich.
Okay, ich spreche für mich und Thomas, spreche auch ein bisschen für dich.
Wir haben die Hörer vermisst. Ich vermisse immer dieses Zusammensein und mit euch über eine Folge zu sprechen, ja. Aber ich vermisse weder die Vorbereitung noch die Nachbearbeitung.
Okay, ich wollte einfach mal richtig, richtig schön anfangen, dass die Hörer denken.
Es klappt nicht.
Nee, es klappt wirklich nicht. Aber trotzdem, guten Tag, Thomas.
Ja, hallo, schönen guten Tag, Olli, an diesem wunderschönen Sonntagnachmittag, Anfang Februar.
Guten Tag, Benjamin.
Hallo, Olli, schön, dich zu sehen.
Hallo, gleichfalls.
Ich freue mich auch, Thomas zu sehen.
Hallo, ja, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe, die Zentrale, die erste Aufnahme 2025. Und wir haben eine ganz besondere Folge auch tatsächlich zum Start des Jahres.
Ich muss leider schon wieder widersprechen, es ist nicht die erste Aufnahme, aber es ist die erste Aufnahme zu dritt. Weil so? Wir haben ja schon eine kleine Kritik zum Drei-Fragezeichen-Film, der jetzt gerade in den Lichtspielhäusern läuft.
Erste Folgenbesprechung 2025. Jetzt legen wir doch nicht jedes Wort auf die Goldwaage.
Ja,
ich habe gleich wieder schlechte Laune.
Ja, aber Olli, ich habe jetzt mal eine Frage. Warst du auf einer Moderationsschule? Weil ich finde, du redest ein bisschen wie ein Nachrichtensprecher.
Ich war auf einer Modeschule.
Am Modeschule, ja. Okay. Schon sagen, du hast eher was verlernt, anstatt was dazugelernt.
Ja, okay. Okay. Damit ist jetzt auch wieder Schluss. Jetzt ist der normale Olli wieder da. Ja, es ist einfach nur für den Einstieg, weil der Einstieg muss immer ein bisschen catchy sein, damit die Hörer dranbleiben.
Und das war catchy gerade.
Das war absolut catchy. Also, wer jetzt, keine Ahnung, ja. Also, jetzt werden wir jetzt wieder zugeschaltet haben.
Ich glaube auch. Heute ist wieder ein ganz besonderer Moment, auf den ich mich immer freue, wenn es soweit ist, weil man dann immer dieses Wort in den Mund nehmen kann. Wir sind heute wieder bezahlte Huren. Mhm. Also wir prostituieren uns mal wieder, denn wir behandeln heute eine 150-Euro-Wunschfolge. Müsst ihr eigentlich auch immer schmunzeln, wenn ihr das aussprecht, dass es da Leute gibt, die 150 Euro dafür ausgeben, dass wir eine Folge
machen? Ich glaube, wir haben schon tausendmal gesagt, dass wir diese Kategorie mal ursprünglich als Gag eingeführt haben, weil das ja eh keiner macht.
Ja, aber man muss trotzdem immer lachen, wenn man das, wenn man das ausspricht und sich in dem Moment bewusst wird, wie absurd das ist.
Also mir wäre es das nicht wert bei gar keinem Podcast. Und ich war ja früher mega Fanboy auch von Tommy Walsh, wie ihr wisst. Mhm. Und hätte er 150 Euro dafür verlangt, dass er für mich einen Blue Moon macht. Nur für mich? Hätte ich nicht gezahlt.
Das nicht. Nein, aber wenn er jetzt irgendwie so eine, wie nennt man denn das hier, wenn man Geld zahlt und man dafür was kriegt?
Prostitution?
Ja, so. Aber das passt dazu, wenn er jetzt zum Beispiel gesagt hätte, für 80 Euro einmal kann jemand an meinen Finger lutschen.
Jetzt wisst ihr auch, wofür ihr die 150 Euro bezahlt habt. Also absolut mega Premium-Content, den ihr hier wieder gegeben habt.
Nee, aber ganz ehrlich, wäre diese Kategorie da gewesen.
Also ganz ehrlich, 150 Euro dafür, dass er ein Blue Moon, also so hieß die Radiosendung früher. Nein, aber 80, also sie, Also nee, es ist 50 Euro ist die Grenze. Finger lutschen, okay. 50 Euro. Okay. Zwei Finger lutschen, 50 Euro. Das wird den Deal, wäre ich damals eingegangen. Heute auch nicht mehr, weil die Finger sind doch älter geworden im Laufe der Zeit. Ich weiß nicht. Die haben auch viel erlebt. Ja. Aber damals hätte, ihr wisst ja, wie ich damals drauf war, ich hätte so einiges
Ich könnte mir aber vorstellen, dass deine Finger mehr Brustwarzen berührt haben als deine.
Gut, er ist ja auch 30, 40 Jahre älter als ich.
Ja, also jetzt nicht nur männliche Brustwarzen, sondern also nicht deine eigene. Ne?
Wie ist das bei dir, Thomas? Würdest du...
danke, Benjamin. Wir beide sind dir sehr dankbar, glaube ich.
Hättest du irgendeinen Podcast oder irgendwelche Stars, wo du für eine bestimmte Geldgrenze irgendwas machen würdest?
Also du weißt ja, für mich sind ja zum Beispiel 5 Euro, alles was über 5 Euro ist Abzocke und unbezahlbar.
Ja.
Ja, deswegen, jetzt erwischst du mich mal wieder. Okay, also wenn jetzt ein Farin-Urlaub eine personalisierte Folge für mich aufnehmen würde, wo er mich nur lobt und
also lügt,
toll beschreibt und so, na, das wäre mir schon so ein Fuffi wert. Okay. Weil ich würde ihm erstmal vorrechnen, wie viel ich für seine ganzen Platten und so ausgegeben habe. Also ich bin ja schon in eine Vorleistung gegangen. Mhm. Ja, und jetzt sind wir ja auch, wir kehren uns ja mal so ein bisschen unter den Teppich, ne? So, aber man darf ja vergessen, wir sind schon krasse Podcaster. Wir sind ja öffentliche Personen selber geworden, was wir schon, rechne mal nach, was wir schon alles veröffentlicht haben.
Ja.
Du guckst es grad, kommt ja auch auf den Erfolg drauf.
Also ich,
also um krass zu sein, das.
Ja, vergiss nicht, wir haben heute einen Podcast gehört, wo wir thematisiert wurden, minutenlang.
Und ich hatte ein skurriles Erlebnis bei mir auf Arbeit. Ich war auf dem Hof, bin gerade auf dem Hof langgelaufen, was holen. Hm. Da fuhr ein Fahrradfahrer am Tor des Hofs, also auf der Straße lang. Zentrale Rules, hat er geschrien.
Unglaublich. Die Zentrale sind Hools.
Ich glaube, das hat er wirklich gemeint, ja.
Zentrale sind Huren. Sei es wahrscheinlich.
Das heute stimmt es ja, heute sind wir ja
wieder. Das war sehr skurril. Das war auch das Einzige. Also ich werde jetzt nicht auf der Straße erkannt, angesprochen oder so. Meine Mutter meidet mich mittlerweile auch. Also es hat sogar abgenommen, so das öffentliche Interesse.
Und das war nicht das Fahrrad irgendwie von deinem Bruder oder so und dein Bruder auch auf dem Fahrrad. Also
das wäre so witzig. Ey, kennt ihr meinen Bruder? Ich kann mir sogar vorstellen, dass er wirklich mit Fahrrad, ach, das ist ja Olli, ich muss ihm mal was Nettes sagen. Zentrale Rules.
Aber du hast ihn doch nicht gefragt.
Ich habe ihn noch nicht gefragt, aber das werde ich mal machen.
Ja. Darf ich dich um eine Sache
nicht auf den Tisch kommen? Ja, ich gebe mir Mühe.
Ja.
Das hört wahrscheinlich gar keiner.
Doch, ich habe es gehört.
Warte mal ganz kurz, ein letztes Mal noch, Thomas. Ja doch, das Mikro ist
schon extrem heftig.
Übrigens, wir hatten jetzt Jubiläum, 6 Jahre die Zentrale und Olli haut immer noch auf den Tisch.
Wirklich jetzt 6 Jahre?
Wir haben eine Mail bekommen.
Ja.
Weil wir haben schon mal darüber gerätselt, wann offiziell unser Geburtstag ist. Mhm. Jetzt hier zum Mitschreiben, der 27. Januar 2019 ist der Geburtstag der Zentrale.
Ist es jetzt der erste Aufnahmetag oder der erste Veröffentlichungstag gewesen?
Nee, 18 ja, gut, wir haben schon 18 drei Folgen aufgenommen, aber da ist sie wirklich die allererste Folge an den Start gegangen.
Okay, aber da merkt man auch wirklich jetzt, dass unsere Hörer immer minderwertiger werden.
Ja, jetzt bin ich
früher
gespannt,
hätten wir extrem viel Geschenke bekommen. Jetzt sitzen wir hier, ich sehe keinen Kuchen, ich sehe kein irgendwie so eine Geschenkbox, wo jeder mal reingreifen kann, nichts.
Und das finde ich interessant, Benjamin, weil du bist ja so, ich sag mal, wenn das Mikrofon aus ist, bist du ja sehr demütig und dann reden wir ja oft darüber, dass es verrückt ist, dass es Leute gibt, die uns freiwillig hören, uns Sachen schicken und so, da bist du ja immer so ein bisschen wie, das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja.
Aber, das kann er sich nicht vorstellen, dass es schon alles ist.
Aber wenn das Mikrofon an ist, dann kommen auch schon so Sachen wie zum Beispiel bei unserem letzten Livestream, dass du dich so hinsetzt und sagst, also es wäre schon schön, wenn jemand da draußen von euch uns jetzt mal was zu essen schicken würde, Pizza.
Oder wir haben alle drei um Pizza gebettet.
Ja, aber da war eher der Redelsfluss.
Aber mir war es sehr unangenehm.
Und nach vier Stunden kam so, ich sehe schon, ihr schickt uns keine Pizza, wir müssen selber bestellen.
Warte mal, mir auch sehr unangenehm, aber...
Ja, dass du, hast mal gemerkt. Ja, war mir total, also diesen demütigen kleinen Benjamin, der immer dann zum Vorschein kommt, wenn das Mikrofon aus ist, den habe ich dann nicht wiedererkannt.
Wenn wir jetzt nach Pizza fragen, würde es wenig Sinn machen, ne? Weil die hört
jetzt. Jetzt ist Quatsch. Okay. Nee, ist nicht Quatsch. Vielleicht für die nächste Aufnahme.
Ja, aber die wissen ja dann nicht. Das muss ja timing-technisch auch
passen. Ja, stimmt. Irgendwann so mitten in der Woche, ich bin hier alleine, es klingelt, kriegt 3 Pizzen.
Das ist jetzt wirklich unser 6-jähriges Jubiläum und
ist unglaublich, oder?
Wir drei haben nichts vorbereitet, nichts bestellt. Also
ich kann an dieser Stelle nur mal sagen, dass letztes Jahr zum 5-jährigen Jubiläum, da haben ja Olli und ich das Gespensterschloss nochmal besprochen. Mhm. Und da habe ich vollmundig angekündigt, dass es nochmal definitiv ein Special geben wird wo wir unseren 5-jährigen Geburtstag feiern. Ja, und jetzt gibt es uns schon 6 Jahre.
Ja, ja. Wir machen es aber, wir holen es nach. Und zwar
gibt genau, das haben wir auch gesagt.
Ja, aber es gibt ja dieses Jahr unser Live-Auftritt und der entschädigt, glaube ich, für alles.
Stimmt. Ja. Das ist jetzt der Kompromiss.
Das ist jetzt der Kompromiss.
Wir werden eh live aufgetreten.
Nein, werden wir nicht. Das ist unser Geburtstag.
Ja, aber, dein Geburtstag, das kann man ja mal sagen.
Naja, muss man aber nicht.
Okay.
Aber singen wir dann wenigstens heute ein Geburtstagsständchen für uns selber?
Für nachträglich. Warte mal, heute ist der 2.2., das heißt, es war vor 5 Tagen. Okay. Wieder geschickt von dir gemacht, du willst einfach nur singen.
Ja.
Ja, dann 3, 2, 1.
Happy Birthday. Aber ihr singt mit.
Ne, du fängst aber an.
Happy Solist. Birthday.
Nein, nochmal.
Warte mal, machen wir es im Kanon, wenn wir schon. Wenn wir
oh,
schon
das wäre geil. Sind? Kriegen wir das? Ich glaube, das kriegen wir nicht.
Nein, das kriegen wir nicht.
Okay, doch, wir kriegen das hin.
Du bist ich eins, zuerst. Dann ich und dann Thomas.
Okay, dann mache ich die Augen aber jetzt
ab
zu.
Ab wann setzt du ein?
Nein, bei to you.
Genau.
Also bei to oder you.
Bei to you.
Nach to you. Nach to you. Nach
okay,
to you.
Okay. Und du dann bei nach to you bei Olli.
Ja,
das wird
sehr gut. Jetzt wird es wieder furchtbar.
Okay. Eins. Muss ich selber einzählen?
Warte, ich zähle für dich ein. Okay. Eins, zwei. Ist jetzt zu Hause und zurück, die Maus.
Flitz. Okay.
Entschuldigung.
Kennt wieder keiner?
Helge Schneider. Ja.
Okay, okay.
Nochmal. Eins, zwei, drei.
Happy Birthday to you.
Happy Birthday to you.
Oh Gott, sehr schön, wenn ihr da vielleicht, wenn ihr da vielleicht synchron wärt. Weil
geht ja nicht.
Wieso? Ach so,
doch, geht. Stimmt.
Er singt Happy Birthday to you und dann setzt du ein.
Okay,
dann,
versuchen wir es nochmal.
Ja. Ich muss aber zweimal
singen, denk dran.
Ja, aber guck mal, du bist ja dann beim zweiten Mal Happy Birthday to you und der beim ersten Mal.
Okay, ja, nochmal. Das habe ich nicht geschafft eben.
Nee, das haben wir gemerkt.
Eins, zwei, drei.
Happy Birthday to you.
Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Zentrale.
Happy Birthday, liebe Zentrale.
Happy Birthday to you.
Ich finde, wir haben uns einen Applaus verdient. Übrigens, Thomas, ich finde es schön, dass du das Finale hattest, weil man hat ja schon öfter gesagt, dass du die schönere Singstimme von uns hast.
Erstens das, hast du gesehen, wie ich mich vor deinen Augen gerade Marilyn Monroe verwandelt habe?
Tatsächlich, ich bin auch ein bisschen heiß geworden. Das ist wirklich, ich muss meinen Pullover ausziehen.
Ja, und dann hat sie das FBI umgebracht. FBI ist auch ein Stichwort.
Tatsächlich, richtig. Jetzt schon zur Folge kommen? Ja.
Ja, komm.
Komm.
Also klar, wir haben schon gesagt, das hier ist heute eine Wunschfolge von einer ganz bezaubernden Hörerin von uns.
Ja, ganz liebe Grüße gehen raus.
Ganz liebe Grüße, eine sehr großzügige und vor allem auch attraktive Hörerin, muss ich auch nochmal an dieser Stelle
sagen. Da können wir jetzt nicht so viel sagen, wenn es jetzt,
ich weiß, was du meinst.
Eine großartige Hörerin.
Großartige
Hörerin. Olli und ich können sagen, großartige Hörerin und du kannst alles andere sagen.
Apropos.
Ja.
Heute, seit, ich glaube, gefühlt 2,5 Jahren das erste Mal, Bärmin hat kein brummendes Mikrofon.
Das ist wirklich schön.
Ja. Das ist das schönste Geschenk.
Warum? Weil ich habe die anderen Glücksbärchis geholt und die haben Brummmikrofon mit ihren Zauberstrahlen.
Ich kaufe immer.
Das ist nicht die ganze Wahrheit.
Das ist nicht die ganze Wahrheit.
Oh, für unseren Livestream, wir müssen uns irgendwas mit Ted Strike ausdenken.
Auf jeden Fall, ja.
Oh, ja. Ich kaufe dir mal demnächst ein neues Gagbuch.
Ja, wieso? Also diesen Gag habe ich noch nie gebracht. Ja, jetzt bist du verdutzt, oder?
Die 3 Fragezeichen. Und der unsichtbare Gegner ist heute die Folge, die sich gewünscht wurde. Seit langer Zeit mal wieder ein Klassiker, weil wir hatten jetzt in letzter Zeit sehr viele neue Folgen. Deswegen freue ich mich sehr, heute mal wieder in die Anfänge von den 3 Fragezeichen zurückzugehen. Klar, schon Folge 38, aber trotzdem schon ein bisschen etabliert, die Serie. Trotzdem hat sie noch so ein bisschen altes Gefühl, das habe ich sehr gemocht. Ich weiß nicht, in anderen Podcasts machen die das so, dass die schon mal schon so vorab über die Folge sprechen.
Dieser Quatsch.
Die sind wieder fertig.
Ja. Richtig,
ja, genau. Also wir können auch jetzt schon ein Fazit machen.
Nee, aber was ich jetzt schon mal sagen kann, unsichtbarer Gegner, da habe ich jetzt zum Beispiel so einen Boxring vorgestellt, jemand jetzt im Ring steht und
gegen einen Unsichtbaren kämpft.
Nee, und wirklich 60 Minuten da steht und sich fragt, so wann kommt denn der Gegner rein?
Nee, ich
dabei ist er schon längst im Ring. Der hat aber nicht geboxt, nicht geschlagen und deswegen war der Boxkampf dann zum Schluss ein Unentschieden.
Nee, das wäre ja dann der nicht anwesende Gegner.
Doch, der ist ja da.
Der ist ja da, der ist ja unsichtbar und im Ring.
Ja, aber wenn er nicht gegen ihn kämpft, dann ist das ja Arbeitsverweigerung.
Nee, warum? Der hat den ausgetrickst, weil der weiß, dass er schwächer ist und verlieren würde. Er ist aber im Ring, kämpft nicht und hat dadurch ein Unentschieden rausgeholt.
Mhm. Also bei mir ist es immer so, bei mir ist es immer so, ich habe ja nicht viele Freunde.
Ja.
Und ich mag es, aber ich spiele gerne Karten. Ja, Karten ist ein die meisten Spiele, die man mit den Spielkarten macht, ist meistens zu zweit. Und ich sitze tatsächlich dann am Tisch, ja, aber nicht alleine, Benjamin. Nicht wie du denkst jetzt alleine. Okay. Ich teile auch Karten für mich und meinen Gegner aus.
Ja.
Gegenüber, der mir gegenüber sitzt, den sieht man aber nicht. Dennoch spiele ich gegen ihn. Ja, den Freund praktisch. Ja, gegen ihn spiele ich. Und das ist dann praktisch mein unsichtbarer Gegner.
Ja, ist jetzt nicht wirklich besser als der Gag von Benjamin gerade.
Ne? Ja, doch,
der war ein bisschen länger.
Ja.
Auch, ich habe
ich war Benjamins länger.
Okay, bei dir war gerade das Problem, ich habe mich ein bisschen gelangweilt.
Okay, ach so, okay, wenn jetzt Thomas sich so hinstellt, als ob er die Gag-Rakete ist und die authentische, super lustige Rakete.
Genau, was ist denn dein Gag? Gegner?
Leg mal los.
Ich wollte gar keinen Gag machen.
Ja, langweilig. Oh.
Also ganz ehrlich, gar kein Gag gegen Benjamins und meins ist immer noch der schlechteste Gag.
Ja. Also, das ist ja ein Unterhaltungspodcast und da müssen ab und zu mal Gags rein.
Naja, gut, also ich sag mal bei der Folge, der Titel, kann man jetzt gleich schon drüber sprechen, unsichtbare Gegner ist ja ein bisschen Quatsch. Ja,
tatsächlich.
Weil der Gegner ist ja die ganze Zeit sichtbar. Warte, ich wollte eigentlich an deinen Gag anschließen.
Ja.
Ja, dass der kämpft jetzt gegen einen unsichtbaren Boxring und weil der ja weder sichtbar noch hörbar ist, ist halt die ganze Zeit immer so von einer Person zu hören.
Komm, er lacht.
Ja, weil es so schlecht war.
Ja, aber ist egal. Schlechte PR ist auch PR und Lachen über den schlechten Gag ist auch Erfolg.
Thomas, schön, dass du da bist.
Ja, deswegen. Auch wenn du dir gerade wünschst, dass ich unsichtbar wäre.
Ja. Nee, du bist ein, wie ich immer sage, ein wunderhübscher Mann.
Ja,
und ihr seid beide. Also jetzt hat Olli gewonnen.
Und ich sag mal so, ihr seid für mich beide unverzichtbare Gegner.
Ja. Dankeschön. Ja. Wir sind doch nicht deine Gegner.
Ja.
Wie siehst du uns denn hier
so? Du fängst schon wieder an, wenn ich erzähle, irgendwie, wir haben ein schlechtes Verhältnis, bist du traurig.
Das hat dich auch traurig gemacht.
Olli, weißt du, wenn das Mikrofon an ist, dann bist du ein Gegner.
Ja, dann bin ich.
Danach wird erst wieder 5 Stunden ausgewertet, wer was gesagt hat. Und dann geben wir uns die Hand.
Denn es ist ein Ritterschlag, dass du mich als Gegner siehst.
Oh, ein Ritterschlag, aber wo so der Kopf so abgeht, so weißt du.
Ja, das ist wieder too much.
Wir haben ja schon wieder gelacht.
Ja, die Vorstellung, ich kröne dich zu Ritter, zack.
Ich finde...
Ja, Entschuldigung.
Fassen wir mal zusammen, der Podcast ist eine gute Viertelstunde alt bis jetzt und wir haben alle drei bis jetzt geliefert, muss ich sagen.
Und Respekt. Und ich kenne ja die Hörerin, die sich die Folge gewünscht hat. Sie hat sich, glaube ich, jetzt schon... wir können ja wirklich, glaube ich, aus dem Telefonbuch vorlesen. Ich glaube, sie lacht sich kaputt, ja.
Echt? Warum haben wir uns denn die Mühe gemacht und die diese Folge
vorbereitet? Ja, ihr Humor ist auch ein bisschen
grenzwertig. Ja, Internet ist ja an. Ich guck mal nach Online-Telefonbuch. Gibt es sowas noch?
Na, bitte nicht.
Telefonbuch Berlin.
Ach, jetzt habe ich wieder die Büchse der Pandora geöffnet.
Thomas, magst du ganz kurz erzählen? Ich glaube, ich kenne ja die Hörerin, die sich das gewünscht hat.
Ja.
Ich glaube, wir waren schon mal vor kurzem zusammen weg.
Ja, du hast sie kennengelernt.
Genau,
ja.
Wir haben den Kinofilm gesehen. Erzähl doch mal, wie es für dich war, in der Mitte zu sitzen.
Genau. Benjamin war ja an dem Tag nicht da, denn er hatte was, Olli?
er war scharlachmatt. Den Witz fand Thomas am Anfang gar nicht gut. Jetzt musste er auch ganz schön glucksen.
Ja, gut, weil natürlich, je öfter man was hört, desto, weißt du, desto lustiger wird's, ne?
Ja, wie ein guter Wein, der muss reifen.
Und ich sag mal so, die Hörerin von uns, die hat ungefähr denselben bescheuerten Humor wie wir. Und ihr müsst euch vorstellen, ich sitze im Kino, wir gucken den neuen Kinofilm, die 3 Fahrzeuge der Karpatenhund. Olli saß rechts von mir und sie saß links von mir. Und ich hatte wirklich Stereo von beiden Seiten schlechte Witze.
Den ganzen Film. Zum Glück war ich nicht dabei.
Hab ich heute auch gesagt. Wobei, witzigerweise ist, Benjamin, wir haben dich ja gewürdigt. Wir haben es auch in unserer, Olli und ich haben ja noch eine kleine Rezension aufgenommen zu dem Film. Wir haben auch so viel vergessen zu sagen, Olli, zum Beispiel, wie wir den Soundtrack fanden und so.
Mhm.
Ja, aber egal. Und da gibt's ja, Spoiler, eine Szene in dem Film, wo halt immer so ganz lautes Hundegejaul, Wolfsgeheul zu hören ist.
Und die Wohnung wackelt.
Flimmert
und
das Licht setzt aus, ne? Ja. Und Olli und ich, wir gucken uns an und ich sag zu Olli, wenn Benjamin hier wäre, der würde jetzt sagen, weil Spoiler, das ist in so einer Statue versteckt, die Apparatur. Das
so immer, kleine Lautsprecher, so wie aus einem 83er Fiat Panda.
Ja.
Ganz schlechte
oder Lautsprecher. Oder so alte PC-Speaker.
Ja, genau sowas.
In der Größenordnung.
Gott, wenn Benjamin hier wäre, der würde jetzt sagen, das müssen die besten Lautsprecher der Welt sein, dass das ganze Haus wackelt. Also der Film kriegt sowieso nur, ich habe ihn jetzt auch gesehen, maximal 5 von 10 Punkte. Finde ein bisschen witzig, Thomas, dass du ihn wieder in den Himmel lobst, obwohl du so viel kritisierst.
Ich habe maximal eine 7,5 gegeben.
Ja, das ist aber, hallo, das ist ja fast dein absoluter Lieblingsfilm.
Stimmt. Ja. Ich will auch nichts anderes mehr mit ihm sehen.
7,5? Ja. Guck mal an deine Kinoliste. Das ist wirklich, nee.
Ihr wisst doch, dass ich sowieso mal zu gut bewerte. Ja. Aber ich hatte, nein, ich, da werte ich jetzt natürlich auch wieder rein. Ich hatte Spaß, natürlich mit der Anwesenheit von Olli und besagter Hörin. Das hat den Kinobesuch nochmal aufgewertet.
Ja. Ich habe ja eure,
ich fand den Soundtrack gut.
Ja.
Und ich kann mir gerne mal eine gegenteilige Rezension zu dem Film
ganz vorlesen. Kurz, ich habe ja eure Rezension gehört. Ich höre mir das ja an, wenn ihr was macht.
Ich höre mir, euers höre ich mir nicht
an. Ich weiß.
Ich höre mir mal eine Folge an.
Ich musste ein bisschen lachen über euch, besonders über Thomas Freider. Weil er gesagt hat, die schauspielerische Leistung von Justus ist nicht so gut.
Wie
weil
im ersten Teil.
Moment. Auch da gebe ich dir recht, das passt ja noch zur schauspielerischen Leistung, aber auch, weil er sich nicht so verhält wie in den Hörspielen, so, wo ich so denke, was hat das mit der schauspielerischen Leistung zu tun? Dass sich jemand nicht so verhält.
Nee, ich habe gesagt,
hör dir das nochmal an.
Er wirkte diesmal ganz anders, so ein bisschen lustlos und mehr alles so wie vom Blatt abgelesen.
Thomas, so gern ich dir auch den Rücken stärken würde, ich kann mich nicht mehr erinnern, was vor 2 Minuten hier gesagt wurde. Da fragst du mich doch jetzt bitte nicht, was du gesagt hast.
Ich dachte jetzt, wenn du jetzt gesagt hast, das hast du nicht gesagt.
Lügen möchte ich auch nicht, aber ich weiß es tatsächlich nicht.
Aber ich sag's dir gerne nochmal hier am Tisch, Benjamin, während du dann deine E-Mails bearbeitest.
Benjamin arbeitet nebenbei so. Er arbeitet hier sein Bürokram ab. Ja.
Sag ich dir nochmal, ich fand den Schauspieler von Justus in diesem Film deutlich schlechter vom Schauspiel als im ersten Teil, weil er für mich so ein bisschen lustlos wirkte. Und ich weiß noch, ich habe jetzt nämlich noch mal unsere Kritik gehört zum ersten 3-Fahrzeichen-Film. Da haben wir ganz doll über den Peter gemeckert, dass wir den nicht so gut fanden. Und der war diesmal deutlich besser als die anderen beiden.
Also ich finde den auch nicht deutlich besser. Ich finde den genauso wie im ersten Teil. Immer der gleiche Gesichtsausdruck, immer das, aber wahrscheinlich auch seiner Rolle geschuldet. Mhm. Ich finde ihn nicht, also ich finde die alle so blass, so wie sie spielen. Der ganze Humor so aus den Büchern, aus den Hörspielen ist weg. Die sind so belanglose 3 Jugendliche.
Und das Justus wirklich an der Spitze der Belanglosigkeit. Weil er sagt, also er hat ja schon so eine führende Wirkung da. Und da fehlt mir auch einfach das nötige Charisma dafür, weil er sagt seine Sachen wirklich auf und ohne irgendwie ein bisschen Körpereinsatz, Gesichteinsatz und so ein bisschen dabei. Ich kaufe ihm das nicht ab, was er da macht.
Also ich muss wirklich sagen, dass ich den ersten, glaube ich, wenn ich jetzt so rückblickend daran denke, besser finde wie den zweiten Teil. Mhm. Weil, was ihr auch angesprochen habt, die Nebendarsteller und alles, das ist so... So.
Also der ganz ehrlich,
so schlecht geschauspielert.
Ich wollte gerade sagen, so die Background-Schauspielerei, die ist schon wirklich fast Parodie. Das ist schon fast lustig.
Aber du hast was sehr Gutes gesagt, das habe ich leider vergessen, in unserer Rezension zu erwähnen. Ja. Während des Films hast du gesagt, über diese Anlage da, das ist keine Wohngemeinschaft, das ist eine Freakshow.
Ja, ist auch, also komplett, das ist, als wenn man auf so einem Zirkusgelände spazieren geht.
Das hat ein bisschen was vom Kammerspiel. Ich finde das gar nicht so schlimm, dass es so ist. Nur da wird zu wenig mitgemacht. Zum Beispiel diese Schlangenfrau, die ja da vorkommt.
Ja, die wurde ja ersetzt, denn im Original ist es eigentlich ein Mann, der heißt Alex oder Axel, das weiß ich gerade nicht, weil man kann das so schlecht im Hörspiel verstehen. Und das ist ein Katzenliebhaber, der hat Katzen. Ja. Und daraus wurde halt im Film eine Schlangenfrau.
Eine Schlangenfrau.
Naja, das war, wir spoilern jetzt einfach, es gibt ja dann dieses Feuer, ne, und sie ist dann diejenige, die in das Haus kommt, indem sie oben durch so ein Oberlicht
was
sich durchzwängt.
Was sehr mutig ist, weil sie hätte auch voll ins Flammenmeer springen können.
Das wäre so witzig gewesen. Sie springt da durch, denn das Feuer wird einfach schon verbrennt.
Der Soundtrack an und für sich, gebe ich euch recht, der ist eigentlich nicht schlecht, aber der Soundtrack ist die ganze Zeit so pompös aufgeladen.
Fand ich nicht.
Also sie laufen über die Straße.
So, normalerweise denke, magst du doch sowas.
Ja, aber nicht in jeder Szene.
Ja, aber dann wenn Arnold Schwarzenegger als Terminator kommt, da ist es hier nicht laut genug.
Okay, da läuft aber Bob über die Straße und guckt dir an, wie er aussieht.
Okay. Aber ich denke, es wäre da. Okay. Ja, ich fand den Bob auch so langweilig. Auch, da hatte ich auch das Gefühl, die wussten nicht, was sie mit dem machen sollen. Ja, okay, dann machen wir ihn zum Krüppel und setzen ihn in den Rollstuhl. Was natürlich eine Anspielung war auf Rear Window, also das Fenster zum Hof, da sitzt er ja auch im Rollstuhl.
Ja, und beim Gaukler.
Gut. Kommen wir zur heutigen Folge zurück langsam.
Ich will noch eine Filmkritik vorlesen, die in unserem Lieblingsforum rockybeach.com geschrieben wurde. Danach können wir gerne weitermachen.
Sehr gerne.
Von einem
Führungsmitglied, der unser Podcast immer sehr, sehr wohlwollend gegenüber war, nämlich gar nicht.
Oh, jetzt ist die Frage, ob ich das sogar nachvollziehen kann, was er geschrieben hat.
Naja, pass auf. Ich ist jetzt ein bisschen aus dem Kontext gerissen, weil er auf jemand anderen reagiert, aber ich lese jetzt nur das vor. Wenn ich in eine 3-Fragezeichen-Klassiker-Verfilmung gehe, will ich explizit nicht mit der gesellschaftspolitischen Haltung des Regisseurs beglückt werden. Ich will auch keine übergriffigen, unterschwelligen Lektionen diesbezüglich für meine Kinder im Grundschulalter.
Das schreibe ich sofort.
Ich brauche keine Love Interests, weder für Justus, Peter oder Bob. Und auch keine Eifersuchtsdramen, in denen einst harmlose Figuren zu Straftätern mit niedrigen Beweggründen werden. All das nicht. Man hatte hier eines der besten Bücher der Serie als Vorlage. Wenn das zu scheiße ist, die Auflösung enttäuschend und die Figuren zu blass und zu wenig woke, bitteschön, schreibt was Eigenes, aber nutzt den Titel nicht als Köder, um Fans ins Kino zu locken.
Hart geschrieben, aber würde ich...
Also die Wörter scheiße und so würde ich wegnehmen, ja, weil der nicht scheiße war, der Film, aber... Kann es trotzdem ein bisschen nachvollziehen, was er schreibt.
Ja, aber ich meine, er erwartet halt irgendwie, ich finde es ein bisschen frech zu sagen, dass man die Leute ins Kino lockt, weil in erster Linie ist es, wir sagen es immer wieder, was für Kinder. Ja. Und ganz ehrlich, da steht groß 3 Fragezeichen. Und die Kinder sagen, geilen 3-Fragezeichen-Kinofilm. Und ich glaube, die wenigsten Kinder wissen genau, oh, das ist doch dieses Buch aus den 70ern, mal sehen, wie sie das umgesetzt haben, sondern die wollen einfach nur ins Kino und 3-Fragezeichen-Film gucken. Und natürlich gehst du als Elternteil mit, der damit aufgewachsen ist und denkst, oh, das ist aus meiner Kindheit, mal sehen, was sie draus gemacht haben. Und er tut so, als hätte, wären wir jetzt ins Kino gelockt worden, weil wir gesagt haben, da steht Karpatenhund drauf, mal sehen, wie sie es gemacht haben. Natürlich bin ich mit einer Erwartungshaltung rein, aber man darf immer nicht vergessen, es ist nach heutigen Sehgewohnheiten und nach heutigen Standards verfilmt worden.
Ich muss auch tatsächlich sagen, ich, der auf extrem gequältes oder erzwungenes Woke sehr empfindlich reagiert, muss sagen, es war zwar erkennbar, aber es wurde einem nicht so fett ins Gesicht gedrückt, wie bei vielen anderen Sachen. Ich muss sagen, es wurde dezent eingespielt, so wie man es heute wahrscheinlich machen muss, ja. Der Hauptdarsteller da war halt, also von den anderen war halt homosexuell. Das wurde aber halt ganz normal behandelt, also ganz normal, aber es wurde eigentlich so extrem in die Fresse gedrückt.
Ja, es war nicht war so, okay. dieses schaut mal Kinder, genau. Es gibt auch Homosexuelle, so war es nicht. Klar,
wenn man. Ich fand es nicht so belehrend, wie er es gesagt
das
hat
Ding oder ist halt, geschrieben hat. Wenn man die Vorlage kennt, dann sagst du, hä, im Original ist er ja gar nicht homosexuell. Wenn du die Vorlage aber nicht kennst, ist es scheißegal, ob er homosexuell ist oder nicht, weil die Story wird dadurch nicht großartig verändert. Genau,
die thematisieren das nicht groß. Ja. Es fällt nebenbei. Wer nicht gut aufpasst, dem könnte das sogar entgehen.
Muss ich was sagen. Weil es spielt keine Rolle, ob der schwul ist oder nicht. Es spielt keine Rolle.
Na, es spielt in dem Sinne eine Rolle, dass so dadurch eine Dramaturgie aufgebaut wird, dadurch, dass es ja der Liebhaber ist.
Ich meine, damit spielt keine Rolle, dass ich jetzt irgendwie denke, oh, das... Der musste schwul sein, weil dadurch die Story schlüssiger wird.
Hätte auch die Liebhaberin sein
können. Aber er hat recht, dadurch wird eine Wertigkeit aufgebaut, weil die in einem Verhältnis standen, er und der verstorbene Künstler.
Aber da war es, wie du sagst, egal, ob der schwul war oder nicht. Das wurde jetzt nicht groß irgendwie an die Glocke gehangen.
Nee, ich meine jetzt damit auch nicht, dass es schlimm ist, sondern das wurde ja gemacht, damit es irgendwie spannender ist.
Ja, aber ich fand es jetzt nicht unbedingt spannender als im Original, wo gesagt wird, der Mr. Prentice hat den Künstler sehr geschätzt, seine Arbeit und ihn als Menschen, dass er ihn gefördert hat. Das kommt im Original auch schon rüber.
Wie fandet ihr die Szene am Anfang? Entschuldigung, dass wir jetzt noch kurz über den Film reden, aber es ist ja ein 3-Fragezeichen-Podcast, die werden das ja jetzt nicht hassen, hoffe ich mal.
Und es ist die erste Folge im neuen Jahr und der Film ist ja noch relativ frisch im Kino.
Wie findet ihr, hat es zu Justus gepasst, dass er am Anfang den Fall nicht annehmen wollte?
Gar nicht.
Am Telefon.
Justus ist immer derjenige, der sagt, wir sind Detektive, wir versprechen, wir übernehmen jeden Fall. Also hört auf zu jammern, wir machen diesen Fall. Also er ist nicht der Hörspiel-Justus in dem Moment, weil der Hörspiel-Justus ist eher derjenige, der eher jeden Fall annimmt und alle anderen jammern rum. Denk an die Folge, die ich nicht mehr aussprechen darf eigentlich, Poltergeist.
Ich glaube nach 6 Jahren kann das wieder machen.
Wo alle meckern, dass sie diese Kette da suchen sollen und er sagt, wir übernehmen jeden Fall, wir müssen diesen Fall übernehmen. Und da ist er nicht dieser Justus, der diese ganzen Fälle, ist doch alles scheiße, warum suchen wir
ja, aber da sind wir ja wieder, du denkst jetzt an den Hörspiel-Justus.
Genau.
Aber das ist ja das, was ich vorhin meinte. Der Film ist ein ganz anderes Medium, der ja diese Welt anders adaptiert. Und da ist jetzt halt die Charakterzeichnung, ihn nervt es ständig, verschwundene Puppen oder ausgelaufene, weggelaufene Tiere zu suchen. Ja. Er sagt ja dann auch so, haben wir diese Kinderdetektiv-Scheiße nicht mal hinter uns gelassen.
Ne, er will richtige Fälle.
Ist nicht der Justus, den ich aus dem Hörspiel kenne.
Halt. Jetzt muss ich sagen, lehnt er den Fall am Anfang ab? Ich glaube, er lehnt diese Kinderfälle ab. Ja, und der kommt ja dann persönlich.
Ja, er ist doch dann maulig und will das nicht mehr machen.
Er ist ja sowieso sehr unempathisch, ne? So, da gibt's doch diese Szene, wo Peter dann sagt, so kann ich mal draußen mit dir sprechen? Und ihm dann sagt irgendwie, ja, Bob wurde hier verletzt und du sagst, ist egal, der Fall muss weitergehen. Da war er wieder sehr Justus.
Das passt wieder zu Justus,
genau. Aber mich nervt so ein bisschen, man hat doch in den Büchern und in den Hörspielen so eine Leichtigkeit zwischen den dreien. So als ob das so gute Freunde sind, als ob die sich mal sticheln.
So eine Diskussion über die Empathie wäre bei den alten also bei den Hörspielen so gar nicht vorgekommen.
Aber das ist ein gutes Stichwort, vielleicht können wir da später nochmal drüber sprechen, weil wir haben ja beide das Buch gelesen über die Folge, die wir heute besprechen. Und es ist ja wieder ein alter Fall. Da würde ich mich mal dann interessieren, wie du da die Stimmung zwischen den drei fandest.
Okay.
Weil, kann ich jetzt schon mal sagen, bisschen oberflächlich sogar. In neuen Fällen hast du immer wieder Geplänkel oder so, dass die sich kabbeln. Und in dem Buch gar nicht.
Das stimmt. Ja? Mich nervt übrigens noch bei dem Film, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, es redet einer, die anderen sind stumm. Der nächste redet, die anderen sind stumm.
Das ist wie hier.
Ich finde, das ist so richtig dialogmäßig gewesen. Das war nicht so.
Nicht so flüssig, nicht so.
Ja, oder? Ist mir das nur so aufgefallen? Oder so, wenn. Sonst ist es so, wenn Kinder mitmachen oder Jugendliche so einen Film, dass die so im Hintergrund noch reden. Aber
hast du schon mal darüber nachgedacht, dass es vielleicht, weil in erster Linie Kinder das Publikum sind, dass es vielleicht mit Absicht ist, damit die nicht zu sehr überfordert werden, wenn alle durcheinander sprechen? Weil so hast du immer, der redet, der redet, der redet. Und die Kinder können leichter folgen. Mal unter dem Aspekt betrachtet.
Nee.
Gut. Okay, also der Regisseur ist ein Versager, der Produzent
ist scheiße. Das habe ich nicht gesagt. Ich glaube nur, dass die zu wenig darauf geachtet haben, dass die. Du hast ja sonst auch andere Kinderserien und so, wo so Kinder im Hintergrund dann trotzdem was bereden, obwohl der Hauptcharakter was sagt. Oder so.
Weil die Extras, also die Statisten, die waren ja wirklich Katastrophe in dem Film. Da hatte man teilweise das Gefühl, die bewegen nicht mehr den Mund, wenn sie so im Hintergrund agieren. Ja.
Es sind so wie, sie waren so ein bisschen wie aus einem Computerspiel, so Hintergrund-Emotions.
NPCs, ja. Ja, deswegen, ich fand den Film trotzdem gut, also der hatte ein sehr gutes, von der Produktion her sah sehr hochwertig aus, wie ich fand, ja.
Der Filter hat mich ein bisschen gestört.
Das war so. Extremer Buntfarbfilter.
Ja, es war eingestellt auf Los Angeles. Ja. Obwohl sie ja eigentlich in Gran Canaria gedreht haben, Benjamin.
Daumen mehr der Filter.
Ja, deswegen der Los Angeles Filter.
Genau. Also, jetzt kann man gerade Los Angeles nicht drehen, weil brennt es gerade.
Trotzdem hat der, wie heißt der den Karpaten und gesucht hat?
Gesucht? Wer?
Der gestohlen wurde. Der
Mr. Prentice.
Der hat gut geschauspielert.
Fand ich tatsächlich auch. Und ich habe geguckt, ich habe von dem Schauspieler sonst noch nie was gehört.
Aber war das nicht der Ulrich Tukur? Der ist eigentlich ganz bekannt.
Oh. Der hat das richtig gut gemacht.
Gut, den haben wir reden das hier abgekauft. Über den. Ich habe immer das Gefühl, dich interessiert so wenig. Sobald man irgendwie nur einen Buchstaben in der Tastatur eingeben muss, hast du keine Lust.
Ja.
Ja.
Wenn es sich mit dem Q anfängt.
Aber ich habe jetzt auch keine Lust, über den Lebenslauf zu lesen. Ich kann euch sagen, er ist 1,87 Meter groß.
Ah, warum kenne ich den dann nicht?
Also ist ein großer Schauspieler.
Nee, aber der ist wirklich, finde ich.
Oh, Thomas! Ja.
Der ist aber,
Thomas ist jetzt an Bord, er kriegt von mir eine Faust.
Der ist aber herausgestochen, fand ich. Der war so wirklich groß richtig, ist. Nee, aber der war wirklich gut, weil er so groß ist. Der kriegt von mir eine 10 von 10. Der hat das wirklich richtig gut
gemacht. Ja, wobei es gab eine Szene, die fand ich ein bisschen albern. Der macht da so die Tür auf und ich glaube, die anderen waren gar nicht da, also dass er alleine geschauspielert hat. Er macht die Tür auf, wartet so 5 Sekunden, ach, da seid ihr ja. Gegenschnitt, man sieht die Detektive vor der Tür stehen. Das war nicht schlecht.
Das weiß ich nicht mehr.
Deswegen kriegt er nur eine 9,75 von mir.
Doch nicht so ein großer Schauspieler.
Und die Auflösung des Falls.
Oh, viel zu lang.
Das war aber klassisches.
Ja, auch die Art.
Das war klassisches schlechtes Treffen. Weil da 10 Minuten geredet wird. Und so. Aber ich finde, dadurch, dass der Film immer noch so frisch im Kino ist, irgendwie sollten wir vielleicht unseren Hörern noch die Gelegenheit geben.
Geht ins Kino, guckt euch den Film
Wobei
an.
Wobei, die Folge kommt immer erst im April.
Das war schon
auf DVD und Blu-ray. So, kommen wir jetzt zu den allgemeinen Fakten.
Allgemeines.
Also die drei Fragezeichen und der unsichtbare Gegner ist im Deutschen das Buch Nummer 37 und wurde im Jahre 1986 veröffentlicht. Die Autorin ist M.V. Carey oder wie wir hier sagen M.V. Carey, die übrigens auch den Karpatenhund die Vorlage geschrieben hat.
Und ein, wie nennt man das Cameo-Auftritt?
So ein, im Film,
das so war, das war witzig, einen Auftritt hat in der Krankenhausszene.
Genau, da hat nämlich die. Ja, pass auf, da geht doch Bob ins Krankenhaus und redet mit diesem Professor Barrister,
den sie im Film zu einer Frau gemacht haben, weil im Original ist es ein Mann, ja, wahrscheinlich sind dann auch wieder Leute auf die Barrikaden gegangen, ne? Das geht nicht, das ist ein Mann. Und die hatte ein Namensschild und da stand drunter MV Carey Institut oder so.
Krankenhaus.
Ja, genau. Research Center. Ja,
hab ich nicht gesehen.
MV Carey Research Center. Ist auch nur ganz kurz zu sehen, einmal ist auch der Kittel so verschoben gewesen, da war das Namensschild weg, aber ist mir aufgefallen.
Wäre mir auch entgangen, wenn Thomas es nicht angesprochen hätte.
Ich bin aufgestanden und hab gesagt, das ist MV Carey!
Und alle so, Und jetzt setz dich wieder.
Ja. Da es ja mal wieder nach langer Zeit ein amerikanisches Buch ist, ist es natürlich auch in Amerika erschienen, als US-Buch Nummer 39, veröffentlicht im Jahr 1984 unter dem schönen Titel The Mystery of the Trail of Terror. Kommt als Hörspiel Nummer 38 daher, was wiederum veröffentlicht wurde am 12. März 1986 mit einer Länge von circa 44 Minuten.
Ja.
Mhm.
Ja. Die,
Benjamin, hast du Lust, das Band zu zerreißen?
Hier gibt mal die Kassette. Es gibt ja zwei Versionen, hast du uns ja geschickt. Einmal die ursprüngliche mit der alten Musik und mit der neuen.
Denn man hat für die CD-Spotify-Version, da war der Minninger wieder fleißig und hat irgendwie noch mal ein paar Musikstücke ausgetauscht, was in dem Fall eigentlich gar nicht nötig war, weil es sind keine Carsten-Bohn-Stücke, außer am Anfang bei der alten Version, da ist wieder dieses gepfiffene.
Das, was du uns geschickt hast, ist das die Original-Kassetten-Version?
Ja, ich habe euch die Original-Kassetten-Abmischung geschickt, per berittenem Boden.
Ja.
Und Minninger hat irgendwie auch diese Folge ganz viele Musikstücke ausgetauscht, die aber trotzdem bei der Abmischung gar nicht von Carsten-Bohn waren. Und das habe ich nicht so ganz verstanden. Aber da können
wir können ja mal zum Interview einladen.
Ja, das wäre eine gute Idee, ne?
Ja.
Deswegen war es eigentlich nicht nötig, aber er hat ja sowieso schon ein paar merkwürdige Entscheidungen getroffen, über die wir schon oft eingegangen sind und auch noch oft eingehen werden.
Aber jetzt ist die Frage, ob er das gemacht hat oder ob vielleicht Frau Körting gesagt hat.
Hat er nicht sogar selber bei uns im Interview gesessen gesagt, auf die Frage hin, ob er komplett diese Überarbeitung gemacht hat, mit ja?
Muss ich mal reinhören.
Ja, mache ich jetzt sofort.
Denn witzigerweise, ich weiß gar nicht, ob ihr das gesehen habt, bei seinem Wikipedia-Eintrag, da werden wir ja als Quelle genannt, ne?
Ach.
Ja, pass auf, warte, ich guck. Aufgrund des Rechtsstreits mit dem Musiker Carsten Bohn in den 1990er Jahren musste Minninger dessen Musiken in allen Hörspielen gegen neue Musiken, unter anderem von Jan Friedrich Konrad, Andres Seiberts und Konstantin Stahlberg, austauschen und die Hörspiele auf Kassettenlänge kürzen. Da sind als Quellennachweis genannt unter anderem, André Minninger und Wolfram Damerius beim Hörspiel Platz Podcast, André Minninger auf RockyBeach.com und Interview mit André Minninger bei Die Zentrale.
Cool. Wow. Wenn man darauf klickt, auf welche Seite kommt man denn? Mal gucken. Da kommt man zu Podigy.
Geil, oder?
Ja, nicht schlecht.
Das ist krass. Wir sind bei Wikipedia.
Endlich.
Ja, ist das geil.
Wir haben es geschafft.
Also Benjamin, um deine Frage nochmal zu beantworten, er hat es persönlich hier bei uns im Podcast bestätigt. Steht bei Wikipedia jedenfalls. Ja. Wie geht's hier eigentlich nochmal weiter? Wir haben schon lange nicht mehr gemacht. Kommt jetzt schon der Klappentext?
Wie, waren das alle Fakten?
Ja. Nee, der Klappentext kommt ja immer, bevor wir direkt mit der Besprechung beginnen.
Dann kommt jetzt das Cover.
Das Cover.
Und da habe ich euch einmal, ihr müsst ja auch die Notizen haben, das Originalcover aus Amerika reingepackt ins Skript und die Kassettenversion.
Also dein Link kam bei mir überhaupt nicht an, deswegen werde ich gleich mal in Ollis Unterlagen schauen.
Ich habe mir beide eingeprägt.
Dankeschön.
Ja. Oh, oder? Dann kann ich ja mal beschreiben, im amerikanischen Original, da gibt es so eine Szene an dem Pier und man sieht da gerade eine Bande von Motorradfahrern durch die Gegend fahren, haarscharf an den drei Fragezeichen vorbei. So, Benjamin, das ist relativ weit am Anfang. Ich weiß nicht, was du da machst. Es wirkte gerade so, wie als ob du das ganze Skript durchblätterst.
Nein, ich habe immer so verglichen.
Er dachte, es bewegt sich. Er wollte die Blätter so ganz schnell hintereinander.
Dann beschreib doch mal das Cover, was Iga Rush gezaubert hat.
Iga Rush hat gezaubert. Also sie hat einen roten Hintergrund gewählt und im Vordergrund einen einzelnen Motorradfahrer mit einer Feuerflamme auf dem Helm.
Und ganz gruseligen roten Augen.
Also und für mich als Nichtleser möchte ich mal vorweggreifen, für mich machen diese Cover natürlich gar keinen Sinn, Thomas. Richtig. Kannst du dazu was sagen? Oder
ja, im Laufe der Besprechung.
Okay.
Ja, es ist richtig, für das Hörspiel macht das Cover überhaupt gar keinen Sinn. Gar
also ich finde auch im Buch ist das, hätte man auch ein anderes Cover wählen können. Also natürlich kommt es vor im Buch, Motorräder und so, da kommen wir ja zu. Aber müsste jetzt auch nicht so präsent auf dem Cover sein.
Aber, jetzt mal abgesehen davon, ob das fürs Hörspiel Sinn macht oder nicht, fürs Buch macht es ja Sinn. Wie findet ihr denn die Zeichnung? Ich finde sie sehr atmosphärisch.
Also ich finde witzig zu dem Titel Der unsichtbare Gegner. Und man denkt jetzt so, der Motorradfahrer ist der Gegner. Also
vom weißt du, was wir mit dem machen können? Ja. So ein Boxring, wie einer gegen den Unsichtbaren kämpft.
Das wäre witzig, oder? Ja, und krass, dann steht der da und dann kommt ein Unentschieden raus.
Kommen wir aber noch zu dem Punkt, dass eigentlich auch der Titel nicht so wirklich zu der Folge passt, muss ich sagen. Also irgendwie ist es alles ein bisschen, deswegen kann man jetzt auch das Cover schlecht vergleichen, ob das zur Folge passt, weil der Titel auch nicht wirklich zur Folge passt.
Ja. Der Titel ist gruselig, passt ja so ein bisschen wieder zu diesem Mystischen und so, was drei Fahrzeuge mal hatte. Aber er macht natürlich keinen Sinn.
Ja. Der macht natürlich keinen Sinn.
Ja, man sieht den
wie Gegner hieß doch. Das jetzt nochmal im Englischen übersetzt?
The Mystery of the Trail of Terror.
Was heißt Trail nochmal auf Deutsch?
Warte, das kann ich dir gleich sagen. Also ich kenne ja hier unser Lieblings-Clouseau-Film. Der rosa-rote Panther wird gejagt.
Ja.
Der heißt ja im Original Trail of the Pink Panther.
Da heißt Trail nicht
so. Also praktisch heißt der Trail sowas wie Jagd oder so?
Nee, warte,
so ich guck mal. Weg oder?
Folgeweg,
ja. Trail, Deutsch. So. Wir alle sind googeln. So Englisch-Experten. Weg! Trail heißt Weg!
Also
Weg?
Der Weg des Terrors.
Finde ich auch einen krassen Titel
für oder das. Oder Fahrt. Was Fahrt. Dahinter. Fahrt ist ein schöner Wort.
Finde ich auch einen krassen Titel für das, was wirklich dahinter steckt.
Na gut, aber es ist ja im Prinzip, sie machen einen Roadtrip.
Ja.
Also einen langen Weg durch die Vereinigten Staaten.
Aber Terror.
Naja, ist ja, da war ein Feuer und alles.
Also ich wollte gerade sagen, wenn die werden richtig terrorisiert. Ja. Ne? Ständig sind sie in Angst, drehen sich um, gucken immer aus dem Fenster, ob da
und
was los ist.
Und wie gesagt, im Buch werden sie gejagt zweimal von den
Motorrad-Dingern. So wie der rosa rote Panther, der wird auch gejagt.
Ja, Olli. Aber dieser nee, aber dieser Titel hat natürlich im Englischen viel mehr Sinn.
Wie würde es klingen, die drei Fahrzeichen und der Pfad des Terrors? Ja, auf Deutsch funktioniert es nicht so.
Ja, deswegen hat man auch unsichtbarer Gegner genommen, was überhaupt
nicht. Na, aber die haben doch das und immer weggenommen so irgendwann, weil sie keine Lust haben. Mal und, kein und, dann eben nur Pfad des Terrors.
Ja, aber hier ist das und noch da. Ja.
Aber was man sagen kann, dass auf keinen Fall der Titel spoilert.
Das kann man wirklich sagen.
Wenn großartig. Der nichts mit dem Buch zu tun hat und mit dem
nichts mit der Geschichte und so, das war wirklich auf der Nummer
auf der sicheren Seite, Vor allem der unsichtbare Gegner, Motorrad. Wobei es kann wirklich alles sein, ne? Ich meine, wenn man jetzt den Klappentext liest, dann kommt das Ganze ja schon hoch. Und heute haben wir mal wieder die tolle Situation. Es gibt drei verschiedene Klappentexte und wir können jetzt jeder einen vorlesen.
Ja, einer von der Schallplatte.
Ich würde oder was ganz kurz nochmal auf die Sprecher eingehen, bevor wir.
Nee, das machen wir doch noch.
Ah, das machen wir danach?
Das machen wir danach.
Okay, genau. Ich habe die Reihenfolge nicht mehr im Kopf, weil wir hatten ja jetzt Pause gehabt.
Dann geh doch einfach dem Skript nach, wie ich es gemacht habe.
Ach, naja.
Der Klappentext.
Olli, du darfst gerne den Klappentext vorlesen, der als erstes hier im Skript
steht. Ah, da hast du extra in 2-Meter-Buchstaben geschrieben.
Richtig. Den ich nicht erkennen. Weil, jetzt können wir das ja erzählen, wir haben das ja schon verjährt, ne? Als wir unser Halloween-Special aufgenommen haben, was wieder fast unterbrochen wurde, weil nach 6 Jahren Zentrale druckt Olli sich ja immer noch das Skript aus. Und weil er Papier sparen will, macht er die kleinste Größe, besitzt aber seit 20 Jahren keine Brille mehr und deswegen war das ein kleiner.
Da erinnerst du mich an was, lieber Thomas.
Ja.
Weil ich weiß, du drückst dich wieder sehr vorsichtig. Ah, es ist Olli recht, das, was hier. Ich werde das noch fertig schneiden. Da gibt ein Outtake-Reel zu der Folge. Und das,
oh Gott.
Und da ist das mit drin.
Ich habe Angst zu hören.
Ich komme nicht gut weg. Ja, das war wirklich
eine Katastrophe. Wollte gerade sagen.
Das willst du fast. Dann könnt ihr euch auch drauf freuen.
Olli, jetzt können wir es dir ja sagen, weil jetzt bist du ja entspannt. Weil du halt dann vorgeschlagen hast, irgendwie, ja, können wir vielleicht ein anderer Mal, also können wir die Aufnahme jetzt abbrechen und holen das nach und wenn wir nicht wussten, das wird nix. Wenn wir jetzt aufhören, dann kriegen wir das nicht recht.
Ich war auch erstaunt, Lob an Olli, dass du es dann doch noch geschafft hast, durchzuziehen.
Ich habe mich dann zusammengerissen, aber das war trotzdem ein mega schwacher Moment von
und
mir.
Ich hab also du kannst auch gerne die Lampe hinter dir auf der Heizung wieder anmachen, immer falls du Licht brauchst, ne? Weil ich kenne dich ja ein bisschen.
Ben Peck, Peters Großvater, hat eine Reihe von Erfindungen gemacht und jetzt will er eine davon in New York verkaufen. Aber er hat ständig Angst, dass man ihm sein geistiges Eigentum stiehlt. Da ist vor allem Ed Snabel. Was hat dieser Mann vor? Warum verfolgt er Ben Peck? Die drei Detektive erleben eine atemberaubende Jagd quer durch Amerika.
Dazu muss man sagen, das ist der Klappentext, der auf der Kassettenhülle steht. Und lieber Benjamin,
ja?
Ich habe mir, also du hast ja ein Sammelband.
Ja.
Du hast ja ein Sammelband, wo insgesamt drei Fragezeichen-Bücher drin sind.
Ameisenmensch, was ihr schon besprochen habt, der rote Pirat und der unsichtbare Gegner.
Genau. Ich habe hier mir aus der Bücherei, sieht auch schon sehr mitgenommen aus, das Buch, das Einzelbuch geholt vom unsichtbaren Gegner. Und ich würde dich bitten, einmal da den Klappentext vorzulesen. Okay. Ich mache dann den anderen hier, den, der auf dem Sammelband steht.
Sollen wir jetzt schon was zu dem anderen Klappentext sagen oder erstmal alle drei?
Ja, können wir dann auswerten.
Okay. Die drei Fragezeichen nehmen ihren verrückten Großvater mit auf die Reise von Küste zu Küste. Sehr bald wird aus der Ferienfahrt ein aufregendes Abenteuer. Wer ist der unsichtbare Verfolger, der so hartnäckig auf ihrer Fährte bleibt? Was bezweckt eine wild gewordene Horde Motorradfahrer? Warum interessieren sich plötzlich so viele Leute für Bobs Kamera? Als sich die Lage zuspitzt, beschließt das Detektiv-Trio in New York, das FBI einzuschalten und einen Köder auszulegen. Wird der unsichtbare Gegner anbeißen?
Okay.
Vor allem ihr Großvater.
Ihren verrückten Großvater, ja.
Man muss dazu sagen, die sind alle Brüder.
Nein, dazu muss man sagen, dass das Wort ihren in Anführungszeichen steht.
Ach so.
Ja. So, und dann lese ich jetzt den letzten vor, der auf diesem Sammelband sich befindet. Justus, Peter und Bob begleiten Mr. Peck nach New York. Aus der harmlosen Urlaubsreise mit dem genialen Tüftler wird indes unversehens ein neuer Fall für die drei Fragezeichen. Denn ein geheimnisvoller Verfolger klebt ihn hartnäckig an den Fersen. Was hat er vor? So, wir wollen jetzt abstimmen, welcher Klappentext hat am meisten gespoilert oder war am besten. Ich finde den hier eigentlich relativ neutral. Deiner hat schon wieder viel zu viel vorweggenommen mit dem ganzen FBI und so.
Ich finde eigentlich den Kassettenklappentext am besten.
Ja, das war meiner, ne?
Ja, genau, aber ich finde, das ist ja mehr so die, trifft den Kern mehr, weil die drei Detektive erleben eine atemberaubende Jagd quer durch Amerika. Und bei dem anderen, da ist halt immer so viel New York. Die fahren nach New York.
Ja, aber was schön ist halt, dass er viele Erfindungen macht und damit nach New York will. Also ich finde schon,
Nee, aber
kleine Spannungskurve.
Ich würde mich anschließen, Kassette finde ich am besten.
Ich auch. Ne, was sagt Olli?
Ich auch.
Weil, damit die Diskussion aufhört.
Damit die Diskussion aufhört und wir anfangen und damit wir dann auch aufhören können, wenn wir angefangen haben. Okay. Weil wenn wir nicht anfangen, können wir nicht aufhören.
Ja, gut, wir sind doch aber gut dabei.
Ja, wir sind
da hier gut. Richtig gut.
Ja, genau. Ich fand das bis jetzt sehr spannend alles.
Ja,
Wahnsinn.
Ja, deswegen kommen wir jetzt zu Ollis Lieblingskategorie, die SprecherInnen.
Die Sprecherinnen und Sprecher.
So. Und da haben wir natürlich unsere Stars, Peter Passetti, Oliver Rohrbeck, Jens Waffelcheck, Andreas Fröhlich und, die ich sehr, sehr mag, ich glaube, die schätzen wir alle drei, Mrs. Shaw wird hier gesprochen von Marianne Kehlau, wir haben den großartigen Wolfgang Völz dabei in einer Glanzrolle, muss ich sagen.
Okay,
da werden wir noch ein bisschen streiten.
Ja.
Okay, Ed Snabel von Horst Naumann, dafür, dass er ein großer Schauspieler ist, man kennt ihn irgendwie als Landarzt oder so und als Arzt auf dem Traumschiff, fand ich ihn hier nicht so doll,
muss ich sagen. Der Landarzt auf dem Traumschiff.
Ja, nee, der Arzt auf dem
nee, das wäre aber witzig.
Land auf Wasser. Der Landarzt, genau. Was mache ich hier? Ich kann dir hier nicht helfen. Ich bin ein Landarzt.
Es gab nur eine Folge, die ging 5 Minuten. Sieht man nicht so auf dem Schiff, sagt so, was mache ich eigentlich?
Dann haben wir Jochen Schernd und den großartigen.
Schon wieder.
Lutz.
Du machst aus dem E ein C. Das hast du letztes Mal auch gemacht. Der heißt Jochen Schernd.
Entschuldigung. Jochen. Nee, ich glaube, der heißt Jochen Schernd. Okay. Ich bleib dabei.
Das steht überall falsch.
Ja, Jochen mit den Scheren hinten.
Den großartigen Lutz Mackenzie haben wir mal wieder dabei.
Und Mackenzie heißt er.
Als Frau. Mackenzie, Entschuldigung. Und als Frau. Immer froh.
Ja, die war immer froh.
Witzige Nacht. Ist die, die immer lacht, ne?
Nee, die immer lacht, die immer lacht.
Ja, großartig. Damit sind wir mit den Sprechern auch schon durch.
Witzig. Und als Frau, sonst ist sie, sonst spricht sie immer nur Männer.
Sie Männer, ja. Diesmal ist sie meine Frau. Ja.
Also ein sehr überschaulicher Cast. Finde ich aber ganz angenehm. Klar, es gibt noch mehrere Sprechrollen. Es gibt zum Beispiel immer so eine empörte Menschenmenge. Einmal in einem brennenden Hotel und später da auf dieser Orchideenmesse. Das kann man schon mal sagen. Sind auch alle schlecht, kann ich jetzt auch schon mal sagen. Und dann gibt's noch diesen Hoteldirektor. Ja.
Es gibt eine hervorragende Essensszene.
Ja.
Mit dem Steak.
Ja.
Gut, da kommen wir auch wieder zu. Ja. Ich hatte mir vorgenommen, für diese Besprechung heute, wollte ich mal, weil das Buch sehr detailliert ist, was, also detailliert für ein Drei-Fahrzeichen-Buch, was den Roadtrip angeht.
Und dann hatte ich wirklich überlegt, ob ich mir rausschreibe, wie die durch die Staaten fahren. Nur um dann festzustellen, RockyBeach.com habt ihr schon gemacht, haben sie mir Arbeit abgenommen. Ja. Und deswegen, für jemanden, der selber schon Amerika war.
Aber ist ja keiner von uns, oder?
Nee, hier nicht. Ne? Witzig. Fand ich das ganz interessant, so ein bisschen nachzukonstruieren, wie die durch Amerika fahren. Weil die fahren ja wirklich nicht, also die starten nicht in Rocky Beach und fahren einmal quer durch, sondern die machen einen riesen Umweg. Weil im Buch steht es, da wird Benjamin mir jetzt wahrscheinlich recht geben, dass der Opa sagt, das wird seine letzte große Reise sein. Er will noch mal alles mitnehmen. Deswegen dauert die Fahrt richtig lange.
Man hört aber auch im Hörspiel ein bisschen raus, dass sie ein paar Umwege machen, um dass er so ein paar Sachen aus seiner Jugend zeigen kann und so.
Genau, also
auch richtig. Wenn sie es nicht explizit erwähnen, kann man sich das ein bisschen herleiten.
Im Prinzip, sie fahren ja erstmal die ganz...
Also ganz kurz, erstmal will ich dir recht geben.
Danke.
So das schwer war ist ihm auch...
Das wär mir jetzt fast entgangen.
Das war aber auch was, da kann ich dir gar kein Unrecht geben. Ja. Weil
das wäre witzig, jetzt würde Thomas so...
Das ist Schwachsinn.
Aus Prinzip.
Ja, genau.
Ich muss der Thomas ein bisschen widersprechen, er hat zwar recht, aber ich muss es trotzdem tun.
Nee. Alles gut.
Und kommt noch was?
Nein, ich wollte dir einfach nur mal recht geben, okay, ohne irgendeinen Kommentar dazu.
Das hättest du auch machen können, wenn ich fertig bin.
Achso, Entschuldigung. Nee. Ja.
Denn, um auf dich wieder einzugehen, Olli, die fahren ja erst wirklich Richtung San Francisco. Man denkt immer, es ist beides Kalifornien, L.A. und San Francisco. Und du fährst, glaube ich, über 4, wenn du straight durchfährst, fährst du über 4 oder 6 Stunden nach San Francisco. Das ist echt ein Stück entfernt, ne? Und also alleine von Los Angeles nach Santa Barbara sind es schon 100 Kilometer. Weiß ich aus eigener Erfahrung. Ist aber schön, wenn du die ganze Zeit an der Westküste lang fährst und so weiter und so fort. Und nur um das mal durchzugehen, die Station der Autoreise von Rocky Beach nach New York. Leider werden im Buch manche Stationen nur als kleine Stadt bezeichnet. Also die starten Rocky Beach, fahren dann nach Santa Monica, da wo dieser berühmte Santa Monica Pier ist, dieser Rummel. Nach Santa Barbara, da genießen sie ein ausgiebiges Frühstück. Dann fahren sie nach, ich kann es ja aussprechen, Baby, kannst du es aussprechen? Javiota.
Nee, ich habe ja deine Notizen nicht.
Ja, wieder professionell. Danach.
Du hast sie mir nicht geschickt.
Ich habe sie dir nicht.
Sie sind aber nicht da.
Dann sind sie bei Pismo Beach oder wie Olli es in seinem Skript genannt hat. Pismo. nach Monterey. Also die gibt es auch alle wirklich, die Orte. Die sind nicht erfunden, bis auf Rocky Beach. In Monterey Pense. Dann sind sie in San Francisco. Im Buch steht auch, dass sie über die Golden Gate Bridge fahren. Das fehlt mir alles so ein bisschen im Hörspiel.
Und wo fressen sie den Burger? Irgendwo machen sie eine Pause und essen Burger.
Nee, im Burger essen
sie. Im Buch Burger essen sie einen Burger.
Ja, ich weiß nicht, ganz am Anfang, ne? Weiter nach Sausalito, nach Santa Rosa, nach Crescent City. Dann sind sie irgendwann in Portland, Oregon. Oregon ist, glaube ich, der Bundesstaat über Kalifornien. Mhm. Ne? Dann geht's nach Washington. Ja, also die fahren schon wirklich richtig so Schlangenlinien, muss man dazu sagen. Ne?
Du sagst also, ja, du warst ja in Amerika.
Ja, aber nicht so lang.
Deswegen kannst du hier ganz viel von erzählen.
Mhm. Na, eigentlich
davon hast du eigentlich nichts gesehen, oder?
Also, pass auf, ich kann dir sagen, was ich gesehen habe. Ja?
Ja.
Rocky Beach nicht.
Ja.
Habe ich nicht gefunden.
Ja.
Ich habe Santa Monica gesehen.
Ja.
Okay. Ich habe Santa Barbara gesehen.
Okay.
Ja? Und New York.
Okay. Und okay. Nee.
Das alles dazwischen
habe ich nicht gesehen.
Ich verkneife meine Kommentare.
Nee, mach mal bitte.
Nein,
das ist, ja 150
nein,
Euro
das ist doch auch mein, muss auch mal ein fröhlicher, freundlicher Podcast sein.
Okay.
Ja.
Weil dafür muss man auch schon mal eine gute Pointe opfern.
Ja, genau. Aber es tut ihm wirklich sehr, sehr weh. Ja, ne? Ja. Also sind ja auch zum Beispiel im Yellowstone Park auch so eine
Bei Yogi Bär?
Ja, genau.
Genau. Kennt überhaupt noch jemand Yogi Bär?
Ich habe das früher mal gesehen.
Ja, aber das ist die langweiligste, schrecklichste Zeichentrickserie.
Da kam aber vor
Hanna-Barbera. Kam vor ein paar Jahren aber noch mal ein Kinofilm, so vor 10 Jahren oder so ein Animationsfilm.
Oh, ich glaube, ich erinnere mich, ja.
Na, ich weiß, er wurde gesprochen von Krusty.
Hm. Hey, Bubu!
Habe ich übrigens gehasst, Yogi Bär. Fand ich immer langweilig.
Obwohl du es immer gesehen hast.
Ja, es lief ja nichts anderes. Ich hatte ja kein Telefon.
Ah, wir hatten ja damals nichts.
Wir hatten noch nichts. Ja. Ja,
die genau. Jetsons.
Ja, als Kind fand ich die gut, heute finde ich die auch scheiße
eigentlich.
Ja. Genau, so und so weiter. Und jetzt, was haben wir alles? Wir haben die Sprecher, wir haben das Cover, wir haben
den Klappentext. Wir sind durch, können wir anfangen.
Ne?
Vorher würde ich aber nochmal pinkeln gehen, das heißt, wir geben kurz ab an die Werbung.
Die Folgenbesprechung.
Halt, Olli, jetzt kommt die wichtigste Kategorie. Bam und ich lieben sie, du hast sie. Vorher aufschreiben, wie wir die anderen einschätzen.
Ach, stimmt ja.
Ja.
Ja. Und das Schöne ist, Bam und ich haben beide das Buch gelesen.
Thomas. Ich mache mir nie Gedanken vorher. Ich muss mir jetzt immer erst...
So, was hatte ich gesagt?
Ist jetzt unfassbar schwierig bei Thomas, nachdem ich gehört habe, wie er den Film bewertet hat. Eigentlich muss er hier eine 100
geben. Also bei dir ist das Buch leicht, da mache ich einfach so einen Querstrich.
Genau, es ist easy, ne? Hm?
So, Olli.
Ja, Olli ist auch leicht.
Olli ist auch leicht. So. Olli ist auch leicht, was ist das für eine Lüge?
110 Kilo. Ja.
So. 2010.
So, wenn mir jetzt überlege ich gerade, ob ich dir einen Tipp gebe, weil du sonst...
Warum bist du ein Tipp?
Okay, dann mach ich's
nicht. Warum sollst du mir einen Tipp geben? Ey, Quatsch,
entschuldige. Nee, weil am Ende kommen wieder Streitereien. Aber
ja, davon gehe ich aus.
Du kannst ja schon wieder Kommazahlen.
Vielleicht wäre das ja Tipp
gewesen, ohne Komma. Ich sage
nicht. Ohne Komma heute, oder?
Weil mit Komma ist ja total unfair, dann gibt es 20 Möglichkeiten.
Das verstehe ich nicht. Ihr habt früher auch Kommazahlen gegeben und jetzt ist es plötzlich so ein Politikum.
Lange her.
Ich mach's
wir entwickeln uns weiter.
Aber ich muss mir doch treu bleiben, deswegen, ich kann doch, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, 2 ist zu schlecht, 3 ist zu gut, also muss ich dann zwischen sein.
Nee, dann musst du in dich gehen und...
Also Thomas hat auf jeden Fall eine Kommazahl.
Ja, und das wisst ihr jetzt, also arbeitet damit. Oder heult wie kleine Mädchen.
Nee, du bist ein Mädchen, weil du immer Komma setzen musst.
Wir haben uns alle bewertet, die Zettel werden natürlich verschlossen.
Achso, wir haben uns bewertet, ich gebe mir eine 10.
Ich hab dir auch eine 10 gegeben.
Ich hab dir nur eine 2 gegeben.
Ja, das kann ich verstehen, ich hab mir auch nur eine 2 gegeben.
Auch dieser Witz ist
nicht. Thomas hat 0,5.
Er hat ja eine Kommazahl, stimmt.
Warte mal, das sind aber 0,5.
Und Thomas hat bei sich überlegt, er war nicht so schlecht wie eine 0, aber auch nicht so gut wie eine 1.
Hat sich auch eine 0,5 gegeben. Aber ich habe voll getroffen.
Das sind aber 0,5 Punkte mehr als letztes Mal bei mir.
Ja, das stimmt. Da war es ja auch ohne Komma.
So. Olli hat sich bereit erklärt,
durch die Folge zu führen.
Also, das finde ich ein bisschen schlecht, aber hat zumindest die Notizen gemacht.
Das findet er schlecht. Also, wir machen das und Olli darf nicht.
Nein, darf er
natürlich. Das finde ich ein bisschen schlecht. Boah,
das ist nett, dass ich darf.
Das finde ich ein bisschen schlecht.
Wo ist denn hier der
Mist? Ja, Olli. Mist? Tut mir leid.
Muss nicht.
Darfst du nicht?
Doch, du darfst, meine Güte.
Oh, ich darf, hast du gehört, Benjamin? Ja.
So, die Frage ist jetzt natürlich, wieder mit Handzeichen geben, wenn man was einwerfen will, oder?
Nee, nicht? Eigentlich könnt ihr ruhig was einfach
so
was
machen. Also einfach so reinbrüllen. Ja, aber dann.
Dann mache ich einen Stopp natürlich. Es sei denn, wenn ich weiterrede und den Finger hebe, dann will ich diesen Satz
aber. Pass auf, wir machen das heute mal ganz anders. Ja. Weil du ja immer das Problem hast mit dem Finger, der verrutscht, mach doch in dem Moment einen Punkt auf das Papier.
Nee, ich mach mit dem Finger weiter.
Stimmt, weil du willst, du willst das Papier noch weiterverwerten. Ich
habe eine Ringleuchte hinter mir.
Ja. Er will das Papier weiterverwerten.
Und ich will die gleiche Folgenbesprechung nochmal für eine andere Folge benutzen. Aber Thomas, wie gesagt, rein, ruhig rein. Wenn ich aber einen Finger hebe, will ich diesen Satz noch beenden.
Gut. Weil ich habe gleich am Anfang was.
Ja.
Super. Ist das hasse ich immer, wenn ich schicke euch meine Notizen nicht mehr.
Nee, wieso? Das machen die Profis. Das verstehst du einfach nicht.
Wir sind ja keine Profis.
Du willst keiner werden. Nein, du willst nicht. Immer wieder sagen, ihr wisst doch, wie wir sind, Leute.
Okay, los geht's.
Stopp!
Ja, Benjamin?
Ja, Benjamin, du hast schon... Warte, ich will den Satz noch beenden. So fertig.
Nee, ich wollte nur testen.
Ja, Test, alles klar. Das war ein Buzzer-Test. Benjamin hat es gar nicht reingerufen. Er hat als einziger so einen Buzzer, der schreit Stopp, wenn Benjamin was sagen will. So, los geht's. Ich bringe den alten Spinner noch vor Gericht, flucht Mrs. Shaw, die sich über ihren Vater aufregt, der wohl ein selbsternannter Tüftler und Erfinder ist und der Kirchengemeinde eine Feuersprenkleranlage in die Kirche eingebaut hat. Thomas?
Also, gleich dazu, das amerikanische Originalbuch beginnt mit The kitchen door banged open. Then it slammed shut. Mrs. Crenshaw stormed into the kitchen. Wow.
Nee, ich muss lachen, Entschuldigung, weil dein Englisch hört sich wirklich so scheiße an wie
mein Englisch ist ja auch kacke. Ja? Ich habe das nie bestritten. Ja? Her lips were set and her cheeks were flushed. Achtung. I murder the old geezer, she announced. He's a walking disaster. I'll shoot him and no jury will ever convict me. Also, sie droht an, dass sie ihn erschießt und keine Jury wird sie dafür belangen. Anscheinend befand man diese Androhung von Mrs. Shaw, ihren Vater zu erschießen, für die deutsche Übersetzung wohl zu hart.
Ding.
Also hat man diesen Satz im Deutschen weggelassen. Wollte ich nur einbringen.
Ich bringe ihn noch vor Gericht, das ist ein toller Kompromiss.
Ja gut, aber überleg mal, 1986 und in einem Kinderbuch steht, ich werde meinen Vater erschießen.
Ja. Schwierig.
Schwierig.
Also, er hat da eine Feuersprenkleranlage in der Kirche eingebaut. Während einer dort stattfindenden Modeschau hat sich der Pastor wohl eine Zigarette angezündet und die Modeschau wurde kurzum zu einem Wet-T-Shirt-Contest. Justus, Peter und Bob, die gerade bei ihr sind, amüsieren sich prächtig. Jetzt will er wohl nach New York, um dort eine neue seiner neuen Erfindungen zu vermarkten. Die drei Detektive sind begeistert und möchten Opa Sean natürlich unbedingt begleiten.
Ja, also erstmal finde ich witzig, so was das für ein Buch ist, so was das für ein Zeitgeist hat, dass der Pastor so bei der Modenschau da drin raucht und so. Also ist ja heute unvorstellbar, ja, dass sowas noch möglich ist.
Aber was waren das für Frauen? Das waren doch jetzt bestimmt keine 20-Jährigen, das waren bestimmt so alles Ü-50-Jährige.
Ja, aber auch die T-Shirts waren nass.
Und was ist denn das so für eine Modenschau, so damals so der schönste Clarabella Kuhhut oder?
Jetzt sind wir hier wieder bei Sexismus so ein bisschen.
Nein, das ist nicht sexistisch.
Nein.
Das probieren so ein bisschen Humor reinzubringen.
Und Clarabella Kuhhut hat mich sehr gut.
Ich weiß. Ja. Weil Olli sagt ja, dass sie, du hast ja gerade gesagt, dass sie begeistert sind, den Opa zu begleiten. Mhm. Opa Shaw. Mhm. Im Buch ist es ein bisschen anders. Da ist es nämlich so, dass die Peter-Mutter, ja.
Dass sie Peter-Mutter mit dem Clara Kuh-Schuh-Hut.
Sie eigentlich so drum bettelt, dass die Detektive den Opa begleiten und die Detektive aber sagen, nee, wir sind ja keine Leibwächter, sondern wir sind ein Detektivbüro. Mhm.
Hat Bamin gut zusammengefasst. Ich habe es nämlich auch hier in meinen Notizen, ne, dass im Buch die Mrs. Shaw das selbst ist. Und da möchte ich nur mal kurz vorlesen, weil ich das wieder sehr interessant finde, so über den Charakter von Justus. Plötzlich hielt sie inne und blickte nachdenklich auf Justus. Der erste Detektiv führte sich gerade genießerisch einen Schokoladenkeks zu Gemüte. Aber obwohl Mund und Hände beschäftigt waren, schien sein Blick in weite Fernen zu schweifen. Doch Mrs. Shaw ließ sich dadurch nicht täuschen. Justus war der Anführer der Fragezeichen. Mrs. Shaw wusste, dass Justus nie etwas entging, was sich in seiner Gegenwart abspielte. Auch wenn er geistesabwesend und dösig wirkte. Sie wusste auch, dass Justus ein ganz hervorragendes Gedächtnis hatte. Wenn sie ihn jetzt fragen würde, könnte er vermutlich alles, was eben besprochen wurde, Wort für Wort wiedergeben. Fand ich irgendwie nett so über Justus.
Ja, es sind mehrere Sachen im Buch über Justus. Zum Beispiel auch, dass er sich ganz viel beliest und sich alles merken kann, was in den Büchern steht und so.
Ja, das ist ja nicht neu, aber hier in den
Ja, aber das kommt sehr oft so vor, so wie intelligent und schlau er eigentlich
genau.
ist.
Genau. Richtig. Ja.
Aber im Hörspiel ist es halt so, Mrs. Shaw lässt sich breitschlagen. So könnten sie auch gleich ein wenig Acht geben auf diesen zerstreuten Tattergreis.
Und dann gleich meine Frage an euch. Wie fandet ihr dieses Intro? Also klar, Marianne Kelo haben wir schon besprochen, die so
das
gut
Five-Lied.
Das Five-Lied auch.
Großartig, ne?
Aber wie fandet ihr das, so das Schauspiel, ne? Die Detektive lachen sich kaputt und sie so, das ist überhaupt nicht komisch. Opa hat...
Ja, das fand ich schlecht, weil ich muss gerade sagen, über das Lachen bin ich ein bisschen gestolpert, weil ich dachte, was ist denn jetzt passiert? Ach so, sie hat jetzt selber drüber gelacht. Ja. Das kam, war irgendwie schlecht. Ich weiß nicht, wie ihr es gehört habt.
Ja, ich finde das immer so einstudiert, finde ich. Also es klingt für mich nicht realistisch. Es ist trotzdem, sie hat eine tolle Stimme, sie ist eine tolle Schauspielerin. Aber es wirkt so für mich wie, lest das jetzt mal vor.
Na, die Pause war auch schlecht, weil ich dachte, sie lacht über was komplett anderes jetzt gerade.
Ist halt auch im Buch so, aber im Buch finde ich es besser. Oder warum erzählt sie nicht und fängt im Satz denn so langsam an zu schmunzeln und zu lachen? Es wäre viel besser wie diese Pause, die du gerade genannt hast.
Richtig, so ungefähr so, das ist überhaupt nicht komisch. Opa hat, lass wieder in Ruhe. Aber so ist es, Opa hat...
komplett streng und aus Überzeugung. Als wenn Peter gerade was Lustiges gemacht hätte oder so.
Okay. Also sind wir uns eigentlich schlecht.
Ja, das war wirklich nicht so gut. Natürlich wollen sie ihn direkt über die freudige Nachricht informieren. Dieser hat aber wohl gerade Streit mit einem Nachbarn, Herrn Snabel, dem er vorwirft, ihm Geräte gestohlen zu haben. Peter versucht, die Situation unter Kontrolle zu bringen und seinen Opa zu beruhigen. Schließlich hat er keine Beweise. Nachdem Mr. Snabel den alten Idioten, wie er ihn immer noch beschimpft, von seinem Grundstück komplimentiert hat, Opa natürlich noch meine Drohung aussprechen musste, verlassen sie schließlich das Gelände.
Thomas, da fehlt ja ganz viel.
Ja.
Und was ich ganz, ganz schade finde, im Buch ist es nämlich ein kleines Highlight, finde ich, denn die Detektive oder Mrs. Shaw, weiß gar nicht mehr, die werden angerufen, dass der Opa nämlich eigentlich zum Schachspiel eingeladen ist beim Nachbarn.
Richtig.
Und
andersrum. Der Nachbar, Mr. Castro,
genau,
der ist zum Schachspielen bei ihm verabredet und dann kommt der in dem Haus an von dem Opa.
Genau, so war das.
Und dann merkt er, der ist gar nicht da. Und auch merkwürdig, in der Küche, in der Spüle lief der Wasserhahn.
Genau, Wasserhahn läuft und keiner weiß, wo der Opa ist. Und er sagt, der Castro, hier muss irgendwas Schlimmes passiert sein. Der würde niemals das Wasser anlassen und die Tür ist offen und so. Mhm. Das ist wirklich gut, weil ich mich gefragt habe, was ist da los? Also wirklich, das hört sich wirklich, ist er umgekippt, ist er entführt, ist er einfach abgehauen? Ich fand das wirklich
Oder hat er vielleicht irgendwie so wirklich so geistige Aussetzer, ne?
Ja.
So
eine Sache. Also ich fand das wirklich in dem Buch richtig spannend und gut und schade, dass das im Hörspiel fehlt.
Ich finde es auch gut, weil Justus ja dann sagt, ich habe das hier auch notiert, also sie gehen ja nicht von sich aus rüber wie im Hörspiel, ne, klingelt das Telefon und dass Justus dann sagt, Moment, sie haben uns gerade engagiert, Mrs. Shaw, wir kümmern uns darum. Und noch eine kurze kleine Information zu dem Mr. Castro, der im Hörspiel nicht auftaucht. Der hat einen Auftritt in der Folge 186, Insel des Vergessens, geschrieben von André Marx, da taucht Opa Peck auch wieder vor, auf. Und da wird er gesprochen von Jürgen Thormann. Hört sehr schlecht. Das, irgendwann müssen wir das Hörspiel mal machen. Der Thormann spielt es super, aber der versteht halt immer alles falsch. So. Was, Justus? Ah ja, Justus, ja, und so. Ja, wollte ich nur sagen, da hat der Castro einen kleinen Auftritt. Mhm. Und hier ist er auch so ein bisschen so ängstlich und so. Ne? Ja, gut, dass ihr da seid. Fand ich schade, dass man den gestrichen hat, aber du hast ja jetzt gerade schon das vorgelesen, der Pack kam ja schon vor, ne? Man hört ja schon Wolfgang Völz schimpfen, ne? Lassen Sie den Pflanzenschutz überlegen! Wow, was soll denn das? Fand ich gut.
Gut, ich fand Wolfgang Völz wieso immer großartig, aber Benjamin will ja zu seiner Leistung noch was sagen.
Zu Benjamins Leistung, ja, wie immer gut. Nein, ich finde Wolfgang Völz grundsätzlich gut, nur manchmal liest er mir zu sehr ab. Und das ist bei anderen Rollen, die ich von ihm gehört habe, und ich mag Wolfgang Völz sehr, nicht so. Da ist es wirklich so, als ob er 100% in der Rolle drin ist. Und hier ist mir das manchmal zu sehr abgelesen.
Okay. Ja, oder er lässt so ein bisschen den Hamburger Akzent raus. Ist euch das aufgefallen? So zum Beispiel irgendwie, Opa, können wir mal mit dir sprechen? Dann mal los.
Das ist kurz Captain Blaubeer.
Ja, wirklich, ne? Ja. Ich möchte auch noch eine Sache sagen, die auch im Buch ist.
Aber Thomas, du hörst ja da auch immer ganz stark hin. Findest du nicht, dass er nicht immer 100% in der Rolle, also so ein bisschen abliest.
Ja, okay, das geht jetzt natürlich schon wieder ins Fazit, ne? Da würde ich dann später natürlich drauf eingehen. Aber ja, wir sind uns alle einig.
Er ist immer noch super.
Wolfgang Völz
ist immer
ein geiler Sprecher. Aber es gibt Momente, wo ich ihn auch ein bisschen unüberzeugend hier finde. Gerade am Anfang, später geht das, ja. Aber so, er ist so ein bisschen, man merkt auch, der war nicht, ich habe ja auch den Bobcast gehört zu der Folge mit Andreas Fröhlich. Ich glaube, er war auch nicht vor Ort. Die haben nicht zusammen mit dem geschauspielert. Das wurde nachträglich aufgenommen. Eine Sache ist, es wird dir vielleicht auch aufgefallen sein, die kommen ja dann da an und suchen den Opa auf dem Gelände von dem Mr. Snabel, auf dem Grundstück. Und dann finden die den bei dem Gewächshaus. Und dann hört man ein schadenfrohes, hämisches Liedchen. Ja. Also der Opa, ich weiß nicht, ich habe vieles schon ertragen. Doch jetzt geht Snabel an den Kragen.
Das hätte ich so gerne im Hörspiel gehört.
Und im Original, ich habe ein bisschen im Originalbuch gelesen, da singt er Run as fast as you are able. I've got you know, you rotten Snable.
Wir wollen jetzt auch nicht tausendmal, glaube ich, unterbrechen. Es sind wirklich sehr viele Unterschiede hier im Buch.
Ja, aber, das ist so, ne, so was wir am Anfang
haben. Ich wollte sagen, dass der Charakter im Buch richtig gut ist. Er ist total durchgedreht. Ich finde ihn lustig. Ich finde ihn sympathisch. Und ich finde, das kann man gar nicht in dem Hörspiel rüberbringen, wie gut dieser Charakter im Buch geschrieben ist. Ich finde den im Buch richtig, richtig gut dargestellt und auch.
Aber im Hörspiel ist er auch eigentlich recht sympathisch.
Ja, aber ich finde auch so, wie Peter mit ihm umgeht, so, dass er wirklich so leicht entsetzt ist von ihm und wie er mit ihm umgeht. Ich finde das richtig gut in dem Buch. Im Hörspiel kann man das gar nicht so rüberbringen. Ist auch gut im Hörspiel, aber wirklich im Buch finde ich das richtig klasse geschrieben.
Da kann man auch eine Sache sagen, weil du wirst es ja bestimmt gleich nochmal vortragen, Olli. Aber,
ich denke schon, ja.
Denn jetzt ist es ja so, dass Peter ihn anspricht und sagt, ja, der Zeitpunkt scheint mir nicht geeignet, aber wir wollen mit dir mitfahren nach New York und so alles. Ne? Und dann sagt er doch auch sowas wie, aha, du glaubst wohl, dass ich eine Aufsicht gebrauche und so. Ne? Und im Buch ist es so, da sitzen die Chance, also der Vater, die Mutter, der Opa und Peter am Tisch, ne? Und dann diskutieren mit der Mutter, ne? Kann ich auch noch mal kurz vorlesen. Er wandte sich an Mrs. Shaw, an Mr. Shaw, der sich vorsichtshalber noch nicht geäußert hatte. Mr. Shaw diskutierte nicht gern mit Mr. Peck.
Nicht, dass er mal den Kürzeren zog, wenn er mit seinem Schwiegervater eine Meinungsverschiedenheit hatte, aber es endete immer damit, dass keiner von beiden siegreich aus dem Streit hervorging. Hier führten Meinungsverschiedenheiten nicht zum Friedensschluss, sondern höchstens zum Waffenstillstand. Stets droht im Hintergrund eine neue Schlacht, die irgendwann auszufechten.
Da kenne ich noch zwei.
Ich wollte sagen, das ist wie bei uns, ja. Aber vor dieser Diskussion konnte sich Mr. Shaw nun nicht drücken. Und dass der Peck dann sagt, findest du auch, dass ich einen Aufpasser brauche? Und das ist ja eigentlich im Hörspiel, wird das ja weggenommen ja, ja. Und der Dialog ist dann zwischen Peter und ihm.
Also hier ist es tatsächlich sehr kurz, wenn ich weitermachen darf.
Ja.
Als er von seiner unerwarteten Begleitung erfährt, riecht er den Braten natürlich sofort, wie du schon gesagt hast. Mhm. Ihr denkt wohl, dass ich einen Aufpasser brauche. Ist denn aber doch einverstanden. Die Unterhaltung auf der langen Reise kommt ihm ganz entgegen. Also ist es beschlossen und der Trip beginnt. Ja?
Genau.
Mir ist es lieber, du redest dazwischen.
Ja. Naja.
Sonst entstehen immer diese unangenehmen Pausen, du hebst die Hand.
Ja, Thomas. Ist euch der Fehler aufgefallen?
Nein.
Wenn der mit dem Snabel redet, dann antwortet der Snabel, Ed Peck, Sie sind ein streitsüchtiger alter Idiot. Und das ist ja ein Fehler, weil der heißt ja Ben. Ne?
Ach so, das.
Er heißt Bennington, ja, aber wir nennen ihn jetzt einfach Benjamin.
Ich dachte, weil er ihn nicht mag, nennt er ihn einfach Ed.
So, Beleidigung, die sprechende Pferdstühle aus der Serie.
Ja, das wäre witzig. Ich glaube einfach, dass der Typ, der Horst Naumann, wahrscheinlich stand im Skript Ed Doppelpunkt, weil er ja Ed Snabel ist, und dass er das Ed mit vorgelesen hat.
Das kann schon sein, witzig. Ja. Olli, jetzt kommen wir ja zur nächsten.
Das könntest du sein.
Ja, ein bisschen schon. Olli, jetzt kommen wir ja zur nächsten Szene, die du jetzt in Ruhe vorlesen kannst. Aber ich finde diesen Bruch, dass gleich dieser Nebel kommt, katastrophal. Aber gut,
was?
Erzähl. Das geht so schnell. Das tut mir leid. Das
ja gut, im Buch ist natürlich anders, ist klar.
Okay, Olli.
Als sie an einem nebligen Tag an einem Strand Rast machen und so durch den Sand schlendern, verlieren sie Opa Peck fast im Nebel. Opa dann leise, leiser Peter, also sie rufen ihn natürlich und dann hört man den Opa dann doch, leiser Peter, nur keine Aufregung, ich habe es mir doch gedacht. Sie erwischen Mr. Snabel, der ihnen gefolgt zu sein scheint. Nach einer kurzen Auseinandersetzung, in der Peck ihm vorwirft, dass Snabel hinter seiner Erfindung her sei, macht er sich aus dem Staub.
Genau, und das meine ich, es fehlt die Fahrt im Auto, wo die sich so unterhalten, man hat überhaupt keine Bindung zu den Charakteren, wie die zueinander stehen.
Also eine Sache habe ich übersprungen. Ich glaube, die hatten, bevor sie am Strand waren, noch irgendwo kurz einen Zwischenstopp gemacht. Aber den erzählt, glaube ich, Passetti bloß und da passiert gar nichts.
Es wird sehr viel hier erzählt. Das Ding ist halt, jetzt war dieses Gespräch, ihr dürft bei mir mitfahren. Dann kommt Musik, ist sehr musiklastig auch
genau,
die Folge.
Genau, es ist wirklich kurzer Dialog, Musik, kurzer Dialog, Musik, kurzer Dialog.
Also hier finde ich das extrem und das schicke ich auch schon mal vorweg, weil wir oft darüber sprechen. Ich finde es sogar hier sehr nervig. Es ist mir zu viel Musik. Mhm. Ja, es sind auch teilweise dann ein Stück kommt und das nächste Stück fängt an. Das sind so die Überblendungen, sowohl in der neuen als auch in der alten Abmischung.
Ja. Es ist auch sehr penetrante Musik, muss ich sagen, die einem sehr ins Gesicht springt.
Finde ich auch.
Es ist so Musik, ich vergleiche das mal mit den Bud Spencer-Filmen oder mit Supercop, so richtig Musik, die richtig aufdringlich ist und wirklich ein bisschen nervig ist.
Aber findet ihr nicht die Charakterentwicklung? Fehlt da nicht so ein bisschen Zwischengeplänkel, bevor das im Nebel passiert? Also so ein bisschen Spannungsaufbau, sondern es ist die nächste Szene und das passiert gleich im Nebel. Mhm. Also mir fehlt da so ein bisschen so, wie stehen die Kinder zu dem Pack?
Na, ich sag mal so, es hätte man schon einbauen können, gerade weil der lange Trip ja jetzt beginnt, dass man wirklich mit einer kurzen Autofahrtszene beginnt, wo die sich kurz ein bisschen unterhalten, vielleicht eher kurz was zu der Erfindung sagt, die ja natürlich sowieso nie genau erwähnt, aber das hätte schon 1 bis 2 Minuten in Anspruch nehmen dürfen.
Und das ist es
um
halt
einzuleiten in diesen Trip.
Ich meine, wir sind ja bei 44 Minuten Hörspiel, und im Buch ist es natürlich, da wird dann noch gesagt, wie Justus zu Hause Bescheid sagt, dann holt noch Tante Mathilda noch einen Schlafsack und so und lüftet den aus, Und er sagt, dann mache ich auch noch schnell Inventur, damit er sich die Reise quasi verdient bei denen, So, und das ist hier gar nicht. Ich kann ja mal vorlesen, wie es im Hörspielskript steht. Peter, wir freuen uns riesig. Musik. Erzähler, von nun an ging alles sehr schnell. Also es geht wirklich schnell.
Es ist sogar die Mathilda aufgefallen.
Die nötigen Vorbereitungen wurden getroffen. Dann ging es an einem frühen Morgen los. Musik, Erzähler, an diesem ersten Tag fuhren sie bis zum Nachmittag, um dann ausgiebig in Pismo Beach zu essen. Im Buch ist es so, sie sind in Santa Barbara essen und dann fahren sie weiter nach Pismo Beach. Und ich weiß, ihr liebt es. Ich habe mal ein bisschen bei Wikipedia gelesen. Ja,
das lieben wir, wenn du bei Wikipedia liest.
Also, Pismo Beach wurde 1891 gegründet und liegt etwa in der Mitte zwischen San Francisco und Los Angeles. Der Pazifikstrand ist teilweise befahrbar. Machen sie auch im Buch, stimmt's, Benjamin?
Ja.
Danke. An den Klippen von Pismo Beach sind in den Sommermonaten große Kolonien des Braunpelikans vorzufinden. Ich weiß, das findet Olli interessant. Und Pismo Beach erhielt seinen Namen aus der Sprache der Kumesh. Kommen ja auch bei der Fahrzeuge
vor, dieser Indianerstimmen. In der lachende Schatten.
Richtig, unter anderem. Und Pismo bedeutet übersetzt Asphalt, der im nahegelegenen Price Canyon abgebaut wurde. Und Achtung, jetzt kommt der beste Fact. Pismo Beach erhielt in den 1950er Jahren den Namen Muschelhauptstadt der Welt. Obwohl dieser Slogan nicht mehr verwendet wird.
Wahnsinn. Darf ich vor Erstaunen kurz auf den Tisch hauen?
Die Stadt veranstaltet noch immer jedes Jahr im Oktober das Muschelfestival mit Muschelsuppenwettbewerben und einer Muschelparade.
Obwohl das wirklich interessant ist, weil im Buch sagt nämlich hier Peck.
Peter Pecker.
Ihr seid ja wahrscheinlich, oder wir sind zu alt dafür, aber er hat hier immer Muscheln gesammelt und so.
Footy Woodpecker.
Benjamin, wir kleben an deinen Lippmann zurück. Ja, ja.
Da fand ich schön jetzt, dass Thomas diesen Fakt vorgelesen hat und dass dieser Fakt auch im Buch ja vorkommt, weil er ja gesagt hat, mit den Muscheln sammeln und so. Richtig. Hast du das mitbekommen?
Ja, ich das genau, richtig. Und deswegen habe ich das mit Freuden ins Skript übertragen, weil aus dem Buch etwas auch im Internet zu finden war.
Ja.
Also, sie sind am Strand gerade auf Snabel getroffen. Peter glaubt an einen Zufall, aber Opa ist überzeugt, er ist hinter seiner Erfindung her, die sehr bedeutsam sein soll, über dessen Details er aber auch gegenüber der drei Detektive kein einziges Wort verliert. Weiter geht's zum nächsten Zwischenstopp nach Monterey.
Und ich muss auch wieder einen Zwischenstopp machen. Ich habe mir dieses Buch aus der Bücherei
ausgeliehen. Das sagtest du schon.
So, pass auf.
Gut, gleich weitermachen.
Nein, ich will damit andeuten, dieses Buch gehört mir nicht. Ne? Ja. Und jetzt, nachdem die Szene endet, Snabel sucht das weiter. Ist auch schön, wie dann Wolfgang Völz noch so, da rennt er dahin und rennt, als ob der Teufel hinter ihm her wäre. Ne? Und Peter ja dann noch mit ihm meckert, wenn du so weitermachst. Ja, weil wir reden gerade ein bisschen wenig inhaltlich. Ich meine, er sagt ja schon sowas hier an dieser Stelle zu ihm, sie Spion, sie Schnüffler. Ja, deswegen sucht er das weiter. Und Benjamin, guck mal, was in dem Buch aus der Bücherei hier an der Seite steht, auf Seite 31.
Ja, das habe ich schon gesehen, das hast du gepostet.
Händisch reingeschrieben.
Mit einer Schreibmaschine,
glaube ich. Was steht da?
Warnung an die drei Fragezeichen. Mischt euch nicht in Sachen, die euch nichts angehen, sonst ergeht es euch schlecht. Sehr schlecht.
Darf ich das mal sehen?
Ja. Da hat irgendein Scherzkeks vor Jahrzehnten oder so, keine Ahnung.
Diese Warnung an den Leser.
Ja, aber wie hat er das gemacht? Weil
na, mit einer Schreibmaschine. Naja,
aber wie kriegt man
ein Buch in eine Schreibmaschine? Sagen,
du hast nicht so ein dickes Buch in die Schreibmaschine zwängen. Oder ist es vielleicht unter einem Drucker gewesen?
Oder? Ja. Wie kriegt man das in die...
Ja, also ich glaube,
man könnte vielleicht so das, aber...
Ja. Oder der hat die Schreibmaschine komplett umgebaut.
Justus Jonas.
Oder Justus Jonas kann sowas. Ganz sicher,
dass Justus Jonas hat sich selber gewarnt.
Irgendein Gag von den Autoren ist.
Aber an der Stelle passt es ja auch nicht.
Warum also, ja, ein Gag.
So, ich guck mal nach, welche Seite. Ja. Ich habe ja auch ein
Buch. Stimmt, guck mal, ob es bei dir vielleicht auch Seite 31 ist.
Ja, na gut, das letzte Buch in dem Dreierband ist, ist es
nicht Seite 31. Ich hab's ja auch durchgelesen, das ist da nicht
drin. Vor allem so viel Mühe für so einen Mist. Also es ist ja nicht mal wirklich witzig. Ja. Also es ist schon witzig, aber wenn man an die ganze Sache...
Aber wie schade ist es, der ist jetzt hier im Erfolgspodcast die Zentrale und derjenige... Ist tot. Und vielleicht lebt er ja noch, aber wir können ihn nicht ehren, wir können ihn nicht einladen, wir können nicht fragen, wie er es gemacht hat.
Er scheint ja ein Drei-Fragezeichen-Fan zu sein. Also bin ich mir ganz sicher, dass ihr auch diesen Podcast hier hört.
Also man kann ja mal sagen...
Viele Grüße,
dieses ist großartig. Buch ist aus der... warte mal, wie heißt die Bibliothek... Verstehen das. Aus Schöneberg habe ich das ausgeliehen.
Und ganz ehrlich, so
guck mal, hier noch, kennst du noch so Benjamin früher mit den Lochkarten?
Oh, die habe ich gehasst.
Ich auch, weil wenn man die verliert, da gab es richtig Ärger, ne? Weil früher hat man noch in der Bibliothek mit Lochkarten.
Ich weiß, 15 Mark mussten wir bezahlen, wenn wir die Lochkarte verloren haben.
Genau, und da, boah, so teuer war das. Krass. Und da war hier hinten halt diese Lasche eingeklebt, ne, wo die dann immer so reingemacht wurde. Und hier ist sie noch drin.
Ja. Aber wisst ihr, was richtig gut war? Da waren ja noch Menschen, die das Buch angenommen haben und geguckt haben. Und wenn du da nette Leute hattest, haben die ganz oft die Gebühren. Ja, musst du nicht zahlen.
Wie geil das ist, also was man sich hier damals für Mühe gegeben hat. Hier steht Band 37, Fortsetzung von Die drei Fragezeichen und der heimliche Hehler. Also es gab damals schon richtige Profis. Wenn es uns damals schon gegeben hätte, hat derjenige bestimmt die Zentrale gehört und wusste,
was das Vorgängerhörspiel ist.
Auf jeden Fall, wenn ich bedenke, dass er für diesen Text das Buch in die Schreibmaschine geprügelt hat, das erklärt doch, warum das ein bisschen mitgenommen aussieht.
Und hier ist sogar der Stempel, 1986, Stadtbücherei Schöneberg, Thomas Dehler Bücherei, Jugendbücherei.
Du hast es jetzt auch noch mal aus einer Bücherei, oder wo hast du es jetzt her?
Hab ich doch schon gesagt.
So, er hat jetzt ungefähr 50 Mal gesagt, er hat es aus der Bücherei.
Ja, also, lieber
immer noch im Umlauf.
Unbekannter, die Chance, dass du diesen Podcast hörst, ist sehr gering und die Chance, dass du noch lebst, ist auch sehr gering.
Das schon
eher. Aber wenn du dieser Scherzkeks warst, ne? Ja gut, jetzt kann sich ja jeder melden, wenn wir sagen, meld dich bei uns, ne? Wir brauchen einen Beweis.
Okay, was könnte der Beweis sein? Naja, er muss da beweisen, dass er in Schöneberg gewohnt hat.
Nee, da ist ja was Eigenartiges in der.
Aber man kann doch auch aus Spandau nach Schöneberg fahren und dann in die Bibliothek.
Du hast es ja auch schon gepostet, das weiß man auch genau, wie es jetzt aussieht, wie er das geschrieben hat.
Ja gut, weil es war bei Instagram in der Story. Ich
glaube, also, ist schon weg. Er muss uns seinen Ausweis schicken, seine Geburtsurkunde. Ja,
was muss er denn machen?
Warte mal, was muss er denn machen?
Was muss er machen?
Einen
Ausweis schicken und so ist schon
ziemlich. Obwohl, wir wissen ja nicht, wie eine Woche bei Olli in der Wohnung wohnen. Mit Olli zusammen.
Ui. Oh, übrigens ganz witzig. Ich hatte neulich einen Kumpel bei mir in der Wohnung.
Ja.
Der meinte, wow, hätte ich so eine Wohnung, dann wäre ich viel unterwegs.
Die Frage ist es ernst oder?
Das lassen wir einfach mal offen.
Aber auf was war es gemünzt? Also auf deine Einrichtung, auf die Dunkelheit, weil du produzierst die Dunkelheit ja auch? Oder
auf deinen Privatcharakter.
Ja, oder die Gitter vom Fenster.
In welche Richtung denkt ihr denn? Ich glaube einfach, dass dieser Mensch gerne unterwegs ist.
Mhm. Ja, so hast du es aber nicht impliziert gerade. Mhm. Also es klang schon so wie, wenn ich hier länger verweile, wird meine Existenz scheitern.
Ich möchte es aber gerne so denken.
Wie alt war der?
Mitte 30.
Hast du für ihn gekocht?
Oh mein Gott, würde ich immer so essen, dann würde ich wenig essen.
Warst du nett zu ihm?
Ich bin so, wie ich zu euch bin.
Oh Gott. Durfte er allein auf die Toilette?
Nein, natürlich nicht.
Durfte er den Panther anfassen?
Nein, natürlich nicht.
Durfte er den Fisch mal sehen?
Nein, oh, der ist schon. Ja. Der ist versteckt, den habe ich sogar noch.
Durfte er die TV-Totalhefte raussuchen? Oh, das wird schwierig.
Ich glaube, aber Olli, weil wir gerade drüber reden, irgendjemand hat, glaube ich, geschrieben, es wäre doch geil, wenn du beim Live-Auftritt Benjamin den Fisch feierlich überreichst und schenkst.
Boah, das ist der größte Traum, aber ich kann nicht versprechen, dass ich dann 40 Mal darauf drücke.
Du kannst nicht versprechen, dass du nicht 40 Mal darauf
drückst. Oh, das war falscher.
Also ihr seht schon, der Fisch wird den Abend durchmoderieren.
Aber der bewegt sich nicht mehr, hast du gesagt, oder?
Der ist total kaputt.
Warum hast du ihn kaputt gemacht? Warum?
Ja, warum wohl?
Also du bist schuld auf jeden Fall.
Ja. Oder durfte er die Paddington-Pappfigur anfassen?
Das Schlimmste war wirklich,
als
Benjamin mal bei mir war und ich dachte, ich bin schlau und da habe ich sogar noch bei meinen Eltern gewohnt, ich drehe einfach hinten eine Batterie um, damit er nicht funktioniert. Benjamin drückt und jeder normale Mensch würde jetzt sagen, funktioniert nicht, okay, lassen wir's. Benjamin, nee, Olli, so nicht, nimmt den Fisch, macht den hinten auf, Olli.
Ja, das ist aber eine Beleidigung gegenüber Benjamin, weil du sagst gerade jeder normale Mensch, aber Benjamin kennt dich einfach so gut.
Wirklich? Ich wusste, dass du die Batterie ausgetauscht hast.
Natürlich, das wusste ich auch.
Naja, vor allem, ich hätte anstatt, wenn ich sie rausgenommen hätte, wäre es erledigt gewesen. Aber nein, ich dachte, dass du dir nicht diese Mühe machst, hinten reinzugucken und zu sehen, dass eine Batterie umgedreht
ist. Olli, das war ein Highlight in deiner Wohnung, dieser bewegende, singende Fisch.
Jetzt wäre es einfach nichts mehr. War auch ein Highlight in meinem Leben und seitdem er kaputt ist, gut. Machen wir weiter, ne?
Ja, schade. Okay, also jetzt Snabel sucht es weiter. Peter macht sich Sorgen, dass sein Großvater verhaftet wird. Und Benjamin, wolltest du nicht was aus dem Buch sogar vortragen? Was jetzt an dieser Stelle langsam kommen müsste?
Wenn sie im Hotel sind und da übernachten, oder?
Na, wann kommt denn der Traum?
Ja, ich weiß es nicht. Die sind da in irgendeinem Hotel, Olli. Schlafen die da jetzt irgendwo? Nee,
dann kommt es erst übernächste Szene, glaube ich.
Nein, die sind ja öfter mal im Hotel, was im Hörspiel fehlt.
Wie viele Hotels sind die im Buch? Wie lange sind die unterwegs? So 3 Wochen?
Also, oder so, Olli, wenn du irgendwann beim Hotel ankommst, sag mir Bescheid. So lange schlafe ich jetzt.
Ich weck dich dann.
Okay.
Nachdem sie etwas gegessen haben, gingen die Jungs zum Hafen. Und wem begegnen sie dort? Natürlich Snabel, der die Jungs aber nicht sofort bemerkt. Er setzt sich zu Bob, der sich alleine auf eine Bank gesetzt hatte, und legt seine Kamera ab, die natürlich zufällig die gleiche ist, die Bob auch hat.
Oh, ich höre raus, da hast du schon.
Nein, da war klar, was jetzt passiert.
Ja. Und noch schlimmer ist es übrigens im Buch, weil da ist wieder Hitchcock. in dem Buch,
da wollte ich auch was
der lauter Fingerzeige hat und immer, oh, könnte die Kamera eine Bedeutung haben?
Wirklich?
Ja, ja, ganz schön. Ich hasse sowas.
Das ist sowas. Wirklich eine Beleidigung
für den Leser.
Nee, ich fand eigentlich das Fingerzeigen immer ganz cool.
Nee, ich nicht, weil das ist wirklich, und das ist nur im Deutschen, hast du gesagt, oder Thomas?
Die Übersetzerin Leonore Puschert hat ja immer, die hat diese Hitchcock-Fingerzeige erfunden.
Und ich habe schon damals zu Thomas gesagt, dass ich das ganz schlimm finde, weil immer so getan wird, als ob der Leser dumm ist.
Und wir haben uns ja schon mal darüber gestritten, ganz am Anfang des Podcasts, dass in den ersten 15 Hörspielfolgen hat ja sogar Passetti diese Fingerzeige teilweise
in die Hörspiele eingebaut.
Genau, wurden die in die Hörspiele übertragen und Passetti hat die vorgelesen. Ab Folge 16 haben sie das weggelassen. Und ich habe damals gesagt, ich mag diese Fingerzeige. Die sind natürlich in den Hörspielen ein bisschen weniger als in den Büchern. Da haben wir uns damals schon gestritten, weil du sagst, es spoilert zu viel. Lest mal bitte vor, was ich hier notiert habe zu dieser Folge. Ganz oben.
Benjamin, ich finde dich so geil.
Nein, ich meine das auch runter. Also.
Mir sind die Fingerzeige von Alfred Hitchcock im Buch eindeutig zu viel und zu offensichtlich. Ja.
Das heißt, wir sind uns beide heute sehr oft einig.
Na, du bist jetzt reifer geworden. So. Also vor ein paar Monaten.
Benjamins Meinung sein kann und ihn trotzdem dabei hassen kann. Ja. ein Phänomen. Ja.
Aber witzig ist auch, jetzt muss ich wieder was aus dem Buch vorlesen, weil ich das auch sehr, sehr witzig finde, ne? Die sind da jetzt auf diesem Pier, ne? Der Snabel kommt an. Hier wird auch beschrieben, dass er so wirklich wie so ein Tourist aussieht. So steife Jeans, so ein weißes Hemd. Gut. Also man sieht ihm diesen Touri von Weitem an. Und der Opa Beck rastet schon wieder aus. Und jetzt sagt Peter, hör mal, mach dir nichts draus, ja? Wir sind in einem freien Land. Und der Bursche hat das Recht, hierher zu kommen, wenn ihm danach ist. Mr. Peck schnauft erbittert.
Na schön, aber dann weigere ich mich jetzt ebenfalls hier zu sein.
Flugs trat Mr. Peck in den Andenkenladen und duckte sich hinter die große Abalone-Muschel, die im Schaufenster ausgestellt war. Außer seinem weißen Haar konnten die Jungen nichts mehr von ihm sehen. Also ich finde diese Vorstellung, dass er sich jetzt im Laden versteckt und die ganze Zeit so
duckt. Und man sieht nur die Jahre. aber das ist wirklich, ich würde sagen, albern, blöd, aber es passt zu diesem gestörten Charakter, oder?
Olli, kennst du die Simpsons-Folge, wo sich Homer hinter einem Aquarium versteckt, das Bart ihn nicht sieht.
Das ist doch das mit dem
Kiefer. Oder Bart, das ist, glaube ich, einer von den beiden versteckt sich, ne? Und man sieht es halt so offensichtlich. Das ist dieser große Bruder, kleine Bruder-Folge.
Ja, genau.
Er darf mich hier nicht sehen, versteckt sich hinter dem Schaukasten. So ungefähr ist es hier auch.
Obwohl, eine Muschel ist ja wenigstens nicht durchsichtig, aber ich finde eine niedliche Vorstellung, dass man seine Haare hinter der Muschel vorschauen
sieht. Der versteckt sich jetzt im Buch so lange.
Das ist die ganze Zeit dahinter.
Bis Snabel Bob erkennt, dann kommt er plötzlich,
So, hab ich sie wieder erwischt. Ja. Überleg mal, wie man sich sowas ausdenkt. Schon ein bisschen gruselig. Teufel noch mal, Junge.
Den kenne ich doch.
Bob auf der Bank mit Snabel, beide gleiche Kamera. Dann kam ein auffallend elegant gekleideter Mann auf Snabel zu und sprach ihn an. Snabel, hallo Mister, ich habe es mitgebracht. Gut, dann gehen wir hier rüber. Da erkennt Snabel plötzlich Bob und zu spät, denn auch Opa Peck hat jetzt Notiz von Snabels Anwesenheit genommen und kommt natürlich direkt dazu.
Finde ich auch schlecht geschauspielert, also weil das alles so gehetzt wirkt. Er sagt, Junge, dich kenne ich doch. Ja, Mr. Snabel, oh nein, jetzt hat Opa was gemerkt. Das ist mir alles
zu schnell.
Und irgendwie kann ich jetzt auch schon mal sagen, so das Schauspiel gefällt mir auch teilweise hier nicht.
Habe ich sie wieder erwischt. Sie werden mir meine Erfindung nicht stehlen. Verschwinden sie. Und jetzt ist irgendwie merkwürdig. Jetzt kommt irgendwie was noch dazwischen. Und dann sagt er nochmal, verschwinden sie. Irgendwie merkwürdiger Dialog im Hörspiel.
Und dann nochmal, verschwinden sie.
Ja. Sie sind ja verrückt. Ja. Und lassen sich eines gesagt, dann sagt er so, lassen sich eines gesagt sein, verschwinden sie, sagt er nochmal.
Und dann nochmal, verschwinden sie.
Ja, bis zum Ende des Hörspiels.
Und dann fragt Snabel, soll ich verschwinden? Ja. Peter versucht seinen Opa zu beruhigen, denn er hält es immer noch für einen Zufall für nicht ausgeschlossen. Sie wollen gerade losfahren, da kommt ihn Snabel hinterhergerannt. Halt, fahren Sie noch nicht los! Aber da sind sie schon dann unterwegs. Ich finde witzig, wie hier sagt, da sagt doch irgendwie der Peck sowas wie, oh, komische Gegend hier.
Er sagt, die Gegend ist doch nicht so reich.
Ja, und dann sagt Peck noch, habe ich sie wieder erwischt? Verschwinden sie!
Noch besser. Pass auf, er sagt jetzt, wir gehen zum Auto. Los, kommt!
Wir verschwinden?
Bevor dieses Ekelpaket mir noch mehr auf die Nerven geht, verfolgt mich auf Schritt und Tritt. Ja. Der hat sie doch nicht alle.
Das ist ein bisschen süß, wie er das sagt, finde ich.
Aber ja, ich mag dann dieses, da könnte man so ein Rap draus machen, ne? Steig ein, los, los, steig ein. Das müsste jetzt im Loop sein.
Steig ein, los, steig ein, los, steig ein. Steig ein, los, steig ein, los, steig ein.
Ach, gut. Halt, fahren Sie noch nicht los, aber da sind Sie schon unterwegs. Er glaubt, dass ich die Unterlagen bei mir habe, aber da hat er sich geschnitten.
Ja, ja, ja. Sie werden meine Erfindung nicht stehlen. Verschwinden Sie!
Und jetzt Quizfrage.
Ja?
Der Opa ist ja, also Wolfgang Völz ist toll. Ich kann jetzt keinem verübeln, wenn er einem so ein bisschen auf den Sack geht. Immer mit der Erfindung und immer gleich gereizt und so. Ihr kanntet ja das Hörspiel, glaube ich, vorher nicht, ne? Also zu diesem Zeitpunkt, wie fandet ihr es bis jetzt?
Bis jetzt tatsächlich, also sagen wir mal so, ich bin, glaube ich, ein bisschen geblendet, weil ich die Stimme von Wolfgang Völz sehr liebe und sehr mag. Mhm. Aber jetzt, wo du es ansprichst, wären mir tatsächlich auch schon, hätte man ruhig ein paar ruhigere Momente auch mit ihm einbauen können, wie wo er mal normal spricht. Bis jetzt war er nur Rage, ja.
Es ist zu viel, weil da ist es im Buch natürlich besser, weil man erfährt, wo sie langfahren, dann wird geschrieben, sie essen was, sie gucken sich die Gegend an.
Er ist auch viel ruhiger. Und genau, das ist richtig, ja, so dieser Charakter. Er ist eigentlich relativ ruhig und rastet nur aus beim Schnabel.
Diese Szenen beim Schnabel. Du hast diese Szenen zu dicht hintereinander. Ne? Ja. Eben haben sie ihn am Strand gehabt, dann sind sie in der nächsten Szene, auf einmal kommt er wieder um die Ecke, er rastet wieder aus. Das geht mir auch zu
und
schnell.
Und Schlimme ist dazwischen immer Musik, also so zwischen diesen einzelnen, genau, Szenen.
Ja,
ja. So, Benjamin, wir landen jetzt im Motel. Ist das, oh, das, was du meinst?
Ja, essen die da was? Machen die da noch was Bestimmtes?
Nee, die beobachten ja? Schon wieder Mr. Snable.
Okay, pass auf, ich habe hier extra ein Stück Toilettenpapier im Buch reingelegt.
Gemacht. Oh, das ist benutzt, wie ich sehe.
So, und zwar, ja, Peter wird irgendwie wach, der konnte nicht schlafen oder was, weiß ich nicht mehr.
Dann wäre er nicht wach geworden.
Danke. Er hatte einen seltsamen Traum. Also da frage ich mich, warum das nicht im Hörspiel drin ist. Pass auf,
er hatte. Peter wird wach, hat einen seltsamen Traum, er konnte nicht schlafen.
Ja, pass auf. Er hatte einen seltsamen Traum, der ihm freilich auf beängstigende Weise vertraut war. War ihm auch noch vertraut.
Er hat schon öfter geträumt, erst, ja.
In diesem Traum folgte er seinem Großvater durch eine Hotelhalle. Es war eine große Halle voller eleganter, gut gekleideter Leute, die zu ihnen herstarrten und mit den Fingern zeigten und sie auslachten. Plötzlich merkte Peter, dass sein Großvater nur ein rotes Unterhemd und eine weiße Unterhose mit eingestickten roten Herzen anhatte und Peter selbst hatte überhaupt nichts an.
Halt das klassische, ich bin nackt im Traum und alle lachen mich aus.
Wow.
Wieso, das habe ich schon öfter im Fernsehen gesehen.
Er hatte einen seltsamen Traum, der ihm freilich auf beängstigende Weise vertraut.
Ja, das haben wir schon gehört.
Ich wollte nur noch mal betonen, so der Großvater mit Hemd und Herzchen auf der Unterhose und er komplett nackt.
Passiert ihm öfter, ja, mit dem Opa und in Hand.
Wart ihr schon mal, hattet ihr schon mal so einen Traum, wo ihr nackt
tatsächlich
wart?
Tatsächlich, wo ich selber nackt bin, noch nicht.
Ich, doch, ja.
Ich hab das ganz oft.
Ja, nee, ich nicht.
Das endete in Orgien.
Okay. Mhm.
Also da war ich der Held.
Und was haben ansonsten deine Geschwister nicht gesagt, als sie ihm das erzählt hat?
Meine Geschwister.
Lustig ist, in dem Traum war ich auch dabei.
Ja. Oh, aber du standst ja nur daneben, darf ich auch mit.
Ich stand angezogen daneben.
Ja,
genau. Jetzt ist, der hat das erste Mal, die beobachten den jetzt, ne, vom Hotel aus. Das
am
meinst
nächsten
du damit, ne?
Tag in San Francisco, genau. Im Hotel beobachten die drei Jungs vom Fenster aus, wie Mr. Snable Pecks Wagen unter die Lupe nimmt.
Und Achtung, Benjamin hat, glaube ich, extra was vorbereitet, wenn sie jetzt in San Francisco sind, ne?
Das Lied?
Ja.
Nee. Ich soll das Lied singen?
Ja. Danke. Es hat wieder mal geklappt.
Ich überlege gerade, wie die erste Strophe. Ja, aber hier ist ja die erste Strophe.
Wäre lustig, wenn Justus das jetzt singt. Ne? So. Ja, es ist vorbei, der Moment.
Nee, der ist
vorbei.
Nicht genommen.
Guck mal, Olli nimmt schon sein Handy, weil
er lang. Ja, Lyrics San Francisco.
Ich meiner Mama, das soll später.
Lyrics.
Heißt es nicht Lyrics? Nicht Lyrics?
San Francisco. Scott McKenzie, man kennt ihn noch.
Das ist der Bruder von Lutz.
Wieso sah der aus? Oder so sieht er aus? Guck mal, wusstest du, dass er so aussieht?
Nee, ich sehe dich.
Guck mal.
Wow.
Gib mal Scott McKenzie ein bei Microsoft Bing und dann kommt rechts ein Bild von ihm.
Toll.
Ja.
So, wolltest du jetzt singen oder wie geht's jetzt weiter?
All across the nation. Such a strange vibration. People in Motion.
Wie war das Thomas, mit meinem Englisch?
Ja. Ich muss meine Aussage vom Anfang des Podcasts zurücknehmen.
If ja. you
Benjamin hat die beste Singstimme.
To San Francisco.
Und das singt Justus, wenn du aus dem Fenster guckst.
Time a loving day. Ja, aber es reicht doch.
Okay. Aber für eine, in einer 150-Euro-Folge muss sowas einfach drin
vorkommen. Ja, gut, ich würde nur 120 dafür bezahlen.
Er versucht, den Kofferraum zu öffnen. Unvollrichteter Dinge zieht er aber wieder ab.
Ja.
Jetzt halten es alle drei für einen Zufall. Also sie diskutieren jetzt ein bisschen drüber, sagen, er sagt so, oh, was, wie hat er uns dann schon wieder verfolgt und gefunden? Und sie einigen sich am Ende darum, als, darauf, als Justus dann sagt, na, vielleicht ist er auf Rundreise und hat zufällig unseren Wagen gesehen.
Ja.
Und am Ende kommen wir dazu, zu dem Ergebnis, ist ein Zufall.
Wobei Justus sagt zwar erstmal irgendwie,
ja, genau,
jetzt sind wir schon so weit von Rocky Beach weg, ja. Und dass er sagt, langsam glaube ich deinem Opa. Also es kommen ja schon die ersten Zweifel. Aber im Fernsehen läuft ja eine super Serie, ne? Und das hat euch vielleicht aufgefallen, ich habe hier einen Schnittbericht.
Ja.
Denn in der Neuauflage, die ihr auf Spotify hören könnt, liebe HörerInnen, da fehlt ein Satz.
Ach, regen wir uns nicht auf. Hm. Kommt, im Fernsehen läuft jetzt Masters. Oh. Das wollen wir uns nicht entgehen lassen. Auf keinen Fall.
Ah, das war in Spotify nicht, ne?
Nein, das sagt er nur in der alten Fassung. Und es gibt irgendwie, die Fans diskutieren, ob vielleicht das eine Anspielung ist auf Masters of the Universe.
Nein!
Ich glaub's auch nicht.
Ja, also da spekulieren, also sie überlegen, ob es Masters of the Universe sein kann oder Masters of Zahnpasta oder was.
Ja, ich denke mal, bei Masters, das ist so eine Schachserie, wo so welche so gegeneinander Schach spielen.
Aber das hat doch irgendwie gar keinen Copyright-Konflikt, oder? Warum haben die es rausgeschnitten?
Ja, es gibt Leute, die in Foren schreiben, oh, das ist Schleichwerbung für Masters of the Universe, was ja auch bei Europa als Hörspiel erschienen ist. Ja.
Na gut.
Glaube ich nicht.
Wegen Masters.
Ja.
Also man kann ja nicht ein Wort sperren.
Ja. Und das Wort ist und vielleicht war das André Mininger zu albern, deswegen hat er den Satz rausgeschnitten.
Und unser Podcast heißt ja Die Zentrale, also niemand darf in Zukunft das Wort die benutzen.
Ja, immer wenn ich irgendwo höre, irgendwie, das ist ganz schön zentral gelegen. unser Podcast. Immer.
Ja. Wenn ich Meister höre, dann denke ich so, nee, das ist immer ein Zusammenhang mit Meister Benjamin.
Wenn ich guter Liebhaber lese, immer,
das bin ich. Oder Gehirnmaster.
Ja. Oder Adonis.
Ja.
Immer ich.
Ja.
Also wäre das hier keine 150-Euro-Folge, hätte ich das Gespräch jetzt unterbunden, aber ich habe euch mal aussprechen.
Wenn ich Müll, oder Müll, wie nennt man das? Grube? Nee, Müllberg, wie nennt man das?
Müllhalde.
Wie
nennt man Müllberg?
es gab doch bei den Fraggots die große heilige Müllhalde, ne?
Aber nicht, dass der Witz jetzt untergeht. Thomas denkt, wenn er an Müllhalde denkt an mich.
Oh, da geht mein Herz auf.
Das ist doch mal extra. Das ist eine 150-Euro-Folge.
Ich würde so gerne mal in Ollis Wohnung einen Brand legen und erst im hinteren Raum.
Oh,
der kommt nicht raus.
Also, wir machen das so, wenn wir es jetzt mal versuchen, ich lenke ihn ab.
Ja.
Indem ich so die ganze TV-Total-Zeitschrift die ganze Zeit in die Hand nehme und du legst es ins Feuer.
Das Witzige ist, ich habe ja immer in dem Podcast gesagt, dass das eigentlich nicht so schlimm ist. Es ist ja wie wenn man im achten Stock ist. Und wenn Benjamin jetzt aber den Brand legt und ich komme hinten nicht aus dem Zimmer raus und Benjamin hört mich schreien, du hattest doch recht!
Na, aber ich würde wirklich gerne wissen, ja? Ich lege jetzt ein Feuer. Du bist im hinteren Raum und bei dir sind die vergitterten Fenster. Mhm. Ja. Und bei dir, da kommen jetzt schon Blasen auf dem Gesicht, weil das so heiß wird. Würdest du trotzdem versuchen, obwohl es unmöglich ist, dich durch die Gitterstäbe zu pressen? Das würde ich so gerne mal testen.
Verrate ich dir ein kleines Geheimnis.
Okay.
Das hintere Gitterfenster lässt sich sogar aufklappen. Das heißt, da würde man rauskommen.
Ich gehe nach Hause. Alles zerstört.
Schade. Das heißt, du überlebst.
Sechs Jahre Illusion kaputt. Ja?
Wie, man kann da was?
Das hintere Fenster lässt sich, das Gitter lässt sich zur Seite aufklappen.
Also, liebe Einbrecher, nicht von dem Gitter bei Oli abschneiden lassen. Es lässt sich wegklappen.
Wie, man kann es wegklappen?
Ja, da
ist es vielleicht verrostet?
Es ist durch eine leichte Schraube gesichert, die könnte ich aber weg auffingern. Ja.
Okay, also heißt es, ich muss da vorher
mein Tod ist trotzdem
mit einer Zange ran,
weil da sind Sachen auf dem Fensterbrett, wo ich so faul bin, die runterzuräumen.
Das Problem ist, du wirst schon vorher in Flammen stehen, selbst wenn das vorher noch so 5-6 Meter von dir entfernt ist, weil dein Körper ist ja sehr alkoholdurchtränkt. Ja, das heißt, so schon so die ersten Funken.
Es brennt in der Küche und Olli brennt im hintersten Raum.
Man darf sich auch im Umkreis von einem Kilometer um mich rum keine Zigarette
anziehen. Nee, aber wirklich, jetzt geht das ganze Gitter auf zur Seite?
So, dass ich zumindest rauskomme.
Witzig, wie Bamey gerade pört ist, dass er weiß, du musst überleben.
Benjamins ganzer Plan, was er 6 Jahre perfide geplant hat.
Aber ich muss sagen, ich freue mich da auch drauf, wenn man die Vorstellung, vorbei. Irgendwann passiert immer wieder sowas wie damals, als ich bei dir war, wo der Adventskranz gebrannt hat. Die Chance, dass sowas nochmal passiert, ist ja sehr hoch.
Ja, ja. Ratet mal, warum der gebrannt hat.
Weil du ihm den verkauft hast.
Ja. Bei eBay Kleinanzeigen in meiner Wohnung, als wir da hinten haben. Ja.
Bei YouTube. Ich habe mich so als ganz billiger, so wie Justus, so ganz billig verkleidet als Verkäufer.
Ich verkaufe Adventskränze. Oh, wer das nimmt sich die Vorstellung. Hallo, guter Mann. Ja, hier, habe ich dir gerade im Angebot. Ich habe.
Genau, und ich weiß ja, dass Olli Weihnachtsfan ist. Und ich habe dann so Glocken so in der Hand und so. Und Olli, oh, was ist denn das?
Witzig, ja. Diesen Laden gab es nur diesen einen Tag.
Dieser perfide Plan, extra einen Laden dafür angemietet, ne? Genau auch gewusst, wie er dich kriegt.
Ich stehe da mit so einem Bauchladen, ja, wo so die Leute Bratwürste verkaufen und ich habe so eine Zange und habe so diesen Adventskranz, den ich immer drehe. Und Olli läuft vorbei, ein Adventskranz bitte.
Du hättest es merken können, weil auf den.
Du hättest es merken können, weil, Olli. Weil du hättest es merken können.
Es stand ja drüber so eine Leuchtschrift für Olli.
So, was Benjamin aber nicht wusste, ist, dass du an dem Tag bei mir warst. Ja. Das war nicht in seinem Plan.
Doch, das war auch nicht sein Plan. Ja,
okay. Ein Doppelmord war geplant, okay.
Wie sind wir jetzt vom Masters auf
diesen Weg möchtest du dich nochmal rekonstruieren?
Also Snabel macht eine Urlaubsreise und dann fällt ihnen ein, im Fernsehen läuft was Besseres, zumindest in der alten Abmischung.
Na, den Jungs fällt es ein, genau. Die haben sich vorher noch geeinigt, naja, vielleicht macht er eine Urlaubsreise und wir machen uns keine Sorgen.
Übrigens ist auch wieder eingedeutscht, weil der heißt ja bestimmt Snabel eigentlich. Aber im deutschen Snabel.
Das finde ich aber gut, das stimmt nicht. Snabel. Olli, ich wäre vorhin fast ausgerastet, weil er hat einmal Snabel gesagt.
Ja,
da wollte ich schon sagen, es heißt Snabel.
Am nächsten Tag machen sie einen Schlenker nach Norden. Da Opa Peck den dreien unbedingt noch ein paar Sehenswürdigkeiten zeigen möchte, bevor es weiter nach Osten geht. Justus denkt an die Orchideen in Snabels, Garten, die er züchtet. Von Peck erfahren sie, dass Snabels damit sein Geld verdient. Wer kümmert sich jetzt eigentlich darum? Ein Rätsel.
Snabels? Warum steht das Snabels?
Was? Wieso? Warum soll denn Snabels stehen?
Nee, von Peck erfahren sie, dass Snabels damit sein Geld verdient.
Ja.
Dass Snabel damit sein Geld verdient.
Snabels?
Snabels Geld würde Sinn machen, aber ist egal. Es ist ein Fehler, Olli.
In Snabels Garten jetzt
vom Bäcker fahren. Vom Bäcker fahren sie das Snabels
damit sein Geld. Thomas, ja, ist ein Fehler. Und bitte, ich möchte diese halbe Minute zurückhaben, die du mir jetzt damit geklaut
hast. Nein, eben nicht. Mann. Ich habe das gerade sehr genossen.
Mittlerweile sind sie in Richtung Chicago unterwegs und nächtigen am Rande von, ich habe es jetzt einfach mal so geschrieben.
Das stört mich weniger als Snabels.
Okay, von Coeur d'Alene.
So, stopp. Ja. Ich habe wieder recherchiert.
Na klar.
Coeur d'Alene, lokal auch einfach unter seinem Kürzel CDA bezeichnet, also kannst du jetzt so aussprechen, ist die größte Stadt im Norden des US-Bundesstaates Idaho. Also damit wir mal ungefähr wissen, wo wir jetzt sind. Ja. In der Stadt lebten im Jahr 2020 laut Volkszählung 54.628 Einwohner. Und das ist die größte Stadt, finde ich schon mal interessant. Vor allem dank des Sees ist Coeur d'Alene ein beliebtes Urlaubsziel. Besonders, Achtung, haltet euch fest, besonders bekannt ist der Ort für den Golfplatz The Coeur d'Alene Resort Golf Course, der als einer der schönsten Golfplätze in den USA gilt.
Ja? Kann ich jetzt wieder loslassen?
Ja, pass auf, nein!
Achso,
pass auf, einer der schönsten Golfplätze in Amerika.
Ja.
Eine Besonderheit ist das 14. Loch, welches sich auf dem Lake Coeur d'Alene befindet.
Wie heißt sie?
Wow.
Und jetzt noch wirklich, ja. Kannst du weitermachen, der Highway E90 ist der längste Highway der USA und durchquert diese Stadt.
Sie werden von einem Feueralarm geweckt. Manchmal denke ich, wir sind hier ein Reiseführer.
Ja, ich frage mich auch. Also gibt es irgendeinen Hörer, der schon mal gesagt hat, super Thomas, dass du so die Sachen raushaust? Oder?
Krass. Okay, dann können wir eine Sache noch sagen, zum Beispiel, was auch nur im Buch ist. Die sehen ja an dem Abend den Snabel einmal auf dem Parkplatz, gucken dann weiter. Mhm. Aber in der gleichen Nacht muss Peter einmal auf Toilette oder hat Durst irgendwas, guckt aus dem Fenster, dann sieht der den wieder und dann verbringt er den Rest der Nacht im Wagen.
Aha.
Ja, so, dass sie schon sagen, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Ne? Also hier sind sie wirklich schon, dass sie merken, der Typ ist verrückt, ja, wollen es aber dem Opa nicht sagen. Deswegen pennt Peter im Auto, fand ich dann gut. Da wird er doch nächsten Tag von einer Frau irgendwie geweckt, die an die Scheibe klopft.
Finde ich aber mega mutig von Peter im Auto zu pennen.
Und die Frau sagt so, ja, was manche Menschen machen, einfach nur um Zimmer zu sparen.
Ja. Nehmen wir jetzt mal an, wir wären die drei Detektive.
Oh, bitte nicht.
Wer von uns würde im Auto schlafen?
Olli.
Okay, eigentlich gelöst. Das stimmt eigentlich. Aber so, also egal, was Olli antwortet eigentlich.
Wenn es eine demokratische Abstimmung wäre, wahrscheinlich ich. Ja. Ja, wenn ich selber die Wahl hätte, dann ich nicht.
Naja, aber leider sind wir in der Demokratie. Gut. Ja.
Weil ich, Benjamin, du meinst es bestimmt nur, weil ich der mutigste von uns bin, ne?
Ja.
Okay, alles klar. Sie werden von einem Feueralarm geweckt und müssen schnell aus dem Motel fliehen. Auf der Flucht begegnen sie kurz dem Geschäftsführer des Hotels, der aber keine große Hilfe ist.
Und das regt mich immer wieder auf. Im Buch steht es ja wirklich, dass der Typ kommt und er macht diese Tür auf. Mhm. Ja, und dann entzündet sich das ja richtig. Und ich finde, das Hörspiel impliziert immer, dass Peter das macht. Weil der kommt, ich bin der Geschäftsführer, was ist hier passiert? Was hier los ist? Ja, es brennt! Da, der Qualm kommt aus der Tür und dann hört man Justus, halt, nicht aufmachen. Da passiert es und Bob sagt, das war falsch, jetzt brennt es richtig. Und ich finde immer, das klingt so, als würde Peter die Tür öffnen.
Hallo, mein Name ist Justus Jonas. Und mal ganz ehrlich, wenn das mit der Detektivkarriere später mal nichts wird, naja, dann werde ich Feuerwehrmann. Klar, ich werde Feuerwehrmann.
Ich werde Feuerwehrmann, ich werde Feuerwehrmann, ich werde Feuerwehrmann.
Was ich an dieser Stelle gut finde, ist, dass hier der Geschäftsführer kurz vorkommt, der aber tatsächlich keine weitere Rolle in diesem Hörspiel spielt.
Na, im Buch ist es halt natürlich noch so, dass er noch ein bisschen dann der Feuerwehr das alles erklärt und so.
Ja, das wird hier wahrscheinlich auch der Fall sein, aber er hat mit dem Fall nichts weiter zu tun.
Er ist der Idiot, der die Tür aufmacht. So, ja. Was ist hier los? Oh, da brennt.
Ja. Oh, jetzt seid ihr alle tot. Ich hätte die Tür mal zulassen sollen.
Aber das Geld behalten.
Zum Glück habt ihr alle schon bezahlt. Genau. Nach den Löscharbeiten stellen Peck und die Detektive fest, dass das Feuer wohl ein Ablenkungsmanöver war, um deren Zimmer zu durchsuchen. Snabel ist Opa Peck natürlich sofort überzeugt, aber er glaubt auch, dass die Erfindung aus seinem Zimmer nicht ergattern konnte. Sie melden es dem Brandhauptmeister und die Polizei kommt auch hinzu. Die Beamten hören sich alles an, nehmen den Opa mit der Geschichte über seine ominöse Erfindung aber nicht ganz ernst. Mhm. Auf der Fahrt rätseln sie wieder, ob das nicht irgendein Dieb gewesen sein könnte und somit auch wieder ein Zufall.
Ja, ich muss noch mal kurz, ich finde nämlich die Szene witzig, dass der Hoteldirektor, also ist auch mehr wieder so ein Buch, so sagt, ja, ich habe damit nichts zu tun. Die Polizei sagt, ja, da liegen ja lauter Putzlappen mit Öl und irgendwas getränkt und der redet sich da raus und ich finde extrem witzig, wie denn Peck kommt und sagt, das ist hier Snabel gewesen, wie sich der Hotelbesitzer freut.
So. Ja,
oder?
Ist, oh Gott sei Dank, dass sie kommen und den Polizisten sagen, das bin nicht ich gewesen.
Ich hab doch gesagt, ich sag der Putzfrau immer, sie soll die Lappen wegschmeißen.
Das steht auch so, als würde ihn der Himmel schicken. Guck mal,
zum Beispiel, das ist auch so eine Szene, die hätte dem Hörspiel gut getan. Irgendwie so eine kleine, ja, lustige Sache.
Ja, muss ich mal sagen. Wir haben es ja jetzt schon öfter gesagt und ich kann es nur noch mal betonen, das ist mir hier alles zu abgehakt. Ja, also hier steht ja zum Beispiel, Justus telefoniert mit der Feuerwehr und dann steht hier im Skript, Erzähler, die Feuerwehr kam und begann mit den Löscharbeiten.
Da fehlt der Humor, weil das ist ja eine wirklich lustige Szene mit der Polizei.
Ja, und ich finde auch, dass der Passetti, den wir ja immer wieder loben, zumindest Olli und ich, hier auch so ein bisschen gelangweilt auf mich wirkt. Also
weil er gelangweilt war.
Ja, genau, ne? Klar, diese Szene jetzt, wo die das Zimmer nochmal untersuchen und der Opa ja dann auch sagt, irgendwie Snabel hat unser Zimmer durchsucht und so alles. Das hat's wieder. Da hätte ich mir jetzt aber gern dieses Gespräch gewünscht, wie er mit der Polizei sagt, Snabel, Snabel was und so. Und die dann so, alles klar, wir melden uns. Sowas hätte ich gerne mal gehabt.
Stimmt, es wird auch immer nur, auch später wird es immer nur erzählt, wie er nicht ernst genommen wird.
Richtig.
Es wird nie gespielt, wo das wirklich eigentlich auch so eine schöne Szene gewesen
wäre. Das ist schade. Es gibt es nur einmal und da ist es wirklich witzig, hier mit dem Lutz McKenzie, ne? So, weil er sagt, Snabel, aha. Und? Das ist super. Und das hätte ich mir irgendwie gewünscht. Es wird halt immer nur wieder gesagt, irgendwie, dann verlieren sie das Interesse, gucken sich an und denken, man ist ja bescheuert, ne? Ja. Das ist alles mir zu. Es hätte viel mehr sein können. Aber es ist schon wieder Fazit.
Na gut, um in den Fall weiterzukommen, überlegen sie sich, ob sie nicht Snabitz einfach mal anrufen, um zu prüfen, ob er in Rocky Beach ist. Dann könnte er es nämlich nicht gewesen sein mit dem Brand. Von der nächsten Telefonzelle aus ruft Justus Snabels Nummer an. Der AB geht dran und da klingt er total versoffen, diese Anrufer, also diese Aufzeichnung da.
Das ist immer der Moment im Hörspiel, wo ich mich sehr langweile, weil der wirklich diesen kompletten
langweiligen Text runterbetet, wie man Anrufbeantworter benutzt, ne? Ja. Dann denke ich so, okay, das Hörspiel ist von 86.
Da war sowas noch
moderne Technik, ne? Ich habe dann kurz auch überlegt, aber ich war zu faul zum Googlen. Wie lange gibt's eigentlich schon offiziell so Anrufbeantworter?
Also, ich glaube, in Deutschland 86, da waren auch manche froh,
überhaupt ein Telefon zu haben.
Wollte ich gerade sagen. Das ist
wirklich jetzt. Aber wir hatten, glaube ich, tatsächlich unseren ersten Anrufbeantworter noch so ein Zusatzgerät zum Telefon, was ganz kompliziert anzuschließen war, irgendwie 91 oder so.
Wir auch ungefähr. Ja. Und das war für mich ein Spaß, das abzuhören, wer angerufen hat und so. Und ich habe schon damals so richtig geistesgestörte, also ich durfte den AB besprechen, so und dann hat mich das so gefreut, wie die Leute reagiert haben danach.
Also, aber deine Eltern hatten auch nicht alle, wa? Ja, der Junge kann das ruhig machen.
Meine Mutter war super.
So wichtige Anrufe, ich rufe jetzt deine Mama an, sie hat den Job, ja, dann geht da diese AB-Stimme von...
Aber wie witzig ist es, ja, du hast eine Anrufe, du hast eine Anrufe, und danach kommt, ja, hallo, Rechtsanwalt, Meier.
Ja, schönen Tag, Frau Kasper, wir wollten ihn bloß...
Das ist witzig.
Okay. Ja, okay. Wir wollten Ihnen eigentlich sagen, dass Sie einen Job haben. Wir besprechen aber intern hier noch ein paar Sachen und melden
uns nochmal. In uns gehen, ja. Die Entscheidung nochmal überlegen. Ja, ich habe gerade kurz jetzt im Internet eingegeben. Also hier steht, den ersten bekannten automatischen Anrufbeantworter entwickelte 1938 der Erfinder Willy Müller. Klingt deutsch, ne?
Ja.
Ja? Ich glaube, es ist auch deutsch, weil erst 4 Jahre später wurde er. Weil erst vier Jahre später wurde er vom Reichspostzentralamt unter der Bezeichnung Ipsophon zugelassen. Und Achtung, im Jahre 1953 waren in Deutschland erstmals Anrufbeantworter für Privathaushalte verfügbar. Also schon in den 50er Jahren. Das finde ich krass. Klar, hatten nicht alle, ne? Weil Kennys Familie ist arm, ne? Wir wissen.
Das war nicht schlecht. Ja, ne?
So, also er ist nicht zu Hause, somit alles noch offen.
Ja, genau. Wie jetzt gesagt, da wird halt dieser komplette Text runtergebetet. Und ja, ich habe da auch mal Schwierigkeiten, den Horst Norman anzuhören, weil es ist so total verrauscht und so leicht versoffen. Ich gebe dir recht. Ja. Ne?
Guten Tag. So würde ich auch meinen AB besprechen. Ja. So, jetzt wollen sie Snabel aber erstmal vergessen und ein bisschen Sightseeing machen. Tatsächlich ist in den nächsten 2 Tagen von Snabels auch nichts zu sehen. Dann eines Tages nach dem Essen machten sich Peter und sein Opa auf einen Spaziergang. Justus und Bob hatten keine Lust. Außerdem hielt Justus es nach den jüngsten Ereignissen für ratsam, das Auto nicht unbeobachtet zu lassen. Allerdings beginnen sie sich nach kurzer Zeit dann doch zu langweilen und beschließen sich etwas die Füße zu vertreten.
Benjamin, wolltest du was sagen?
Nö.
Gut, ich will nur was sagen. Hier ist mal wieder der H.G. Francis zu loben, weil im Buch ist Justus alleine. Also kann man nur wieder seinen Gedanken folgen und daran teilhaben. Und der H.G. Francis hat gemacht, dass Justus und Bob zusammen sind, weil dann ist Dialog möglich. Dass die beiden sich austauschen, weil es wäre ja langweilig, wenn jetzt Justus wieder sagt, da kommt Mr. Snabel, ich versteck mich, er hat eine Waffe. Ne?
Hier ist ein Lichtschalter,
genau, drück den jetzt. Ja. Und was aber auch fehlt, Benjamin, die sind doch jetzt am Mount Rushmore, wenn ich mich nicht irre, im Buch.
Ist das vor oder nach dem Vulkan?
Das weiß ich gerade nicht mehr, aber okay. Da ist doch so eine komische Frau, die erst sich an den
Ach so, das war auch witzig, genau, da ist eine Frau, die sich an den Peck ranmacht.
Aber so richtig, so wie sie beschrieben wird, klingt sie jetzt nicht sehr attraktiv, so unan sich, eher so stark geschminkt. Ich weiß jetzt nicht, die Körperstatur. Also
eine Peggy Bundy so ein bisschen.
Ja, vielleicht.
Und der Peck geht dann schon so weg und will weg und sie hält ihn noch fest, so mit der Hand, fest ihn am Ärmel an oder sowas. Ja. Und dann sagt Peter, unsere Oma wartet doch im Hotel.
Genau.
Und so können
Opa, wir müssen los, Großmutter wartet. Ja. Schönen Tag noch. Also, sie will sich richtig an den Rand schmeißen, dann machen die sich so über den lustig so ein bisschen irgendwie, Mensch, du bist ja richtiger Charmeur und alles, ne? Und dann sagt er, wenn wir so weitermachen, lasse ich euch hier. Und da sagt Benjamin das, es fehlt Humor im Hörspiel. Es ist, wenn Wolfgang Völz sich nicht gerade irgendwie aufregt und schimpft, finde ich die Folge sehr humorlos. Das muss ich sagen. Ich finde,
das hätte Wolfgang Völz auch gut rübergebracht.
Ja. Überleg mal, wie er so
Punch wird. Wenn die da so ankommt, so, hallo, sie wieder, sie habe ich doch schon mal gesehen. Und um das auch wegzunehmen, wenn jetzt hier die Szene gleich ist, wenn der Snabel kommt, da kommt die Frau wieder dazu und die hat sich auch irgendwie schon mal mit dem Snabel irgendwo getroffen durch Zufall.
Und der ist auch genervt, dass die jetzt wieder da ist. Ja. Das ist doch witzig.
Das ist alles witzig. Übrigens, eine Sache, die haben wir jetzt übersprungen, die muss ich auch nochmal vorlesen, das fand ich auch extrem witzig. Nachdem die da aus diesem Motel, wo es gebrannt hat, weg waren, beim nächsten Motel, wo sie sind,
brennt es auch.
Nein, besser, pass auf. Am Abend wählen sie ein Motel in einer kleinen Stadt nahe der Staatsgrenze zwischen Montana und Wyoming. Nachdem sie ihr Gepäck in die Zimmer geschafft hatten, fuhr Mr. Peck den Buick weg. Wie spricht man das aus?
Buick.
Buick, ja, pass auf. Er parkte den Wagen in einer Nebenstraße und verbrachte den restlichen Abend damit, zwischen Motel und Auto hin und her zu wandern und nachzusehen, ob sich auch niemand an seinem Fahrzeug zu schaffen gemacht hatte. Jetzt sagt Peter, ja, da hast du den Wagen jetzt außer Sichtweite abgestellt und untergräbst selber deine Vorsichtsmaßnahme. Weil da ist ja schon das fünfte Mal hingegangen, ja.
Ja, das ist wirklich witzig.
Wenn Snadl uns tatsächlich gefolgt ist, kann er dich ja spielend dabei beobachten. Wie du
da kann er dann wieder uns ausrauben, weil er ja weiß, wo das Hotel ist.
Genau, wie du die ganze Zeit hin und her läufst, ne? Da muss er halt nur hier nachgehen und schon werden unsere Motelzimmer.
Verdammt, ich weiß nicht, wo das Auto ist. Ah, das Pack, ich laufe ihm einfach mal hinterher.
Und Achtung, was meinst du, wie jetzt der Großvater reagiert?
Wütend?
Da ging Mr. Peck reumütig in sein Zimmer, wo er bald mit geräuschvoller Begleitung schlief.
Also schmollend.
Achso, das haben wir auch vergessen. Das steht auch immer im Buch. Er will immer getrennte Zimmer, weil die Jungen, die sind jung und sind ihm zu laut.
Die erst wollen dann irgendwann nachts eine Stulle haben mit Käse.
Ja, genau, richtig, genau. Ja, dann kriegt ihr Hunger. Er ist mal der Erste, der schläft und er schnarcht so laut, dass die Wände wackeln.
Mhm. Und auch so sind die Detektive witzig ein bisschen, weil er legt sich hin und schläft sofort ein. Und dann sagt irgendeiner von den Detektiven, ich verstehe das nicht. Und dann fragt der andere, ja was, dass er jetzt einschläft oder das mit Ben Peck?
Snabel.
So, und ich finde es witzig, so diese, dass er so schnarcht, sofort einschläft. Also er hat so einen Charakter. So, das.
Ja, hier hat er halt Wolfgang Völz als Charakter.
Ja.
Aber wollten wir jetzt schon die Wertung
sagen? Nein.
Ich merke schon, in welche Richtung das geht.
Gut, also kaum sind sie ein paar Meter gegangen, kommt tatsächlich Snabel angefahren und stellt sein Fahrzeug direkt neben das ihrige. Sie legen sich auf die Lauer und können beobachten, dass Snabel prüft, ob das Auto abgeschlossen ist. Außerdem bemerkt Bob, dass Snabel bewaffnet ist. Nachdem er wieder nichts erreichen konnte, zieht er wieder ab. Nun sind Justus und Bob endlich davon überzeugt, dass es sich wohl nicht um einen Zufall handelt. Aber wie findet er die Jungs nur immer? Natürlich eine Wanze am Fahrzeug. Justus entfernt diese vom Tank und versteckt sie in einem Baum.
Und hier ist wieder was geschnitten, ne?
Ja.
In der Spotify-Version.
Ach so?
Und zwar, in der alten Fassung sagt Justus, als er und Bob Mr. Snabel beobachten, wie er den Wagen untersucht, wir haben doch selbst schon mit dieser Technik operiert, ne? Er kommt ja jetzt darauf, was dahinter steckt, ne? Und dann sagt Bob.
Aha, jetzt fängt der erste Detektiv zu spinnen an. Geschraubt redet der schon.
Bob, es muss etwas an unserem Wagen geben, das ein Signal aussendet.
Und der Satz fehlt.
Den Satz habe ich auch nicht verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen.
Nee, ist witzig, Justus kommt jetzt auf die richtige Lösung. Ja. Ne? Es ist eine.
Wanze?
Danke. Ich wollte nicht die Notiz wegnehmen.
Ja. Da war ich ja schon.
Ach so, warst du schon. Gut.
Ja, ja.
Ne, dann ist alles gut.
Soweit ja, alles gut, noch kein Streit. Ne?
Alles klar. Genau, und weil Bob hier einfach Justus beleidigt, irgendwie, ja, du bist ja bescheuert, du redest schon geschraubt.
Ich finde ein bisschen nervig, dass Justus so extrem dämlich rüberkommt, weil eigentlich müsste er das doch sofort wissen. Und jetzt,
sie haben ihn am Auto entdeckt.
Ja, und so. Also,
das ist gut, ein bisschen,
obwohl das jetzt vielleicht zu damaliger Zeit jetzt auch noch nicht so eine verbreitete Technik war.
Na, aber die haben das ja selber schon benutzt.
Und hier jetzt nochmal.
Und zwar in der Folge Gaukler. Nee.
Und hier, die muss, davor man, und hier jetzt muss man nochmal sagen, also wie gesagt, es gibt im Buch diese Fingerzeige und gefühlt alle fünf Seiten steht hier, wie macht der das? Wie macht er das? Ja? Ein Tipp für erfahrene 3-Fragezeichen-Leser, so etwas ist Justus, Bob und Peter durchaus nicht neu. Vor längerer Zeit hatten sie es auch schon selbst verwendet. Also, so sehr ich diese Fingerzeige mag, wenn sie clever geschrieben sind. Hier hat es mich extrem.
Also hier spoilert es jetzt auch extrem.
Ich kann dazu sagen, ich habe das Buch das erste Mal am Strand von Mallorca 1997 gelesen. Da hat es mich auch schon genervt.
Okay. Ich dachte, du kannst, sprich noch weiter.
Schläfst du ein, ne?
Ja, ein bisschen.
Ja, schlechtes Timing, wie immer.
Ja, das war wirklich gerade schnell.
Ich freue mich auf unseren Live-Auftritt.
Wenn wir um 16.17 Uhr schon schlafen.
Ja.
Und es fängt erst um 19 Uhr an.
Oh Gott, Bami wird wahrscheinlich wirklich im Liegen moderieren.
Oh Gott, das wird wirklich eine Katastrophe für mich. Wisst ihr das?
Wissen wir.
Okay, danke.
Justus versteckt die Wanze in einem Baum, damit Snabel denkt, sie sind noch vor Ort. Tatsächlich geht es aber weiter nach La Crosse. Von Snabel ist in den nächsten Tagen wirklich nichts zu sehen. In La Crosse angekommen, zeigt Peck den Jungs ein paar Orte seiner Jugend.
Es war zunächst ein entspannter Tag, aber später auf der Fähre erspäht Opa Peck wieder einen Verfolger. Diesmal ist es der Mann, mit dem Snabel sich in Monterey getroffen hat. Er drückt sich am Fahrzeug von Peck herum. Will er eine neue Wanze anbringen? Wie konnte er Peck denn die Jungs jetzt finden ohne Wanze? Wahrscheinlich hat er einfach die Touristenspots aufgesucht und ist ihnen dort aufgelauert. Also das ist ja die Idee, glaube ich, die Bob hat, dass er sagt so, na, er ist alle Touristenspots abgefahren, wie soll denn das abgelaufen sein? Er ist zu Touristenspot 1 gefahren, wartet da eine Weile, nein, hier kommen sie nicht, ich fahre zum nächsten. Das ist ja vom Timing her sehr unwahrscheinlich,
dass das passt. Das nervt mich auch, das macht ein bisschen
was kaputt. Es ist konstruiert, aber ich muss eine ganz wichtige Sache einwerfen. Das spielt er jetzt am Mississippi. Das wird auch nicht im Hörspiel gesagt, aber die wollen jetzt halt eine Flussfahrt über den Mississippi sagen und der Erzähler sagt, sie nehmen eine Fähre. Im Buch ist es ein Raddampfer, so ein klassischer Raddampfer, aber der Peck, der Opa ist ganz enttäuscht, weil das Schiff einen Dieselmotor hat.
Ja, stimmt.
Und dann sagt Peter, sei doch froh, diese Dampfmaschinen sind immer früher explodiert. Und dann, hast du recht.
Erfinder, ja.
Was mir aber auffällt, dass das Buch sehr viel Umwelt, negative Umwelteinflüsse benennt. So einmal das mit der Jagd, also die sehen ja einmal auf der Straße irgendwelche Rehe, glaube ich, oder sowas. Da wird gesagt, dass Jäger die fast zum Aussterben gebracht haben.
Echt? Das kann ich mir gar
dann nicht kommt ja die Motorradgang, die, glaube ich, schon jetzt eigentlich im Buch ein paar Mal vorkam. Ja. Da sagt er, dass das Umweltsünder sind mit ihren Kahnen und alles sowas.
Ja.
Ist dir jetzt gar nicht aufgefallen?
Ich habe das Buch jetzt über 4 Tage immer zwischen Tür und Angel gelesen. Das kann sein, dass das untergegangen ist.
Aber wieso liest du das nicht im Bett oder so? Warum nur zwischen Tür und Angel?
Also, ich gehe wieder an meinen Lieblingsleseplatz
zwischen
Tür und Angel.
Ja, weil ich gestern im Bett, wo ich die letzten 20 Minuten lesen wollte, eingeschlafen bin. So. Aber ich kann das noch mal kurz vortragen, weil Benjamin hat es ja gesagt. Und jetzt kommen wir noch mal aufs Cover zu sprechen. Ne? Ich habe das hier notiert. Im Buch begegnen die 3 Fragezeichen und Ben Peck immer wieder einer Motorradgang, die es auf die Reisenden abgesehen hat. Und es wird auch nicht so ganz klar, ob die Motorradfahrer von Mr. Snabel und dem Komplizen, der ja gleich noch mal eine Rolle spielt, engagiert wurden oder ob sie aus eigenem Antrieb handeln und zufällig auftauchen. Benjamin ist... Das wird nicht gesagt, ne?
Mit dem Buch auch wird nicht gesagt, wird nur immer so überlegt.
Überlegt, aber es wird nicht gesagt, weil, also beim ersten Mal, bei der ersten Begegnung mit dem Motorradfahrer, das ist noch relativ am Anfang, ja, kurz nachdem, glaube ich, der Snabel angefangen hat, die Verfolgung aufzunehmen, da sind die auch wieder auf so einem Pier, ne? Ich sag nur hier amerikanisches Buchcover, ne? Und dann kommen da 7 Mann auf Motorrädern und machen schon so, hey Opa, und so fahren so ganz an dem vorbei, aber der Peck bleibt halt wirklich so. Der lässt sich nicht einschüchtern, der macht dann noch so einen Spruch so wie, oh, Motorradfahrer sind immer lustig, nur die hier nicht.
Lustig, wenn die 7 Mann auf einem Motorrad.
Ja, witzig. Oder so 20 Clowns im Auto, ne?
Aber es wird bis zum Schluss des Buches nicht aufgeklärt, was es mit denen auf sich hatte.
Also es gibt insgesamt 3 Begegnungen. Ja, die erste ist dann einmal auf diesem Pier, ne? Und dann kommen die und dann fahren die zu 7. So wie so immer im Kreis und machen den enger.
Also dieses klassische Gangster 80er Jahre gehabt.
Und dann schmeißt der Peck so aus dem Handgelenk raus so 2 Rauchbomben.
Ja, warte, das habe ich hier.
Ja, bitte.
Ein Knall, dann eine, also, nee, warte mal.
Danke.
Ein Knall. Und da machte Mr. Peck eine Bewegung. Es war eine so unauffällige Bewegung, dass die Jungen sie kaum wahrnahmen. Mr. Peck hatte etwas von sich weggeworfen. Ein Knall, dann eine Rauchwolke. Dicker, schwarzer Rauch, der den Kreis der Angreifer einhüllte. Die kleinen Augen blickten starr. Der grinsende Mund öffnete sich zu einem Entsetzensschrei.
Also nicht von Peck, sondern von dem einem Motorradfahrer. Ja.
Der Fahrer zuckte zurück und dann wendete er seine Maschine so scharf, dass sie umstürzte. Mr. Peck warf noch einmal. Wieder gab es einen explosionsartigen Knall und wieder quoll dichter Rauch auf. Die Motorradfahrer wichen zurück. Völlig verstört schauten sie in alle Richtungen und suchten den, der da geschossen hatte. Ja, und dann kam die Polizei und so, und dann erzählt Peck, ja, das ist eine Erfindung von ihm.
Genau.
Also, Peck hat die Rauchbomben erfunden, ja.
Ja, richtig.
Aber krass. Auch da, man stellt sich jetzt das Jahr 86 vor, man weiß, wie groß früher RAM-Speicher zum Beispiel war.
Mhm. Ich glaube, das ist nicht ganz so vergleichbar, aber
ja. Nein,
ich wollte gern wissen, worauf er hinaus möchte.
Ich habe das Gefühl, er wirft einfach eine Knallerbse.
Witzig.
Nein, aber so sehr ich das Buch auch mag, das macht schon wieder so ein bisschen so, das ist so eine Motorradgänge und so, und dann qualmt es da so ein bisschen.
Das da kommen ist, ja. immer so unbeabsichtigt so TKKG-Vibes bei mir hoch, weil das könnte wirklich sein so, guck mal die Rocker, ja, ja. sowas.
Die werden ja auch so ein bisschen schon wieder so fertig gemacht, ja. so steht da jetzt nicht so direkt, aber so diese dreckigen genau. Jacken. Und
ich hatte wirklich eher so TKKG-Rocker vor meinem Auge als so amerikanische Harley-Davidson-Fahrer oder so, ne? Und das Witzige ist dann aber auch, dass der erzählt es dann ganz stolz, er hat das entwickelt, die Erfindung, ne? Von, wenn man mal, weiß nicht, abends überfallen wird und so, ne? Und dann sagt, glaube ich, einer von Peter sagt das oder so, ja, was ist, wenn sich das rumspricht, ne? Dass es nur so ertrappen ist. Na, dann verkaufe ich es Briefträger. Die haben ja mal Probleme mit Hunden.
Und dann noch ein Witz. Mir fällt noch was ein, wo er witzig ist. Und zwar im Hotel hat es doch gebrannt. Und die haben doch gesagt, die Polizei, das waren die Lappen, die da rumlagen. Und ja. dann sagt er hat eine Erfindung, einmal Lappen.
Stimmt.
Ja. Das sagt er der Polizei und den Hotel. Er hat einmal Lappen, aber das liegt immer noch im Tresor bei denen, wo er es hingeschickt hat,
die Erfindung. Irgendeine Firma, genau.
Und die veröffentlichen das nicht.
Genau, weil sonst würden sie ja nichts mehr verkaufen. Ja.
Finde ich extrem witzig. Ja.
Na, Moment mal, gerade doch, wenn sie einmal Lappen rausbringen.
Ja, die sind dann so getränkt mit Möbelpolitur, keine Ahnung.
Aber
ja.
gerade dann verkaufen sie doch die Einweglappen, weil das doch Einweglappen sind.
Ja, wahrscheinlich wollen die das, die haben es aufgekauft und damit es nicht in Handel kommt, weil sonst würden sie nichts mehr verkaufen, behalten die es einfach.
Aber wie witzig ist es, dass das der Polizei
erzählt? Das erinnert mich so ein bisschen an meinen Vater, muss ich sagen. Der würde auch so einen Blödsinn reden. Und, naja.
Und es gibt insgesamt 3 Begegnungen mit den Rockern, ja. Jetzt sag ich schon Rocker, also mit den Motorradfahrern. Das ist jetzt, wenn sie die Wanze entdecken, weil das ist ein bisschen wieder anders geschrieben, sie werden von den Motorradfahrern, die kommen so von hinten angefahren und dann fährt der Vorderste, fährt so vorbei, guckt ins Auto, Mr. Peck guckt auch raus und dann so, dich kenne ich doch. Und dann nehmen die wieder die Verfolgung auf und dann macht der so ein Manöver, weil dann brennt irgendwo vorne so ein Busch, die Autobahn ist irgendwie in Rauch gehüllt, er macht so einen U-Turn und dann
springt irgendwo rüber, dass sie fast einen Überschlag machen.
Richtig, ja. Habt ihr Mad Max gelesen?
Oder ja, so ein bisschen ist die Szene so.
Und jetzt nochmal Peter Passetti zu zitieren. Ja, von nun an ging alles ganz schnell.
Übrigens ist es extrem witzig, weil er erzählt so, wie er es geschafft hat und Peter lobt ihn und so und eine Minute später sind die Rocker wieder zu sehen.
Aber sie fahren vorbei.
Ja, aber genau. Nochmal, man erfährt nicht, was die mit dem Fall zu tun haben.
Nein, das wird nicht geklärt, ob die wirklich engagiert wurden oder ob das Zufall ist, dass die einfach sagen, ey, den alten Opa da, den machen wir fertig.
Aber es finde ich auch gar nicht so schlecht, dass es nicht aufgelöst wird
irgendwie. Stimmt, da gebe ich dir recht, weil das sind ja immer Aspekte, die du dir wünschst.
Ja.
Und hier haben wir wirklich mal eine Stelle, wo wir nicht wissen, was wollten die eigentlich. Und es gibt später noch mal eine Stelle, können wir eigentlich auch jetzt vorlesen, ne? Kurz bevor die nach Pennsylvania kommen. Ja? Als die Jungen und Mr. Peck Pennsylvania erreichen, liegen die Nerven zu diesem Zeitpunkt bei allen blank. Genau in diesem Moment kommt es zu einer weiteren Begegnung mit den Motorradfahrern. Peters Opa ist gereizt und lässt die 3 Jungen im Hotel zurück, um zu einer Tankstelle zu fahren. Sie sagen auch noch so, da sollen wir nicht mitkommen. Nein, ich brauche keine Hilfe.
Ja. Oh ja, der ist gereizt.
Ja. Als er nach geraumer Zeit nicht zurückkehrt, machen sich die Jungen Sorgen und begeben sich zu besagter Tankstelle. Der Tankwart, ein Junge in ihrem Alter, bestätigt die Ankunft von Mr. Peck und dass er dann in die gleiche Richtung zu dem Hotel zurückgefahren ist. Es kamen aber auch 2 Motorradfahrer vorbei, die nach einer Übernachtungsgelegenheit gefragt haben und der Tankwart nannte ihnen einen Campingplatz in der Nähe. Dann malt er dir noch so eine Karte auf, da müsst ihr lang. Dann gehen die dahin zum besagten Platz und finden dort Mr. Peck in der Gewalt von 2 Motorradfahrern wieder, die ein Lagerfeuer entzündet haben und sich dann mit Bierdosen abgefüllt haben und immer sagen, nein, jetzt guckst du nicht mehr, dich nehmen wir mit auf unseren Höllentrip, ja. Und der ist nicht mehr gefesselt, der sitzt da halt nur so und starrt die an.
Ja, gut, was soll er, was soll er denen entgegenzusetzen haben?
Rauchbomben.
Ja. Und jetzt ist auch so, Peter will so reinspringen, ihn befreien und Justus sagt, nee, nicht. Und dann haben sie einen Plan, sie manipulieren eines der Motorräder und dann gehen sie halt schnell zum Auto von Mr. Peck, ja, und nehmen da so Werkzeug raus. Und dann schlägt auch noch Justus vor, du kannst jetzt mit dem Motorrad wegfahren, Peter, ne? Dann bist du bescheuert, macht er natürlich, wir kennen ja Peter, ne? Der setzt sich auf eins der Motorräder, fährt weg. Aber wie gesagt, die haben es manipuliert, dann setzen sich die anderen beiden rauf, die sind auch ein bisschen besoffen. Und dann löst sich aber das Vorderrad. Ja.
Witzig wäre, wenn Peter versehentlich das genommen hätte, wo sich das Vorderrad löst.
Und Justus und Bob nutzen dann die Verwirrung, die dabei entsteht, schnappen sich.
Sogar ich bin gerade verwirrt, wirklich, was da so alles abgeht.
Schnappen sich Opa Peck und fahren dann mit dem Wagen davon. Ne? Und nach diesem Erlebnis beschließt der Opa, dass er jetzt seinen Buick Auftrag in Zahlung gibt, sich einen anderen Wagen kauft und damit Snabel und Co. endlich die Spur verlieren und sie weiter nach New York können.
Das fehlt ja im Hörspiel komplett, dass er sein Auto
wechselt. Ja, das ist wieder eine Action-Szene, die ein bisschen spannend wäre, wenn man
ehrlich
ist.
Ja, aber ich stelle mir das vor, so wie die das wieder so mit den Motorradgeräuschen und das hätte schon wieder nicht funktioniert.
Aber das hätte doch was gehabt, so. Dann hast du da wieder, weiß ich nicht, hier. Sag mal, wir haben Fabian Harloff so als Rocker. Na, Opa, da ging's ja, ne? Immer mach ich den fertig, ne? Aber ich gebe dir recht.
Eine Entführung und mit einer Verfolgung und Action.
Na, vielleicht war das ja so, irgendwie weiß ich nicht. Mininger hat ja, glaube ich, schon damals zu Frau Körting gearbeitet und sie hat gesagt, geh mal ins Archiv, guck mal nach Motorrad-Sound. Ist gerade aus. Streich mal.
Eine Motorradszene hätte mir gefallen. Drei ist ein bisschen viel.
Ja,
aber eine stimmt. Hätten sie einbauen
ja,
können.
Ja, und dann hätte das Cover doch Sinn ergeben. Ja. Also ja, ich verstehe sowas
nicht. Das verstehe ich auch nicht. Also ja? Ist es eigentlich immer so, dass man immer, egal was war, das Hörspielcover gleich dem Buchcover genommen hat?
Ja, sie haben das alles immer übernommen.
Ne?
Und ja, weil die ja den Deal hatten. Ne?
Meistens passt das ja auch, aber wenn jetzt so eine Schlüsselszene, die das Cover betreffen, jetzt natürlich fehlen, hätte man sich vielleicht Gedanken machen sollen, ob man da vielleicht doch ein
anderes. Wobei, ich manchmal so an unsere Arbeitsweise denke, das würde auch zu uns passen.
Ja.
Und dann so, hey, jetzt haben wir es aber so bearbeitet, jetzt macht das Cover keinen Sinn mehr. Ach, merkt doch eh keiner.
Okay.
Oder also wenn wir etwas schneiden, auf den Witz ja. uns nochmal beziehen, den wir schon vorher ausgeschnitten haben.
Oder ich sage einfach nur, anderer Podcast, Rotz und Wasser. Unsere Schreibweise ist eigentlich Rotz klein plus
ja, ja.
Wasser klein. Und wir sind die schlechtesten Leute. Bei uns wird es mal mit Rotz groß geschrieben, klein.
Also, ja, weil wir es auch immer aussourcen und nie selber machen.
Ja, weil das aber so, das ist so schlecht.
Fünf verschiedenen Leuten, deswegen fünf verschiedene
Schreibweisen. Ja, weil die vier davor gesagt haben, ich will nicht mehr.
Genau. Lass mich bitte mit dem ja, Lift in
das,
Ruhe.
Bei uns war das immer so, ich sag nur hier Pizza bestellen im Livestream, ne?
Ja.
Das so ist, einer hat ein Cover gemacht, oh, es ist toll, es ist geil, wir sind so dankbar, mach mal weiter.
Ja.
Mach mal jetzt die nächsten 100. Ohne Geld.
Ich würde gerne ein bisschen weitermachen.
Ja.
Also, nachdem sie hier diesen gut gekleideten Mann wieder begegnet sind als Verfolger, entschließen sie sich, die Sightseeing-Tour zu beenden und sich lieber wieder schnell nach Chicago Richtung New York zu begeben. Also, ja.
Ich finde hier auch Chicago. Den Dialog so hölzern, ne? Die reden mir alle zu unaufregend. So Bob auch, überleg doch mal, wenn ich unbedingt jemanden finden will, der eine Reise quer durch das Land macht, dann gehe ich doch an alle Plätze, die Touristen normalerweise aufsuchen. Und Justus dann später, wir steigen ein und zeigen Snabel und Co. die Hacken. So clever wie die sind wir schon lange.
Mir fehlt, das fand ich tatsächlich auch alles ein bisschen blöd.
Fehlt also, da die aufgeregt
dafür, dass es gebrannt hat, dafür, was da alles los war und das ist...
Und überleg mal, wie das im Buch ist, da steht, die sind angespannt, der Opa verliert die Nerven und so. Das ist mir alles zu rudimentär gespielt.
In der neuen Spotify-Abmischung kommt jetzt aber die Baum-Baum-Musik.
Ja.
In der alten Abmischung nicht.
Richtig, weil die gab's damals noch nicht.
Ach echt? Okay. Ja. Von Chicago aus, wo sie sich nicht lange aufgehalten haben, ging es weiter nach Sturgeon in Michigan, wo sie übernachten wollten.
Musst du auch an den Family Trucks denken.
Natürlich, die ganze Zeit bei der Folge, die ganze Zeit.
Stimmt, es ist so ein bisschen so schrillend wie auf Achse.
Während
Bob, fahren wir da auf, Dad?
Während Bob im Supermarkt Filme für seine Kamera kaufen wollte, wird er von einem Mann angesprochen.
Ja.
Es ist der Bekannte von Mr. Snabel. Du hast es nicht bei dir? Okay, dann holen wir es uns. Er will Bob entführen, der durch laute Schreie einen Mitarbeiter des Marktes auf sich aufmerksam macht.
Und Achtung, jetzt die empörten Leute im Hintergrund. Was soll das?
Schnelles, helles Aufsehen im Markt, so habe ich es beschrieben.
Lassen Sie den Jungen los, was ist da los?
Eigentlich auch eine richtig gruselige Szene eigentlich, so für Kinder und so, finde ich schon.
Und ich offenbare mich nochmal, ich finde hier Andreas Fröhlich ganz schlecht.
Oh, ich wollte gerade sagen, ich finde, das geht.
Nee, wo er seinen Schülerausweis zeigen muss, da finde ich ihn extrem komisch. Also,
so.
Ja.
Er soll ja nicht lustig sein. Er soll ja nicht lustig sein in dem Moment. Ja, wenn du ihn extrem komisch findest.
Lest es mal kurz vor, Oliver, ich habe einen Witz extra nur für dich hier.
Ich bin gespannt.
Er ist so schlecht, wirklich.
Ich bin gespannt. Ich bin gespannt.
Also, er macht durch seinen Lautschrei einen Mitarbeiter.
Schnelles, helles Aufsehen im Markt und der Mann versucht, die Menschen zu beruhigen. Er ist mein Sohn und der hat ein paar Drogenintus, jetzt mal nur sinngemäß. Daher weiß er nicht, was er redet. Bob, der die Leute davon überzeugen will, dass es sich hier um eine Entführung handelt, er soll meinen Namen sagen.
Wow, dein Witz ist auch nicht schlecht.
Soll ich's machen?
Ja, bitte.
Der Mann singt, say my name, say my name. Nee, Entschuldigung, Bob singt, say my name.
Ja, und dann
von Destiny's Child.
Aber Ralf, das geht doch nicht. Und pass auf.
So, Ralf soll mein Name sein. Hier, das ist mein Schülerausweis. Da steht Bob Andrews drin, aber
er heißt eigentlich Robert Andrews, deswegen steht auch Robert Andrews. Und dann sagt der Mann, du bist ja auch ein Lügner. Hier.
Ihr seid beide Lügner, beide in den Knast.
Geh mit dem Mann mit.
Nee, viel besser wäre zum Beispiel gewesen, wenn der Mann Bob eine Schelle gibt. Wieso gibt es den gefälschten Ausweis?
Nicht nur, dass du Marihuana nimmst, jetzt hast du auch noch falsches Nichtbildmaterial.
Und der Marktmitarbeiter schüttelt so den Kopf und guckt Bob dabei vorwurfsvoll an. So, ach Mann.
Aber es ist so witzig, auch wie der spielt. Irgendwie, ruf mal Henry Parsons, der soll sich drum kümmern. Und dann so, hier, mein Schülerausweis. Und dann so, richtig lange Pause. Aha.
Und kein Wunder, dass der fliegt. Oder?
Ja. Passen Sie auf, er rennt weg.
Ich wette, der hat vorher noch was gekauft, bevor er geflohen ist. Ja, also, der Schülerausweis, haben wir schon angesprochen, sagt was anderes. Gerade als der Marktmitarbeiter sich den Ausweis anschauen möchte, fliegt der elegant gekleidete Mann. Wie wir gerade rausgefunden haben, hatte er auch
genügend Zeit. Ja.
Als die Polizei kam, war er bereits über alle Berge. Nun kamen auch seine Kollegen und Peck hinzu. Und als Peck seine Aussage machte, dass das alles mit seiner Erfindung zu tun habe, glaubt ihm mal wieder keiner. Und nur halbherzig versprach der Sheriff, sich um die Sache zu kümmern.
Und hier ist der Punkt, wo ich immer denke, okay, wir haben es kapiert. Also es ist alles sehr, es wiederholt sich immer und immer wieder.
Peck eigentlich immer nur seine Erfindung, über seine Erfindung erzählt. Auch, und ja, der ist hinter meiner Erfindung her, hinter meiner Erfindung her.
Ja, genau, und auch, dass der auch so uneinsichtig dann immer ist, dass der nicht mal rafft. Okay, es ist ein alter Mann. Und er ist speziell, ne? Aber dass der irgendwie immer dieselbe Show abzieht und hinterher dann auch immer merkt, ja, okay, die glauben uns nicht. Dass man mal sagen könnte, ja, warum glauben die uns wohl nicht? Ne?
Ja. Später beim Abendbrot, die hat Benjamin schon erwähnt, diese berühmte Steak-Essen-Szene, die er so liebt.
Die war super.
Ja, gib mir mal das Pfeffer rüber. Ja, hier hast du es.
Ich finde, das sollte Benjamin erzählen.
Nö, man braucht da gar nicht so viel erzählen. Sie essen Steak. Und dann,
gib mir mal den Pfeffer, Peter.
Hier, Opa, ist richtig genervt. Ne? Ja,
danke. So, später beim Abendbrot, nochmal. Später beim Abendbrot fragt sich Justus, warum der Mann Bob und nicht Peck entführen wollte. Geht es überhaupt um Pecks Erfindung? Du hast es nicht bei dir, waren seine Worte des Mannes. Warum sollte Bob Pecks Erfindung bei sich haben? Was hat Bob sonst bei sich? Richtig! Die Kamera und die Fototasche.
Was ihr beide bestimmt nicht wusstet zu diesem Zeitpunkt.
Ich muss immer noch lachen bei dem Steak-Essen. Wie, ich weiß gar nicht, wer Justus oder so sagt. Nee, nicht Justus, sondern Peter, glaube ich. Da ist doch was nicht in Ordnung.
Und ach so, mit dem Steak?
Genau.
Ich hole sofort die Bedienung.
Ja, wie Wolfgang Falz sagt, was mit dem Steak ist, was nicht in Ordnung, Bedienung.
Das Witzige ist,
und wie Justus da lacht im Hintergrund.
Weil, guck mal, es ist ja auch witzig, Peck, ihm schmeckt ja das Steak. Er ist ja, und er fragt gar nicht, was mit dem Steak ist. Ey, sofort die Bedienung holen. Hier, mein Junge sagt, hier ist mit dem Steak was nicht in Ordnung. Das ist wirklich ein toller Mann.
Und diese Szene gibt es ja im Buch nicht. Also
die gibt es nicht.
Genau, weil die finden das alles raus ohne den Großvater. Ja, und deswegen, da muss man jetzt mal wieder den Hörspielskriptschreiber loben, den H.G. Francis, dass er das so konzipiert hat.
Hier kommen wir jetzt auf die Kamera von Bob zu sprechen. Aber was für ein Interesse sollte Snabel und der Mann an der Kamera haben? Das weiß Justus auch noch nicht, aber für ihn ist klar, sie wollten die Kamera oder vielmehr die Filme. Peck ist hier an der Stelle im Hörspiel ein bisschen gekränkt, dass auf einmal seine Erfindung ein bisschen in den Hintergrund ragt.
Er ist ein bisschen pisst,
Er ist ein bisschen pisst, so wie, also, es geht nicht um meine Erfindung, das kann ja wohl nicht wahr sein.
So, aber noch besser, pass auf. Ja? Jetzt Justus erklärt das ja alles, ne, mit dem, dass die Kameras vertauscht wurden, ne, und so. Und da sagt hier der Ben Peck, ja, Justus, da spinnst du dir doch zusammen, ja. Snabel hätte einfach auf uns zukommen können, sagen, hey Leute, wir haben die Kameras vertauscht, ne, hier ist eure, gebt mir bitte meine, und alles wäre voll in Ordnung gewesen. Wo ich immer so denke, nee, jedes Mal, wenn du den Typen siehst, rastest du aus.
Ja? Da wärst du auch voll drauf eingegangen.
Genau. Als ob er jetzt, genau, der klingt so, hallo Kamera, Snabel, Dreckschwein, komm her, so
weißt du. Was mich ein bisschen wundert ist, Bob hat ja nicht gemerkt, dass er die falsche Kamera bei sich hatte. Wie hat der andere Mann es gemerkt, dass er die falsche Kamera
weiß
hatte?
Weiß ich nicht. Wahrscheinlich steht auf der Kamera meine Kamera. Nein, aber ich finde da witzig, wie der
jetzt... Bob sieht so, hier steht ja meine Kamera.
Das ist doch meine.
Stimmt ja.
Ja, das warte, Justus, hier steht meine Kamera. Also, ja. Ne,
aber ich, da wissen wir oh jetzt. Gott, so ein Loriot-Sketch jetzt, so wie das so 10 Minuten geht. Aber das steht doch meine. Nein, aber, das ist meine.
Entschuldigung, mal, das ist meine. Ne, aber wenn es doch meine ist, nein, das geht doch nicht. Was steht denn da? Meine Kamera. Ja. Nein, meine. Und so weiter. Weil im Buch sagt Peter nämlich diesen Satz, ja, der hätte doch einfach sagen können, wir haben die Kameras vertauscht. Wie der jetzt auf einmal so tut, irgendwie, hätte doch jederzeit kommen können, kein Problem.
Ich bin doch alte Buddies.
Ja, so ungefähr, das finde ich witzig.
Vor allem hätte Peck auch nie zugelassen, dass der Austausch der Kameras stattfindet, ohne dass er nicht sagt, na Moment mal, da stimmt ja, doch irgendwas
richtig,
nicht. Ja, genau. Das hätte so nicht funktioniert. Ja, okay. Die wollte die Kamera viel mehr. Die Begegnung am Strand von Pismore, ich habe es geschrieben, wie gehört. War wahrscheinlich Zufall, denn da war Snabel noch sehr überrascht, den Jungs zu begegnen. Habe ich nicht, ich habe ja die Folge zweimal gehört, habe ich jetzt, ist mir beim zweiten jetzt nicht so extrem aufgefallen, dass er im Hörspiel so extrem überrascht war, den Jungs auf dem Strand, am Strand zu begegnen. Das hätte auch geplant sein können.
Also, da ist es wirklich bei der allerersten Begegnung im Nebel, was im Buch auch viel besser geschrieben ist, wie die denen im Nebel begegnen, weil da sieht man keinen Meter weit, ja.
Und unheimlich leicht.
Richtig unheimlich, ja. Ne? Und beim zweiten Mal wird ja wirklich gesagt, dass da sagt er ja im Hörspiel, Teufel nochmal, Junge, dich kenne ich doch. Ja, das suggeriert es, dass er die nicht erwartet hat. Ja, im Buch ist es natürlich, da guckt er so Bob entgeistert an, steht auch schon im Buch beschrieben, Bob wäre am liebsten im Erdboden versunken. Ja, und dann rennt er ja wirklich dem Auto hinterher. Man muss das ein paar Mal hören. Dann hört man es raus.
Wenn dieser Satz, Junge, dich kenne ich doch, na klar, dann kann es ja nicht geplant sein,
sag genau.
Ich mal. Dann schon ein guter Hinweis. In Monterey war es ja dann auch ein zufälliges Treffen noch. Erst ab da begann ja dann die Verfolgung, sagt, was ja Sinn macht, weil da wurden ja die Kameras getauscht. Kurz gesagt, da ist es passiert. Bob hat auf der Bank versehentlich die Kamera von dem Mann mitgenommen. Ja, es war natürlich auch absehbar, wir haben es jetzt auch schon erwähnt. Und auf dem Film muss wohl brisantes Material drauf sein. Also, schnell entwickeln lassen. Am nächsten Tag betrachten sie die Bilder. Jeder bekam eine Fototasche. Finde ich auch mega witzig im Hörspiel, wie sie Fotos, als wenn die riesengroße Papiertüten haben, wo auch nochmal Papiertüten mit Papier
drin sind. Aber so war das doch früher.
Ja, aber dann wird es aufgeteilt. Er sagt ja, ich glaube, hatte nicht Bob gesagt, es müssten 9 Fotos noch übrig sein?
Oder im Buch sind es sehr viele Fototaschen. Ich glaube, sie haben 9 Filme entwickelt.
Und jetzt finde ich witzig, wir müssen uns die Fotos ganz genau angucken. Und wie Peter dann sagt, was sagt er denn da? Natürlich. Habt ihr das?
Das mochte ich aber. Irgendwie so, jeder kriegt eine Tasche.
Ja.
Ja. Und ich glaube, Justus sagt, such die Fotos gut durch. Und dann sagt Peter, darauf kannst du dich verlassen.
Ja, dann lacht. Aber so, wie er das sagt,
Naja, als ob Justus denkt, er ist dumm.
Ja,
so ungefähr. Nee, ich schmeiß die Fotos aus dem Fenster. So, ja, das mag ich aber, weil das klingt auch so ein bisschen improvisiert.
Ja. Bob entdeckt ein Bild mit einem startenden Militärflugzeug. Darüber hinaus von, ich glaube, Zeichnung und so Mist, von technischen Anlagen, Zeichnungen etc. Das muss es sein. Snabel ist ein Spion. Jetzt wollen sie schnell weiter nach New York, um ihm beim FBI anzuzeigen. Dort angekommen, berichten sie dem Agenten ausführlich von den Ereignissen. Justus reicht dem Agenten ihre Karte und stellt sich und seine Kollegen vor.
Ja, aber wie?
Na, das ist noch normal. Dann fängt Justus aber an, so komisch zu quatschen und labert und erzählt so hochgestochen.
Naja, ist so. Es ist uns eine Ehre
mit genau, dem FBI. Genau, er ist schon ein bisschen Fanboy-mäßig dem FBI hier gegenüber. Justus ist so aufgeregt, dass er etwas in Plauderlaune verfällt und die Jungs ihn zur Sache rufen.
Habt ihr gehört im Hintergrund, wie Bob bla bla bla
macht? Ja.
Blablabla. Bla, bla.
Das habe ich nicht gehört. Mir ist nur aufgefallen, Mensch, Justus sitzt wahrscheinlich dem beruflichen Idolen gegenüber. Ja. Und Peter so, ja komm, ist ja mal gut, Pummelchen. Ja.
Aber
fand Justus bestimmt ganz gut, dass er ihn vor den Agenten Pummelchen
nennt. Zum Zeitpunkt der Serie, Folge 38, ist es hier wirklich der erste, ich sag mal, Meilenstein, mit wem die zusammenarbeiten. Das gab es vorher nicht. Okay. Deswegen finde ich das ja auch gut, dass er sich so ein bisschen nicht echauffiert, sondern so ein bisschen berüstet und so, so unsere Ehre.
Passt
und,
doch total,
ja.
Voll in Ordnung. So ein bisschen wie Bob, bla 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 bla.
Ja, und das
Pummelchen, das interessiert Mr. Anderson nicht.
Ne? So wie er ihn anschreit, im Buch steht auch nur, er guckt ihn, glaube ich, nur so ganz böse an. Ne? Und hier sagt er ja, ich bin gerade dabei, das alles zu klären.
Ja? Justus übergibt dem Beamten die Fotos, aber wer steckt dahinter? FBI-Agent Anderson möchte den Fotos ein paar Experten zeigen. Nachdem die Jungs und Peck noch von den anderen FBI-Agenten zu Snabel befragt wurden, lief die Fahndung an.
Aber Olli, jetzt hast du das vergessen, wie Opa Peck wieder so schimpft, so Snabel ist ein Schnüffler.
So, wie er sich so aufregt und ihm nichts mehr einfällt, so, weil er ihn immer weiter beleidigen will.
Genau, und dann irgendwie, aha. Und welche feindliche Macht soll das sein?
Das ist ja nicht so wichtig.
Genau. Kommt es darauf an, Mr. Anderson? Ne? Ja, Sie haben ja recht.
Hier ist mir was aufgefallen. Jetzt erzählt Passetti, dass sie hoffen, dass sich Snabel nochmal an Bob heranwagen würde. Aber das war doch der fremde Mann, dem er im Supermarkt begegnet
ist. Ja, aber oder? Sie wissen ja, dass die beiden zusammenarbeiten.
Okay, also entweder ne? Snabel oder einer von denen. Weil er halt speziell Snabel sagt. Ich hätte jetzt gedacht, dass sie auf den fremden Mann nochmal aus sind. Deswegen habe ich das auch so geschrieben.
Und jetzt gibt es wieder im Buch eine längere Passage, die es nicht ins Hörspiel geschafft hat. Nachdem die Jungen und Ben Peck in New York angekommen sind und das im FBI informiert haben, ne, spielen sie dann die klassischen Touristen. Also, das ist auch ganz gut im Buch gemacht. Dann kommt der Mr. Anderson zu denen ins Hotel, gibt dann Bob auch so ein paar Filme, sagt, hier steckt jemand in deine Fototasche, da sind belanglose Scheißbilder drauf, ne? Und dann sagt, dann steht auch so der Opa auf, so, sie wollen den Jungen als Köder benutzen. Ne? Und dann sagt er, der ist schon längst ein Köder. Ja? Und die spielen jetzt halt die klassischen Touristen. Und es kommt jetzt raus, im Buch ist es auch, da gucken die so Fahndungsfotos durch. Und der Typ, der gepflegte junge Mann, der wird Bartlett genannt. Ja? Und sie wollen Snabel und Bartlett jetzt die Gelegenheit geben, sich an sie heranzumachen. Deswegen gehen sie halt ganz offensichtlich durch New York und werden dabei permanent von zwei FBI-Agenten überwacht. Nach 4 Tagen stellen sie erschöpft fest, dass Snabel und Co. endgültig wohl die Verfolgung beendet haben, beziehungsweise sie verloren haben. Ich sag nur, sie haben auch ein neues Auto gekauft im Buch. Ne? Mhm. Dann brüten sie einen Plan aus, um ihre Verfolger wieder auf sich aufmerksam zu machen. Denn in der Stadt wird ein neues Hotel eröffnet, das New Windsor. Und alles, was Rang und Namen hat, ist dazu eingeladen. Und jetzt, das fand ich auch sehr gut.
Kommissar Reynolds.
Und das finde ich jetzt sehr gut, weil die haben ja gecheckt, dass das FBI sie beobachtet. Da ist irgendwie ein Mann im Anzug und einer irgendwie, weiß nicht, im Tennis-Outfit oder so. Ne?
Ja, die sind ja mal unfassbar unverauffällig.
Richtig. Unauffällig. Und Justus geht einfach auf den einen zu und spricht dann so, ja, konnte das FBI nicht das und das machen? Das war witzig, oder?
Was? Ich bin aber Tennisspieler.
Ja, so ungefähr. Ne? Der isst irgendwie gerade ein Eis und dann kleckert er alles auf seine Schuhe. So, ja, genau. Und Justus also spricht mit dem Agenten, ob es möglich ist, dass sie bei dieser Eröffnung von dem Hotel dabei sein können. Und auch noch von einem Reporter vom Fernsehen interviewt werden. Ja, da, dann soll das landesweit ausgestrahlt werden, damit Snabel abends, wenn er wesentlich im Hotel liegt, und so, da ist er der Peck. Ne?
War auch leicht übertrieben. Also, was die machen wollen.
Ich finde es aber einen guten Plan, weil was sollen sie sonst machen? Sollen sie Raketen in den Himmel schießen?
Na gut, aber mit der Ausstrahlung dann.
Das wird ja auch irgendwie, wird gesagt, es wird irgendwie 400 Mal im Fernsehen gezeigt. Also, es wird in den Abend, in der Nacht.
Ja, aber überleg mal, was bis jetzt passiert ist. Also, dafür so ein Bericht im Fernsehen, viermal.
Naja, aber der Bericht, komm, du hast ja gelesen, es ist witzig gemacht. Ne?
Das ist witzig.
Ja. Also, der Plan wird umgesetzt, dann ziehen sie in das Hotel und der Opa zieht so eine kleine Show vor der Kamera ab. Ne? Also, es ist witzig, er ist jetzt irgendwie so, weiß nicht, so ein Filmstar. Ja. Ja, und dann. Weißt du, interviewt der Reporter den und dann so, und hier ist Mr. Ben Peck, ne? Der den weiten Weg aus Kalifornien hierher gemacht hat und der hält dann den so, der gibt ihm so die Hand und der lässt den nicht los. Ja? Das ist so witzig. Und dann so, ja, hier, ich bin ja hier, weiß ich nicht, mit den Kindern und so. Und dann sieht man auch so die Jungs, alle, guten Tag, ne?
Wie
die so.
Das wirkt jetzt aber echt albern.
Aber also, stellt euch das mal jetzt mit Wolfgang Völz vor.
Ja, genau. Wissen Sie, ich bin ja schon früher mit meiner Frau öfter in New York gewesen und alles, ne? Und sagt auch explizit, wir sind noch bis Ende der Woche in diesem Hotel, ja? War ja auch witzig, wenn dann der Reporter endlich sich befreien kann, dann sagt der Opa irgendwie, wie war ich? Ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Deswegen, man merkt, das Buch ist wirklich deutlich besser. Und
naja, die Szene jetzt ist
ja, nein, genau. Und dann, als der Snabel der Bartlett nach einigen Tagen immer noch nicht im Hotel auftauchen, besuchen die vier ein Baseballspiel der Yankees. Allerdings werden sie bei der Fahrt nach Hause mit der U-Bahn von den FBI-Agenten in der Masse
festgenommen.
Witzig. Getrennt, ja, weil da so viele Menschen sind, ne? Dann steigen sie an der Station der 42. Straße aus und laufen durch so einen komischen Tunnel, Verbindungstunnel, keine Ahnung. Und da ist schon sehr Hollywood-mäßig inszeniert, auch wenn ich nicht weiß, warum die auf einmal da finden. Da laufen sie Snabel und den Bartlett in die Arme. Die nehmen ihnen dann die Fototasche weg und sperren die in so einen Geräteraum. Genau. Und hier endet die Szene und dann geht's halt weiter mit dem, dass sie jetzt die Frau da gleich mit der Orchidee entdecken.
Das ist ja so viel Action.
Ja,
also wirklich, also.
Ne, es merkst halt auch irgendwie, das ist alles so viel durchdachter und keine Ahnung. Was ich übrigens auch schön fand, dass irgendwie im Buch steht, dass sie auf dem Welthandelszentrum auf dem Dach gegessen haben.
Das ist hier wirklich alles extrem gestaucht. Hier geht es jetzt erstmal weiter
nach. Ich finde es halt witzig, dass hier Welthandelszentrum steht und nicht World Trade Center. Das würde man heute machen, ne? Aber dass man das damals wirklich 1:1 übersetzt hat.
Weil das Gebäude in den 80ern in Deutschland noch gar nicht so bekannt war, kann das sein?
Kann sein, ja.
Wie findet ihr jetzt eigentlich das alles so mit den Orchideenzüchter?
Da kommen wir gleich drauf.
Ja. Ich würde es ganz kurz. Nee, mach das ruhig weiter. Ich wollte nur schon mal vor.
Da ist auf jeden Fall Gesprächsbedarf.
Ja.
Also. Allein schon wegen dem Namen, der jetzt fällt.
Sie sind draußen auf den Straßen New Yorks unterwegs und treffen auf eine Dame mit einer Orchidee. Und Justus spricht sie direkt an, wie schön die Orchidee ist und dass sein Onkel Dagobert Orchideenzüchter sei. Die Dame erzählt natürlich auch sofort von einer Art Orchideenzüchterversammlung und dass sie ihre Pflanze dort vorstellen möchte, um einen Preis zu gewinnen. Sie gibt den Jungs die Adresse und verabschiedet sich. Die beiden Kollegen sind etwas verwirrt über Justus' Märchen von seinem Onkel Dagobert, aber Justus hat natürlich einen Plan.
Und Quizfrage, Benjamin? Der heißt natürlich nicht Dagobert im Buch. Wie hieß er da?
Der Quizfrage hat das Buch gelesen.
Klaas Clever.
Du siehst, er hat zwar gelesen, aber er weiß nicht. Ne? Eckbert.
Manchmal überschätze ich Benjamin einfach. Ja,
und das verstehe ich nicht. Nach so vielen Jahren, dass du sagst, du hast schon
gelesen. Okay, aber hättest du der Eckbert jetzt gemerkt? Sei ehrlich.
Ich glaube schon.
Okay, scheiße.
Eckbert, ich bitte dich, ja? Okay, hier finde ich zum Beispiel, also ganz ehrlich, Justus sieht zufällig eine Dame langlaufen, die so nur diese Orchidee vor sich herträgt, ja, spricht sie natürlich an und natürlich...
In New York,
genau. Das ist ja so ein kleines Kaff, da fällt sowas schon mal auf, ja. Und sie will natürlich zu einer Orchideenzüchterversammlung, von der sie auch natürlich rätselig erzählt, anstatt ihm zu sagen, geht den Scheißdreck an, verschwinde.
Witzig, ja? Wenn das die Taubenfrau aus Kevin New York wäre, ne? Hab ich gefunden!
Ja, und
pass auf, das gibt's heute zum Abendessen.
Erzählt zufällig von dieser Versammlung, gibt denen auch die Adresse und bla. Und ein bisschen witzig finde ich übrigens auch, wie man hört so, wie Bob und Peter im Hintergrund so sagen so, oh, das war eine schöne Orchidee. Ja, die Frau war auch.
Das ist witzig.
Ja, genau.
Auch nur im Hörspiel.
Hier fände ich es wahrscheinlich besser und realistischer, wäre zwar vielleicht ein bisschen langweiliger gewesen, aber wenn die einfach
ein Plakat. Genau,
bin ich auch dafür. Von einer Versammlung, und da macht es ja noch Sinn, dass sie denken, na, vielleicht ist er ja da. Oder deswegen nur,
aber da ist eine Frau mit einer Blume.
Jetzt eine Frau lang mit einer Orchidee, die New York natürlich auffällt wie ein bunter Hund. Ja, Wahnsinn, also.
Ja, ein Plakat wäre wahrscheinlich besser
gewesen.
Plakat
wäre in dem Sinne, aber.
Man muss an dieser Stelle sagen, dass ja natürlich im Buch jetzt die ganze Sache ja schon über die Bühne gelaufen ist. Also Snabel und der andere haben ja ihren Willen bekommen.
Fehlt nur noch, dass Snabel jetzt gesagt, dass die Frau gesagt hätte, ja, Snabel hat mir die Orchidee gekauft. Hat sie mir empfohlen.
Er kommt auch.
Ja.
Ihr kennt die nicht, deswegen so uninteressant. Ich sag's euch einfach.
Auch hier nochmal, auch eine verpasste Chance. Du hast jetzt Lutz Mackenzie. Ja?
Ja.
Pass auf. Jetzt nochmal darauf bezogen, dass die ganze Aktion jetzt kaputt gegangen ist. Ne? Mr. Anderson kam sofort zum Hotel. Ja, er gab sich völlig gelassen und das erboste Mr. Peck noch mehr.
Das ist also der Dank an die Steuerzahler. Wir setzen unser Leben aufs Spiel. Wir sollen ihnen helfen, ein paar gefährliche Spione zu ergreifen. Und wenn die auf den Köder anbeißen, wo stecken sie dann? Lahme Enden seid ihr.
Sie haben ganz recht, Mr. Peck. Dann schilderte Mr. Peck die Ereignisse des Tages. Ausführlich beschrieb er die Gefangenschaft in einem übel riechenden, muffigen Kellerloch mit lauter feuchten Kehrbesen, ne? Und das war eine Zumutung. Und der Anderson sagt, ja, ganz ohne Frage. Ja, das hätte einfach nicht passieren dürfen. Das finde ich super, dass der so ganz trocken ist. Der lässt sich halt von dem überhaupt nicht ärgern und aus der Reserve locken. Ne? Und da sagt er halt, wichtig, Edgar Snabel, Edgar heißt er übrigens, wird nicht noch einmal spionieren. Denn er bekommt dazu gar keine Chance mehr. Ja, sie haben ihn überführt, Mr. Peck. Und darauf können sie stolz sein. Also er sagt jetzt auch, der kann gar nicht aus New York raus. Ja. Das wird dann später auch nochmal, glaube ich, wird sich bei mir auch gefreut haben, weil es gibt ja noch ein Abschlussessen im Buch mit Alfred Hitchcock.
Ja, ja, das, ja. Was ja in jedem älteren Buch vorkommt, dass die nochmal mit Hitchcock sich unterhalten.
Ja, genau. Also das FBI geht davon aus, Snabel muss jetzt erstmal in New York bleiben, der kann gar nicht weg. Weil die halt alle Ausgangswege überwachen. Also Flughäfen, Bahnhöfe, Tunnels, Brücken etc.
Ich habe jetzt wirklich nicht mehr viel. Ich würde vorschlagen, ich bringe jetzt meins kurz zu Ende, glaube ich. Und ich glaube, dann können wir dann alles, was da noch fehlt und so, dann einwerfen. Dann haben wir zumindest...
Das kommt ja auch wirklich nicht mehr viel jetzt.
Ne? Nee. Also Justus ist sich natürlich sicher, dass sich Snabel auf dieser Orchideenzüchtermesse blicken lässt. Sie informieren das FBI und finden sich abends auf der Ausstellung ein, also auf der Versammlung. Peck ist nicht dabei, weil er irgendwie Vertragsgespräche mit seinen Erfindungen da irgendwie machen will. Dieser, wie Justus seinen Kollegen gerade erzählt, die Unterlagen gar nicht dabei hat, die hat er nämlich vorab bereits nach New York geschickt, so konnte sich Snabels also gar nicht stehlen. Dafür, warum er sich ja darüber ein bisschen echauffiert, dass ihn der Onkel darüber nicht, der Opa nicht darüber informiert hat, ist, finde ich jetzt auch ein bisschen...
Aber ich finde es clever, er hat es schon vorher mit der Post hingeschickt.
Ja, definitiv, ja. auf der Post geht auch viel verloren.
Dass er der Post überhaupt vertraut, ne? Ja,
das ist auch nicht seine Art.
Eigentlich nicht, das passt nicht.
Vor allem, was war das eigentlich? Wird das eigentlich gesagt?
Was die Erfindung war?
Ja.
Ja, das wird gesagt. Das
können wir im Buch, aber nicht im Hörspiel.
Im Hörspiel nicht?
Okay, ich bring ganz weiß gar nicht, was war denn das?
Warte mal, ich bringe ganz kurz das Hörspiel zu Ende. Es sind wirklich nur noch ein paar Zeilen, dann ist vorbei. Und tatsächlich, Snabitz kommt auch gerade zur Ausstellung. Peter will den FBI-Agenten ein Zeichen geben, aber das hat Justus wohl schon getan. Wann zur Hölle? Im Hörspiel sehen sie, ach, da kommt Snabitz. Ja, ich gebe den FBI ganz schnell ein Zeichen. Und Justus habe ich schon getan. Wann?
Naja, Justus hat bestimmt so einfach so schon den Augenkontakt gesucht, während Peter noch empört.
Nee, er hat eine Taschenlampe rausgeholt und so viermal so.
Oder so die Hände über so zum Geweih, über die über den Kopf gemacht.
Nein, er hat die Rauchbomben geworfen.
Olli, hatten wir nicht irgendeine Folge mal, oder war das mit Thomas, wo die auch so eine Absprache hatten, wo man genau wusste...
Na klar, Pokerhölle.
Das war auch bei der Pokerhölle. Was war denn da? Was war denn da?
Das war auch so, wo er ständig irgendwelche Zeichen gegeben hat an Peter oder an den
wie hieß der hier, der Johnny da, ne?
Was war das für Zeichen?
Irgendwas.
Ach, er hat komisch geguckt oder was war
so das? Nase,
ach, an der Nase hat er getippt. Ja, er hat sich doch an die Nase so getippt.
Und das fällt natürlich am Tisch mit lauter Pokerprofis überhaupt nicht auf.
Und ihr erinnert euch, die haben doch auch diesen Rotbauch-Fliegenschnepper Ton von dem Vogel. Das kommt auch vor.
Ja. Aber das stimmt, beim Poker hat er sich immer die Nase getippt.
Da habt ihr doch diesen Gag gemacht, irgendwie, während ihr euch die ganze Zeit angeguckt habt, irgendwie, wer zuerst es schafft, sich mal in die Nase zu tippen, ohne dass
der Olli hat verloren.
Ja, genau. Oh, ich weiß, ich habe verloren?
Ja.
Okay. Deswegen an
euch. Gut, Bamin hat bestimmt ein Bier hingestellt, hatte ich abgelehnt.
So, jetzt heißt es aufpassen, dass er nicht abhaut. Sie versperren ihm den Weg. Das berühmte, er hat eine Pistole. Dabei wussten sie schon, dass der eine Pistole hat.
Oh Gott, jetzt hast du es gesagt.
Was
das
denn?
Das wird mir jetzt das bewusst, weil jetzt hat Bamin bestimmt gesagt, alles vorbei, Pistole.
Ja, das hat nicht... Denn ja, der Schluss ist nicht so
scheiße, toll. Ich muss meine Bewertung
korrigieren. Sie haben ja schon gesehen, dass er eine Pistole hat, als sie da spazieren waren und der da am Parkplatz am Auto...
Ja, aber bei mir hasst es doch. Deswegen ist dieses ganze Projekt hier auf der Kippe. Weil wenn noch einmal ein Fall kommt hier, ich habe eine Pistole, wird bei mir
das alles verlassen. Aber das FBI hat ihn bereits im Griff. Sie wollen ihn gerade festnehmen, da stürmt Peck hinzu. Haltet ihn! Er ist ein Spion!
Das war nicht übrigens witzig. Das war nicht witzig.
Das war alles schon vorbei. Er sieht, wie er schon in Handschellen da steht. Ich wette sogar, Snabel hat ihn komisch angeguckt und dachte so, ja, ist ja gut, guck mal, ich hab ja schon die Handschellen. Übrigens finde ich es auch albern, wie er hier aufgibt. Oh, ich bin umsingelt. Ja, ich gebe auf. Hier habt ihr
meine Handschellen. Und wie ist es im Buch, Benjamin?
Ganz kurz, ich habe wirklich nur noch einen Satz. Mhm. Sogar das FBI ist beeindruckt. Und den Abschlusslacher habe ich überhaupt nicht verstanden. Also er sagt so, ja, ich bin da wieder ein bisschen, ja, das kennen wir ja schon von dir. Und alle lachen.
Na, pass auf, man muss es vorlesen. Ja?
Danke.
Wollte ich nämlich auch gerade machen.
Pass auf. Er ist verhaftet worden? Na, endlich. Da wird man seinen Komplizen erobert haben. Und wenn sie ihn nicht kassiert hätten, hätte ich ihn mir geschnappt. So wahr ich Ben Peck heiße. Es war die höchste Zeit, dass dieser streitsüchtige Idiot aus dem Verkehr gezogen wurde. Haben Sie was gesagt? Und dann lacht Peter halt, nein, das FBI traut sich auch nicht was zu sagen, wenn du erstmal loslegst, weil er diese Schimpftirade macht und dann diese Frage, hat er was gesagt? Und dann, ich hab noch gar nicht losgelegt, Peter, ich bin der friedfertigste und umgänglichste Mensch Amerikas. Allerdings kann ich ungemütlich werden bei so einem Menschen wie Snabel, der nicht nur Landesverrat begeht, sondern auch Blumen und Gartenschläuche klaut. Und dann sagt Peter, ja, das meine ich. Und das hast du nicht verstanden?
Naja, ich war wahrscheinlich auch schon wieder ein bisschen weg.
Mir ist jetzt wieder eingefallen, die Erfindung, das war doch irgendwas mit Astronauten.
Richtig.
Astronautenanzug.
Er hat ein neues Ventil erfunden, was irgendwie kleiner und leistungsfähiger ist. Und wenn man das für die Sauerstoffzufuhr in die Astronautenanzüge baut.
Total langweilig.
Ja. Kann man irgendwie dann sogar auch die Anzüge, die Isolierung sparen. Das heißt, die können sich freier bewegen.
Boah, das dann ist würde sich mein Leben ja komplett verändern.
Ich finde das eigentlich eine ganz clevere Erfindung, weil wenn er
ich habe das gelesen und nicht drüber nachgedacht, da habe ich mein Gehirn schon ausgefüllt.
Stell dir vor, er hätte jetzt ein Heilmittel gegen Krebs erfunden. Das hätte mich mehr gestört als das.
Da hat Benjamin sein Gehirn schon ausgeschaltet. Wie gehört das? Ich habe mein Gehirn beim Abschlussgag schon ausgeschaltet. Nur mal den Maßstab hier.
Aber hier merkt man doch mal, das finde ich aber gut, dass das Hörspiel das nicht macht, weil erstens wird nicht aufgeklärt, was wir gut finden. Und es ist scheißegal, diese Erfindung. Die spielt ja keine Rolle.
Und es hätte mich so genervt, die Notizen über diese Erfindung.
Und zum Schluss halt mit Hitchcock, das Kapitel im Buch ist eigentlich so, wie so oft denn, dass die so, ja, ihr habt das wieder toll gemacht.
Ja, das ist ja dieses Obligatorische in den alten Fällen, dass es immer noch ein Abschlussgespräch mit Hitchcock gibt und da werden nochmal die letzten Fragen beantwortet. Hier ist es so, der ist zufällig gerade in New York, weil er da irgendwie einen Film von sich vorstellen will und dann liest er halt in der Zeitung, was, das sind doch hier meine Jungs, ne? Und dann setzt er sich mit denen in Verbindung und lädt die dann in so ein Nobelrestaurant ein, wo, glaube ich, so kleine Portionen sind und es kostet irgendwie $500. Und dann, da ist der Abschlussgag schlecht.
Okay.
Ja? Da ist das hier viel witziger mit dem Opa, ne? Da sagt er, hier, ich lade euch zum Theaterstück am Broadway ein, ne? Hört sich großartig an. Aber noch eine Frage, Mr. Hitchcock. Ja, können wir unterwegs wohl irgendwo noch eine Kleinigkeit essen? Und das ist für das Buch ein richtig schlechter Gag.
Hast du gar keinen Gag rausgehört?
Doch, das ist ein Witz, dass die doch essen sind.
Ach so. Ja, und so, Hitchcock sagt doch so, das ist das tollste Restaurant, was er kennt. Und
darf ich ihn dann auch noch zu Burger
King? Lecker.
Das finde ich ein bisschen
witzig. Ja, es geht.
Aber sonst ist es ja so, dass sie noch mal so den Fall so ein bisschen zusammenfassen.
Ja, rekapitulieren,
genau. Aber hier ist es ja nicht so.
Genau, und da, das ist es halt auch, im Hörspiel sagt ja der Opa, naja, dann werden sie den Komplizen auch fassen. Und das finde ich gut im Buch. Da wird gesagt, einen Tag nach Snabels Verhaftung wurde der Typ in Wien gesehen. Mhm. Und der Anderson hat ja gesagt, na, wir sperren hier alles ab und so. Da ist halt die Frage, wie ist der entkommen. Aber dann sagt Justus noch so zum Hitchcock, naja, aber spätestens wenn der seinen Dritten die Fototasche übergibt und die merken, die Bilder sind wertlos, dann ist der eh erledigt.
So. Wisst ihr, was im Hörspiel gefehlt hat, was ich aber richtig gut fand und nicht vermisst habe?
Nein.
So eine Aufklärungsorgie. Hier gibt es keine Aufklärung. Also man kriegt während des Falls, es gibt ja auch keinen richtigen Fall eigentlich. Es gibt ja nur diese Verfolgung.
Ja.
Ja. Man erfährt so ein bisschen nebenbei, das geht halt um Spionen. Mehr ist ja auch gar nicht dahinter.
Ja, aber ist was ist eigentlich der Sinn?
Das erfährt man halt nicht. Also diese Verfolgung ist ja nur, weil zufällig die Fotos mit sich, also zu diesem Austausch der Kameras kam und sie somit diese Spionagefotos hatten.
Ja, aber meinst du, dass er wirklich nur deswegen, also das andere war immer nur Zufall?
Na, die ersten beiden Treffen im Nebel.
War alles nur Zufall.
Das war Zufall, genau.
Zufall genau.
Gewesen sein. Erst nur die Kameras vertauschen.
Genau, und ab da geht denn, und mehr hat dieser Fall ja, das klingt jetzt negativ, ist aber nicht gemeint, mehr hat der Fall ja auch nicht zu bieten. Und hier gibt's ja auch nichts zum Aufklären. Und deswegen finde ich diesen Fall hier nicht so ermüdend wie manche, wo am Ende denn so eine riesen Aufklärung
ist. Weil das Setting mal ein anderes ist.
Genau,
das Setting, ne? Du hast nicht dieses, Justus findet was raus, sondern sie werden ja wirklich verfolgt und kommen in so eine ganz andere Lage. Ne? Deswegen, es ist kein klassischer Fall. Klar, sie haben eine Auftraggeberin, nämlich die Mrs. Shaw, zumindest im Buch. Ja. Ansonsten ist es halt ein Roadtrip mit Bedrohung.
Stimmt, sie haben eigentlich auch im Hörspiel gar keinen Fall.
Nein, das Buch verrät uns ja auch noch, was der Snabel...
Deswegen meckern die ja, dass sie das ja nicht annehmen wollen, weil sie ja nicht nur Leibwächter sein wollen.
Im Buch wird noch gesagt, dass der Snabel Elektronik-Ingenieur war.
Was, Elektrohonik?
Elektronikingenieur.
Also und ein Elektroholik.
Das Werk stellt Flugzeugteile her, wo er gearbeitet hat. Snabel wurde entlassen, weil er mit den anderen Technikern, die in der Abteilung arbeiten, einfach nicht auskam. Das wundert mich jetzt aber, dass er nicht so mit Menschen auskommt.
Das ist komisch, ne? Passt gar nicht
so. Möglicherweise hat er sich der Spionage zugewandt, weil er sich ungerecht behandelt fühlte. Er machte die Aufnahmen noch vor seinem Ausscheiden und schmuggelte die Kamera aus dem Werksgelände.
Genau. Er geht ja auch im Buch einfach Werkzeug, den Garten-Ding.
Der auch nur Blume, Garten.
Einfach so, da sie war ja nicht da.
Und es gibt noch eine Sache, die ist eigentlich auch besser im Buch, das ist nicht eine Waffe, sondern da wird der Snabel so mehr oder weniger von den drei Fahrzeugen in die Ecke getrieben. Und vorher wird schon gesagt, es gibt da bei diesem, in den Räumlichkeiten, wo dieses Orchideen-Treffen stattfindet, da gibt es so eine Treppe oder eine Tür ins Nichts. Also du kannst die Tür öffnen und dahinter ist so ein ganz schmaler Balkon, sag ich jetzt mal, und dann geht's in die Tiefe. Da ist zwar eine Absperrung, aber es geht da nicht weiter. Und der Snabel rennt am Ende des Buches auf diese Tür zu, weil er denkt, da kann ich entkommen. Und ich finde, man könnte sogar denken, dass er in die Tiefe stürzt, aber er ist dann draußen gefangen und hämmert gegen die Tür, lasst mich rein, lasst mich rein.
Okay, also er hat kurz vor noch gestoppt.
Ja.
Oder gesehen,
auch das wäre vielleicht sogar noch
besser gewesen.
Da hätte man so spielen können irgendwie, er rennt raus so, und dann hält er sich da noch fest.
Nee.
Ja? Okay. Okay. Übrigens finde ich auch eines der unrealistischsten Szenen in meinen Filmen, wenn Leute irgendwo im Abhang runterstürzen.
So mit zwei Fingern sich noch so festhalten.
Und sich dann aber, es ist glaube ich fast unmöglich, sich beim Stürzen irgendwo festzuhalten.
Also ich mache das öfter. Okay, cool. Benjamin spielt ja auch damit. Benjamin hängt sich ja hobbymäßig so immer mal so über so Abgründe und testet dann so wie viele Finger.
Das ist ja nicht kein überraschender Sturz. Ich möchte mal, dass Benjamin sich festhält, wenn er überrascht.
Doch, er hat eine Augenbindung und lässt sich von Viviana schubsen.
Okay. Damals, als die Titanic untergegangen ist,
warst du noch nicht
und
geboren.
Die schon so horizontal stand, habe ich mich festgehalten.
Ja gut, aber du bist ja nicht gestürzt. Also sich nur festhalten, glaube ich, das geht.
Nee,
aber wenn du
die ist ja innerhalb von Sekunden.
Wenn du irgendwo auf eine Klippe zurennst und merkst, oh scheiße, ich stürze, sich dann noch schnell festhalten, das glaube ich...
Die Titanic, was ja viele nicht wissen, das ist ja Quatsch, auch bei dem Film und so, die geht ja so fast in Zeitlupe unter, ja, ist ja Blödsinn.
Okay.
Die ist ja, das wissen ja Fachmänner, die ist ja innerhalb von Sekunden... ist die so horizontal gekippt.
Für jeden, der sich mit Physik auskennt, muss das klar sein.
Und ich habe mich innerhalb auch von Sekunden natürlich, weil das war ja in Sekunden, wirklich an so einen Bügel festgehalten.
Bist du denn danach auf so einem Rettungsboot gelandet? Oder wie ging es da mit dir weiter? Warum sitzt du jetzt hier?
Geschwommen.
Vor allem
70 70 Jahre vor deiner Geburt.
Ja, deswegen. du denkst jetzt wieder, das ist ausgedacht, oder?
Ehrlich gesagt, ich hab's in Erwägung gezogen,
aber warum?
Aber ich will nicht immer so ein Scheiß zu dir sein.
Lass es mal im Spielraum der Möglichkeiten, dass das stattgefunden hat.
Ich würde auch sagen, ausgedacht, aber ich glaube, ich habe da mal was gelesen.
Vor allem auch mit deinen geilen Englischkenntnissen.
Ja.
So in Liverpool an Bord gegangen und so, ne? Ich hab ja Kabine dry.
Ja, du hast mich ja verstanden, weil du warst der Captain.
So.
Das Fazit.
Ich hab's schon ein paar Mal gesagt. Zum Beispiel die Fingerzeige im Buch.
Ich dachte schon, dass du das Buch aus der Bücherei ausgeliehen hast.
Ja, habe ich auch gesagt. Aber ich habe das Buch schon zweimal in meinem Leben gelesen. Einmal im Urlaub 97 auf Mallorca und einmal 2008 auf
Korfu. Unter drei Stunden hast du
das? Ja.
Wir beide kommen nicht mehr ran, das hat er schon geplant.
Richtig. Also, ich habe schon gesagt, im Buch die Fingerzeige, die sind mir diesmal zu sehr on the nose. Also, fehlt nur noch, dass er sagt, ja, das wird wohl eine Wanze, irgendwas sein, ne? Es hat nur noch gefehlt, oder?
Wenn er das Finger zeigt,
es steht sogar an einer Stelle, blättert nochmal zurück, ja? Dann könnt ihr das lesen.
Und Benjamin, nein.
Ja, glaube ich wirklich, ne?
Danach habe ich mit einer Schreibmaschine den Text reingeschrieben. Ja.
So. Weil du wusstest, ich gehe in diese Bibliothek
natürlich. Und
hol mir das da.
Ich bin ja ein bisschen älter, ich war auch auf der Titanic.
So, die neue Abmischung von der Musik, ja. Also ich finde, Thema Musik hat mir schon dieses teilweise zwei Stücke, die eine Szene beenden und dann die nächste anfangen und so. Ich finde die Musik hier relativ nervig, sowohl in der alten als auch in der neuen Abmischung, weil das wirkt alles so durcheinander, nicht stimmig.
Und das scheidet sind so sich auch nicht groß,
finde ich. Ja, keine Ahnung, ich finde beides irgendwie... Weil das nicht so stimmig ist, ist auch dann dieses Endresultat so unruhig dadurch, würde ich jetzt mal behaupten, ja. Dann finde ich Peter Passetti in diesem Hörspiel richtig schlecht, weil er wirkt sehr auf mich so fast schon gelangweilt, ja, weil er alles so ganz so sagt, so, ja, von nun an ging alles schnell. Dann waren sie in der nächsten Ortschaft, da gab es was zu essen, dann waren sie da und da. Er leiert das so ein bisschen für mich runter. Ich finde das Buch deutlich besser. Weil allein schon die Beschreibung, wo die sind, überall, ne? Das fehlt mir auch so ein bisschen im Hörspiel. Da wurde gesagt, ja, jetzt sind sie in San Francisco und dann sind sie den nächsten Tag da und da. Dann sag doch wenigstens, das befindet sich in dem und dem Bundesstaat, ja? Dass ich in meinem, weiß nicht, damals im Atlas das leichter finde oder so. Das fehlt mir alles so ein bisschen. Dadurch fehlt mir auch so ein bisschen so diese Orientierung. Ja, du lachst, warum?
Dass ich das im Atlas besser finde.
Damals.
Ja, das ist trotzdem lustig.
Nein,
ich hätte auch einen Atlas aufgeschlagen.
Ja. Mann, mir geht es einfach darum, ich finde das alles so, damals kannte man sich mit Amerika weniger aus, so geografisch, ne? Dass mir fehlte da so ein bisschen der Bezug. So. Ich finde auch, da wäre deutlich mehr drin gewesen, so von der Umsetzung. So das Schauspiel, habe ich schon gesagt, gefällt mir so von Justus und Bob nicht. Peter ist wieder jetzt so ein bisschen der ein bisschen was draus macht, ja. Und wir haben schon ganz oft gesagt, es fehlen zum Beispiel die Motorradfahrer, es fehlt die und die Action-Szene. Das ist mir alles zu sehr komprimiert, ja.
und dadurch auch ein bisschen langweilig teilweise. Es geht mir alles zu schnell, ja. Und dröge. Highlight, sind wir uns einig, ist Wolfgang Völz. Mhm. Ja? Nee. Der wertet das ganze Hörspiel auf, aber auch er ist nicht perfekt. Deswegen gebe ich dem Buch gebe ich eine 7,5.
Da habe ich auch.
Getroffen. Gönne ich dir. Hörspiel nur eine 6. Ist eine gute 6, weil das Hörspiel trotzdem immer
so
noch.
Ein dreckiger Bastard.
Dankeschön.
Hier so ein Mist mit Kommazahlen und so.
Ja, aber ganz ehrlich, ohne Wolfgang Völz wäre es auch nur eine 5.
Ja, ich habe dir eine 6,5 gegeben fürs Hörspiel. Ja. Sonst, ich habe noch korrigiert auf 6,5, also meintest du mit Kommazahlen und so ein
Mist. Ja, ich habe dir für das Buch 7,5 gegeben, aber fürs Hörspiel auch.
Ja, gut. Naja, aber dann hast du immerhin schon mal beim Hörspiel getroffen. Ja. Und jetzt ist Olli dran.
Ja, also es gut ist, wenn ich nicht als erstes dran bin, kann ich mal sagen, es wurde ja schon viel gesagt. Ja. Also ich muss tatsächlich sagen, mir ist tatsächlich bei Peter Bassetti auch aufgefallen, dass er hier sehr viel wirklich einfach erzählt. Es fehlt mir so ein bisschen dieses, was er gut kann, so dieses Betonen und ein bisschen empathisch in die Situation einfließen kann und einen auch da ein bisschen mitnimmt. Hat hier tatsächlich gefehlt, ist mir jetzt aber nicht mega negativ aufgefallen. Was mir tatsächlich auch aufgefallen ist, ist dieses Bam, 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 dieses kurze Szene, Musik, kurze Szene, Musik, kurze, was wahrscheinlich so dieser Roadmovie-Charakter mit sich bringt, was man natürlich im Hörspiel mal schlecht mitnehmen kann. Aber ich fand es nicht langweilig. Ich fand diese Aufeinander wirklich interessant. Ich wollte wissen, was für eine Erfindung geht es. Diese Spannung wird natürlich auch ein bisschen aufgebaut, die natürlich am Ende nicht aufgeklärt wird. Und dass am Ende halt nicht so eine Aufklärungsorgie kam, sondern wirklich mal ein ganz, ganz simpler Fall, den sogar ich verstehe, ja, am Ende gar keiner Aufklärung bedarf, ist einfach bloß dieser Festnahme, kommt dieser Fall zu Ende, das ist mal untypisch, macht die Folge zu was Besonderem und Wolfgang Völz war schön, ich finde auch keinen, na doch, was heißt negativ, also ich fand jetzt die schauspielerische Leistung von Snabel schwankend, muss ich sagen. Wolfgang Völz fand ich gut, ist mir nicht negativ aufgefallen.
Fandst du Wolfgang Völz gut? Entschuldigung, weil ich es gerade zweimal hintereinander gesagt habe, dass das Wolfgang Völz gut war.
Okay, das ist mir nicht aufgefallen, Entschuldigung.
Aber dir ist auch Völz.
Weißt du, sieht aus, als wenn er schon pennt da hinten.
Ja, aber sowas wundert mich auf.
Also, das muss auch mal sein.
Weil ich schockiert.
Weil ich bin auch gerade fast eingeschlafen.
Das ist mir das nicht aufgefallen.
Wie fandest du denn Wolfgang Völz?
Verschwinden Sie. Ja. Und dann sagt er, also war ich schon gesagt, verschwinden Sie. Also alles in allem fand ich es doch sehr gut hörbar und ich habe dem Hörspiel, ja, dann wie Thomas, 6 Punkte gegeben.
Das war mir klar.
Ich habe auch 6 gegeben.
Das war mir so klar, dass du eine 6 gibst.
Echt, ja?
Ja.
Bin ich so durchschaubar?
Ja. Ja.
Krass.
Weil ich wusste, Wolfgang Völz gefällt dir, aber dass du niemals mehr als eine 6 gibst, weil eine 6 ist für dich schon so.
Das waren deine Schulnoten, Mann, deswegen.
Ja, genau. Wir haben auch gedacht, für dich, Olli, ist es gut.
Nein, aber eine 6 ist für dich gut.
Ja, gut. Ja.
Ne? Also ich weiß nicht, was bei dir eine hervorragend muss ja eine 10 sein, aber was da passieren muss für.
Habe ich schon mal eine 10 gegeben?
Ja, ich glaube für. Na, fürs Gespensterschloss.
Genau, aber nur ein einziges Mal.
Ein einziges Mal und für den Erbes Meisterdiebes, da gab es 9.
Und ich habe auch, glaube ich, 9 gegeben, oder?
Erbes Meisterdiebes hast du auch 9 gegeben und ich glaube sogar Versunkene Dorf gab es auch eine 9.
Oh, Versunkene Dorf.
Wisst ihr, was das Lustige ist? Ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern, um was es da ging.
Ist nicht schlimm.
Ja.
Weil dann kannst du die Folge nochmal hören
und
dann haben wir einen Klick.
Ah.
Also Thomas habe ich schon mal verkackt.
Also ich habe schon mal 2 Punkte. So, was kann ich jetzt noch ergänzen? Ich fand Wolfgang Völz nicht so gut wie ihr. Ich fand, dass er teilweise ein bisschen zu sehr abgelesen hat, was ich ein bisschen schade finde. Dann finde ich allerdings die Musik nicht ganz so schlecht wie ihr, denn dadurch, dass es so eine schnelle Folge ist, also das Hörspiel jedenfalls, was so zack, zack, zack geht, finde ich die Musik, die in der alten Abmischung besser, weil die ist mehr treibend. Und
die alte Abmischung finde ich von der Musik her auch immer noch einen Tick deutlich besser. Einen Tick deutlich. Ja. Also ich finde sie deutlich. Nein, ich finde sie deutlich. Ich finde sie deutlich besser in der alten Abmischung, aber auch da gibt es Momente, wo es mich nervt. Aber die neue Abmischung ist Katastrophe.
Katastrophe nicht. Die hat ein bisschen eine andere Stimmung, aber dadurch, dass die Folge so durchpeitscht, finde ich die alte Abmischung besser und finde ich jetzt auch nicht so störend, dass die Stücke so ähnlich sind.
Aber das freut mich.
Also. Ja, freut dich.
Das ist schön. Ich muss mich an die Kleinigkeiten festhalten. Ja. Oh, das ist schön, danke.
Ja, ich finde teilweise generell, wie alle so sprechen, so ein bisschen hölzern. Mhm. Nicht so glatt wie in anderen guten Folgen. Aber für das Hörspiel hat es immer noch für eine 6 gereicht.
So. Ich hab getroffen. Auch daneben,
ja. Mit einer 5. Das Buch jedoch, finde ich schon mal gut, den ganzen Start, der ganze Anfang, wie der Peck nicht in der Wohnung ist, wie die Tür offen ist, wie der Nachbar erschrocken ist und glaubt, dass was Schlimmes passiert ist und dann die ersten Streitereien rauskommen mit dem Snabel. Finde ich richtig super, auch wie sie sich ins Auto setzen, losfahren und
Lieder singen.
Wie da so der Charakteraufbau ist, so wie ist wirklich der Peck, wie ist Peter zu dem Peck, das kommt viel besser und toller rüber in dem Buch. Der Humor, den Humor finde ich super. Leider ist das Ende ein bisschen, ja, halt auch wie im Hörspiel so mit der Orchidee, mit der Frau treffen und sowas, alles ein bisschen, naja. Auch im Buch, wie er die Knallerbsen wirft gegen die Motorradwand.
Wo ich das ein bisschen witzig finde.
Deswegen kriegt das Buch von mir keine 10, aber eine 9.
Was?
Oh, krass. Das ist mit das Beste, also das ist, glaube ich, sogar das beste 3-Fragezeichen-Buch,
was ich gelesen habe. Ich kann es dir sagen, ich habe bei dir dich mit einer 7 eingeschätzt, weil ich dachte, bis zu einem bestimmten Punkt findest du das Buch deutlich besser als das Hörspiel. Aber gerade, weil du es gesagt hast, das Ende verkackt's. Ja.
Aber dann wäre es nur 10.
Und ich habe auch gedacht, dass du noch ein bisschen mehr, weniger gibst, ja, weil alles sich immer wiederholt.
Ja. Ja? Nee, ich fand das wirklich, also was 9. wirklich, also ich habe die Fingerzeig-Dinger rausgenommen, weil das ist wirklich schlecht.
Hier
wirklich
ist es echt schlecht, ja.
Aber nur das Buch, ich fand es, Thomas, wie oft ist es bei 3-Fragezeichen-Büchern so, dass man nach der Hälfte sagt, oh Gott, ich muss weiterlesen.
Wirklich überlegen, wann du einem Buch mal so eine hohe Wertung hast. Also ich glaube, das Maximalste war eine 8, wenn überhaupt.
Ja? Ich glaube, also vom Gefühl her, es ist das beste 3-Fragezeichen-Buch, was ich am spannendsten fand. Aber
das und freut mich
humorvoll,
sehr.
Es hatte Humor. Ja. Ich finde ja auch Fälle gut, wenn was, ich habe das ja schon mal gesagt, deswegen finde ich ja die Crime-Bücher eigentlich ganz gut, wo mal was über die Familie so vorkommt und so. Und das ist mal so ein Charakter, der auch so ganz besonders ist, der Onkel, nee, und Opa.
Es ist ja immer noch ein gutes Hörspiel, deswegen sage ich, es ist eine gute 6.
Na, 6 ist ja auch nicht schlecht.
Aber das kann nicht die Atmosphäre und Stimmung des Buches einfangen. Da gebe ich dir total recht. Weil so ist es, wie wir jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, so immer so abgehakt und nur so wie so Station. Ne? Ah, jetzt sind wir da. Ah, da ist der Snabel. Ich reg mich auf. Jetzt sind wir da.
Na, wie gesagt,
Snabel war hier. Ich reg mich auf.
Na, wie gesagt, wir fahren mit Peck mit dem Auto. Juhu, nächste Szene, Nebel, er ist weg.
Ja, es ist halt wirklich so wie Stichpunkte abhaken. Und da wird dann auch gesagt, irgendwie, auch du erfährst ja ein bisschen was, auch ein bisschen über die Ortschaften. Immer noch zu wenig. Ich meine, Stephen King würde wahrscheinlich über jede Ortschaft, in der die halten, 20 Seiten schreiben. Ja.
Und aber ich finde, für ein Kinderbuch ist das genau die richtige Menge.
Es ist wirklich schade, dass das Hörspiel so geworden ist, weil das Buch wirklich Potenzial gibt. Es hätte ein richtig, richtig rundes Hörspiel werden können.
Ich stelle mir gerade vor, der AG Francis macht das Skript. So, die Motorradfahrer kommen erstmal raus.
Hier ist zu viel Schreiberei.
Ja.
Mist, jetzt funktioniert der Witz nicht mehr, weil ihr jetzt zu lange dazwischen geredet habt. Weil ich wollte gerade fragen, wie soll das runde Hörspiel im Kassettenrekorder passen?
Nee, der Witz ist auch so schlecht, muss man dazu sagen.
Das funktioniert noch. Bei mir klappt es.
Okay.
Angekommen.
Na gut.
Sehr gut, Benjamin.
Danke. Ja.
Und damit, ich möchte es auch nochmal zum Ausdruck bringen. Ich freue mich, wenn wir hier sitzen und über ein Hörspiel sprechen, wo wir auch am Ende positiv rausgehen.
Ja.
Ein Hörer von uns, kann ich ja auch mal jetzt sagen, Benjamin weiß es, hat gesagt: Hört doch mal auf, euch durch Folgen zu quälen, die euch belasten. Stichwort Adventskalender.
Okay.
Ja. Und dann hat er gesagt, Thomas, du kennst dich ja am besten mit 3-Fragezeichen aus, dann nimm doch einfach Folgen, an denen du Spaß hast und dann habt ihr alle Spaß dran und nicht immer irgendwelche Folgen, die eine Qual sind. Benjamin gleich wieder, naja, man muss sich auch mal quälen. Ne?
Also doch, ich finde schon, schlechte Folgen zwischendurch sind auch gut.
Es heißt ja nicht, dass wir gar keine schlechten Folgen mehr besprechen sollen.
Aber wenn wir nur noch gute besprechen, dann geht das Projekt ja hier nicht mehr so lange.
Ist doch im Interesse von uns allen. Ja, nein, das natürlich nicht, aber ich habe mich gefreut und auch danke nochmal an die Hörerin, erstens für das Geld.
Ja, hauptsächlich für das Geld.
Weil wir werden von dem Geld jetzt in das gleiche Restaurant gehen wie Alfred Hitchcock und die Detektive.
Ja. Und danach zu McDonald's.
Und dass sie natürlich dadurch diesen Vorgang beschleunigt hat, dass wir diese Folge besprechen, weil die hatte ich natürlich auch immer mal auf dem Sender, auf dem Fokus, auf der Agenda, danke. Mhm. Und hat das jetzt natürlich bewilligt dadurch, beziehungsweise vorangetrieben.
Ja. Sehr schön.
Ja, also es hat mir wirklich Spaß mit euch gemacht. Wir hatten ein bisschen, glaube ich, Probleme reinzukommen. Erst so nach anderthalb Stunden kam so der erste richtige Lacher, weil da haben wir uns über deine Wohnung und über dein Leben lustig gemacht.
Ja, das ist immer gut. Ja, ja. Wenn wir keine Idee für Lacher haben, immer schnell was über meine Wohnung raushauen.
Wir haben übrigens noch eine Wunschfolge für dieses Jahr, die müssen wir auch machen. Mhm. Es ist eine moderne Folge, das kann man ja hier schon mal sagen. Hat doch Christian im Adventskalender gezogen.
Ah.
Die blutenden Bilder.
Ah, okay.
Das ist auch eine Wunschfolge von unseren Hörern.
Freue ich mich.
Bluten die wirklich?
Ja.
Krass. Das haben wir schon geklärt. Benjamin, nicht spoilern.
Ja, Entschuldigung. Weil das Bild hat gerade seine Periode. Gut, ich bedanke mich bei euch und ich wünschte, der Typ im Supermarkt hätte das mit Bobs Ausweis gemacht. Ja?
Billige Fälschung!
Richtig. Und ich beende diesen Podcast mit zwei Zitaten von Ben Peck. Einmal, wir pfeifen aufs Nabel, weil dieser Podcast ist jetzt vorbei.
Mhm.
Denn das Nabel hängt mir zum Hals raus.
Tschüss.
Tschüss. War gut, der Gegner.
Wahnsinn.
Mittel.
Ja, schade.
Habt Anregungen, Lob oder Kritik? Dann meldet euch. Das geht zum Beispiel über Instagram bei die_zentrale oder Rotz und Wasser Podcast. Und wer sich das jetzt alles nicht merken konnte und immer noch keine Lust hat zurückzuspulen, geht am besten einfach mal auf die Website rotzundwasser-podcast.de. Da findet ihr alle Folgen beider Podcasts und könnt auch dort ein paar Grüße hinterlassen. Die Folgen und vieles mehr findet ihr aber natürlich auch auf YouTube im Channel Rotz und Wasser. Das war aber noch gar nicht alles. Wer Thomas, Benjamin und Olli nämlich gern unterstützen würde, damit die drei uns auch weiterhin so wunderbar unterhalten können, der oder die schaut gerne mal auf patreon.com vorbei. Sucht einfach nach Rotz und Wasser. Jede Spende hilft und auf die Spender wartet exklusives Fan- und Bonusmaterial. Also, es lohnt sich.